Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden.
Herzlich willkommen zum zweiten Original verkorkt Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Heute mein Gast Siegfried Lenz, den ich des Weiteren mit Sigi bezeichnen werde, weil ich sonst auch Sigi sage und wir verabredet haben, dass wir dabei auch bleiben. Herzlich willkommen, Sigi.
Danke, Christian.
Ja, zweiter Teil vom Podcast. Der erste war noch mit so ein paar technischen Fehlern oder Mängeln ausgestattet. Zumindest haben wir relativ lange gebraucht, der Holger und ich, bis das alles gelaufen ist, was letztlich dann irgendwie daran lag, dass wir ein kaputtes Kabel hatten und dann uns irgendwie mit Tesafilm und so weiter behelfen mussten.
Wann war das denn? Vorher oder was?
Vorher, ja. Vorher, da waren wir schon.
Das hat man ja nicht mitbekommen.
Nee, das hat man nicht mitbekommen. Da waren wir schon einigermaßen aufgelöst, sozusagen, oder ich zumindest, weil ich dachte, alles funktioniert und dann war ausgerechnet eines von diesen dicken Kabeln, die am Mikro hängen, kaputt. Jetzt haben wir das anders gelöst. Jetzt nehmen wir die internen Mikros des Aufnahmegerätes und schauen mal. Ich habe den Eindruck, das funktioniert eigentlich genauso gut wie mit den großen Mikrofonen, die wir beim letzten Mal hatten. Und gucken mal, wie das qualitativ funktioniert. Ich hoffe mal, dass das gehen wird.
Genau. Und wenn nicht, dann kannst du das als Erfahrung abhaken.
Genau, dann kann ich das als Erfahrung. Und dann müssen das alle anderen, die sich das kaum anhören können, dann im Zweifelsfall auch als Erfahrung abhaken.
Na prima.
Es sei denn, wir würden es neu aufnehmen, aber das ist ja Quatsch. Ja.
Ja, genau. Diesmal ist es ein bisschen anders.
Weil wir das so machen, wie wir es immer machen. Der Sigi und ich trinken nämlich häufiger mal, leider zu wenig, aber häufiger mal ein paar Weine. Also probieren, ich würde jetzt nicht sagen, wir trinken ein paar Flaschen, sondern wir probieren ein paar Flaschen oder ein paar Weine. Und wir machen es halt normalerweise so, dass einer die Weine mitbringt und die verdeckt einschenkt, sodass der andere so ein bisschen raten muss, was es für ein Wein ist.
Genau, und dann kann man auch direkt feststellen, wie dilettantisch.
Naja, oder nicht dilettantisch. Man kann halt irgendwie wieder feststellen, dass man, auch wenn man irgendwie meint, ein bisschen Ahnung vom Wein zu haben, dann doch im Zweifelsfall wieder zurückgeworfen wird. Ne?
Und daneben liegen kann. Man muss aber auch dazu sagen, also du bist ja schon ein bisschen länger in diesem Metier und ich bin es ja noch nicht. Ja. Ich bin ein reiner Hobbytrinker.
Ja.
Ich verdiene mein Geld nicht mit Wein, ganz im Gegenteil. Ich gebe zu viel aus für Wein.
Genau. Ja. Du wirst immer bestraft.
Ich bin also wirklich ein Amateur, ein ambitionierter Amateur, wie man so schön sagt.
Fideler Amateur, wie der Franzose sagt.
Genau.
Ja. Ja. Ja, und wir haben uns ja auch über Wein kennengelernt.
Genau. Unsere Kinder waren gemeinsam.
Obwohl unsere Kinder.
Genau. Gemeinsam im Kindergarten. Hier übrigens um die Ecke, ne?
Ja.
Ist ja auch nicht so richtig weit weg. Und das war 2008, oder?
Das war 2008, obwohl unsere Kinder schon seit 2006 oder 2005 sogar, ne? In der gleichen Kita waren, sogar in der gleichen Gruppe. Aber
irgendwie waren die in der gleichen Gruppe?
Nee. Die Kleine, deine Kleine und mein Sohn waren in der gleichen Gruppe. Ja. Aber wir sind uns so richtig nie über den Weg gelaufen.
Nee.
Ich bin eigentlich immer nur deiner Frau über den Weg gelaufen.
Genau. Die hat ja auch mehr damit zu tun gehabt.
Stimmt.
Und dann haben wir uns, oder habe ich deinen Namen bei WeinPlus entdeckt.
Ach, bei WeinPlus war das.
Ja,
in dieser Regionensuche.
Genau,
sozusagen.
Steht dann ganz unten auf der Seite steht da dann Weinfreunde in deiner Nähe. Und dann war ich ganz überrascht. Den Namen, den kannte ich ja. Das hätte ich nur wirklich nicht gedacht. Aber man sieht es den Leuten nicht an der Nase an.
Ne? Nee, stimmt.
Nur denen, die ganz viel trinken.
Ja. Apropos. Genau, ich habe das mitgebracht.
Ah, ja.
Du siehst schon, siehst du es?
Nee. Ach, nee. Ja, okay. Genau. Oh, das ist aber jetzt schade. Ich habe da das Symbol auf den Korken erkannt.
Das ist ein Urlaub. Ja, ich wollte das jetzt auch nicht. Ich habe, du hast ja schon den einfachen Wein, also den einfachen Wein von Axel Köhler, einer meiner liebsten Winzer eigentlich aus Rheinhessen. Vor ein paar Jahren eigentlich noch eine neue Entdeckung. Davon hatten wir schon mal jetzt vor einigen Wochen den Ortswein, Ortsriesling probiert. In Heimersheimer Riesling 2010, also es ist jetzt die Neuabfüllung. Und jetzt probieren wir nochmal den Lagenwein. Also es was wir probieren werden, ist von Axel Köhler aus Rheinhessen, genauer gesagt aus Heimersheim in der Nähe von Alzey, den Alzeyer Rotenfels 2010 Riesling Trocken.
Okay, der war aber schon ein bisschen auf, oder?
Also der war schon ein bisschen auf.
So, als wäre da schon so ein bisschen Kohlensäure.
Genau, den habe ich gestern aufgemacht und mal probiert. Ja. Jetzt ist er zu kalt. Weil ich den in so einem Vakuvin kalt, wie nennt man das denn? So eine Schatulle sozusagen, die man irgendwie, womit man Weine schnell kalt kriegt, die man in den Eisschrank legen kann. Da habe ich den mit hier hingeschleppt, weil wir ja nicht. Ja, das da, ne?
Ach so, dieses Teil.
Okay. Ja, dieses Teil. Ja, genau. Das kommt dann nachher in den Shownotes sozusagen mit Abbildung. Damit die zuhören, auch irgendwie mitkriegen, worüber wir hier eigentlich reden.
Okay, was ist ein Shownote?
Eine Shownote ist sozusagen der Programmablauf, dann, den ich nachher erstelle, der Programmablauf des Podcasts. Also da steht dann in der Reihenfolge, welche Weine wir probiert haben und über welche Themen wir sonst noch so ausgelassen haben.
Okay, aber jetzt steht das ja sozusagen als Kommentar unter der Ankündigung des ersten, zweiten, dritten
Podcasts. Ja, wobei ich bei mir auf der Website, also im Blog, noch eine neue Seite gesetzt habe, neben Impressum und was habe ich dann an Veranstaltungen, habe ich noch Link. Eine Seite Podcasts und auf dieser Seite Podcasts werde ich dann die einzelnen Podcasts auflisten und mit diesen Shownotes versehen. Das habe ich beim ersten nur rudimentär gemacht, also da habe ich irgendwie den Amazon-Link dieser Mikrofasertücher untergebracht und dann eben die Weine kurz vorgestellt und das muss ich jetzt mal ein bisschen ausweiten, weil in so anderthalb Stunden oder einer Stunde oder so, worüber wir reden werden, kommt ja so ein bisschen was zusammen. Mhm. Da habe ich, ich habe ja mit Holger auch über diese Gläser gesprochen, die hatte ich nämlich in den Shownotes nicht erwähnt, was jemand auch kommentiert hat. Wir trinken aus einem Allround-Glas, dem sogenannten Gabriel-Glas. Das Gabriel-Glas ist, also Gabriel ist ein Schweizer Weinkritiker.
René Gabriel.
Genau, René Gabriel ist ein Schweizer Weinkritiker, durchaus bekannt.
Ja, ziemlich.
Gehört schon mit zu den wichtigsten europäischen Punktevergebern.
Chef vom Weinwisser, glaube ich.
Chef vom Weinwisser, genau, das ist so eine, ich weiß gar nicht, das ist eine Monatszeitschrift oder Quartalszeitschrift?
Ja, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall muss man es abonnieren.
Man muss es abonnieren und das ist jetzt nicht so eine Hochglanzzeitschrift wie Vinum oder Falstaff, sondern es ist so eine DIN A4, ich weiß nicht, so 8, 16 Seiten DIN A4. Zusammengesetzt mit wichtigen Informationen, neuen Informationen über Weine, Jahrgänge und so weiter. Im Wesentlichen aber auf einem ziemlich hohen, auch finanziell hohen Niveau. Ja, ne?
Also da, obwohl es geht. Ja? Hat dazu seine Lieblinge, also gerade auch viele kleine Bordeaux, denen er durchaus freundlich gesonnen ist.
Stimmt. Ja. Stimmt. Ja, der hat jedenfalls mit einer österreichischen Glasmanufaktur ein Glas für alles entwickelt. Wir hatten es ja letztes Mal schon. Und dieses Glas gibt es eben als Maschinengeblasen. Also es ist immer ein Kristallglas. Es gibt es Maschinengeblasen. Da kostet das so die 12, 13 Euro. Und dann gibt es das nochmal in einer mundgeblasenen Version für um die 23 Euro. Und ich finde das ja ziemlich schön eigentlich so.
Ja. Es ist nicht ganz so grazil und leichtfüßig wie das Salto. Ne? Ja. Das ist, aber klar, es ist natürlich. Aber es ist trotzdem ein schönes Glas. Ne?
Ja, finde ich auch. Und es erfüllt auch wirklich seinen Zweck. Ne? Also man kann schon so ziemlich alles daraus trinken. Ne? Ja.
So, also der riecht jetzt nicht so, als wäre er schon ewig auf. Wie lange hast du den schon auf?
Ich habe den gestern Abend aufgemacht.
Ah, okay.
Also man muss dazu sagen, dass der Axel Köhler, auch wenn er nicht zertifiziert ist, durch einen biodynamischen Anbauverband doch sehr stark in diese Richtung geht, aber eben sich sozusagen die Freiheiten offen lässt, auch in andere Richtungen zu denken, was den Weinbau angeht. Definitiv aber arbeitet er eben nicht mit irgendwelchen Formen, auch nur entfernt von chemischen Zusätzen. Also es ist alles sehr natürlich, was er da im Weinberg macht. So natürlich, dass er an viele Sachen im Weinberg überhaupt nicht rangeht. Also die sehen teilweise sogar ein bisschen verwahrlost aus. Zumindest schlagen Kollegen manchmal so ein bisschen die Hände da über dem Kopf zusammen. Aber was eben unterm Strich dabei rauskommt, spricht eigentlich für ihn, finde ich. Also ich habe seinen ersten Jahrgang noch im Keller, ein paar Sachen. Also Silvaner und Grauburgunder 2007, das war sein erster Jahrgang auf seinem Weingut, also auf dem Weingut eigentlich seiner Eltern, das er dann übernommen hat. Er hat schon vorher auch Wein gemacht, ja, mitgeholfen. Also hat auf verschiedenen anderen Weingütern in Deutschland und Frankreich gearbeitet. Hatte sich halt, ich sag mal, als es normal gewesen wäre, dass er in den Betrieb seiner Eltern geht, hat er mit seinem Vater einfach keine Übereinkunft finden können, wie Wein gemacht werden soll, weil er eben damals schon sehr straight auf diesem Naturtrip war, also Trip jetzt nicht despektierlich gesehen, sondern eben eine ganz natürliche Art, Wein zu machen. Und sein Vater war halt so klassisch Rheinhessen. Und klassisch Rheinhessen heißt halt klassisch mit Chemie auch zu arbeiten. Ne?
Also das, aber du sagst, die Weinberge wären ein bisschen verwahrlost, würden sie daherkommen?
Das war mein Vater natürlich nicht. Nee, der hat einfach, also der schneidet nicht so viel Laub weg. Ja. Das sieht auch, also unten auf dem Boden wird nicht viel gemacht. Ja. Das wuchert da so ein bisschen auch vor sich hin. Ne. Ja, so. Also jetzt nicht, dass die Rebstöcke in einem schlechten Zustand wären, also überhaupt nicht, sondern es ist eher so das Drumherum, so ein bisschen was so ein bisschen vielleicht ungeordnet oder ungepflegter wirkt als bei manch anderem Weinberg. Ne? Also es gibt ja Weinberge, die nicht nur klinisch tot sind, sondern auch so aussehen. Also das meine ich jetzt nicht, aber auch im Gegensatz zu Kollegen, die jetzt auch biologisch zertifiziert sind, ja, sieht es ein bisschen wilder aus bei ihm.
Okay, aber er schneidet trotzdem die Blätter, wenn
es... Ja, er schneidet schon auch raus. Und
wenn nicht genug Sonne da ist, macht er das auch,
oder? Ja. Also der weiß schon, damit umzugehen. Ja. Sonst, denke ich, kämen auch die Qualitäten letztlich nicht dabei raus. Ne? Ja, und das geht halt im Keller dann weiter. Also dass die Weine kommen zum Schluss eigentlich so in die Flasche, wie sie sich im Keller entwickeln. Also da wird nicht viel gemacht, was möglich wäre. Ne? Also... vielleicht mal irgendwie eine Heizung reingestellt, wenn es zu kalt wird im Keller im Winter. Aber ansonsten passiert da nicht mehr viel. Das heißt, wenn die Weine auch wirklich aufhören zu gären, dann hören die auf zu gären. Mhm. Ja, und dann kommt halt sowas raus wie der 07er Kräberg Silvaner, der einfach mal nur halbtrocken wurde.
Also je nach Jahrgang sind die dann eben etwas süßer oder weniger süß oder mehr trocken.
Ja, genau.
Also die 8er dann eben mehr trockener waren im Gegensatz zu den 7er.
Ja. Ja. Und die 2010er, die hat er jetzt sehr lange auf der Hefe liegen lassen. Auf der Hefe liegen lassen heißt ja, dass der Wein gärt und dann kommt er eben in einen wie auch immer gearteten Behälter. Das kann Holz sein, das kann ein Emaille-Tank sein, das kann Edelstahl sein. Bei ihm gibt es das auch alles im Keller. Also er hat alte Emaille-Tanks auch, er hat alte, ganz alte Stückfässer gekauft, also ein Stück Fass hat.
Das ist größer, ne? 500?
So 1000.
Ne, 1000 Liter.
So 1000 Liter etwa, ne? Also, sprich, der Wein lagert im Holz, aber nicht damit er nach Holz schmeckt. Man merkt das Holz im Geschmack überhaupt nicht. Ne? Es geht einfach darum, dass der Wein Luft kriegt, ne? Ein bisschen Luftaustausch hat. Er soll auch nicht oxidieren, wie jetzt beim Sherry, sondern er soll einfach ein bisschen Luft kriegen von außen.
Und das ist dann nicht Erstbelegung, die Fässer, oder sind das?
Nee, die sind 30 Jahre alt, 40 Jahre alt teilweise. Also es geht wirklich nur darum,
dass die ein bisschen
atmen können. Ja.
Und er benutzt das aber immer für die gleichen Beine, oder? Also wenn du sagst, er hat Emaille-Tanks oder Emaille-Wannen oder was hat er da?
Tanks im Prinzip.
Ja. Also er tut dann schon immer dieselben Beine auch da rein. Also dass er die Silvaner von mir aus, der Lage dann auch da reinlegt oder...
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich denke, dass er, also bei Edelstahl und Emaille kannst du das eigentlich auch gut wechseln. Also auch in Holzfässern wird gewechselt. Du musst ja schon, also selbst wenn du alles so belässt, im Prinzip, wie es irgendwie geht, so natürlich, wie es irgendwie geht, ist, glaube ich, das gerade da das Wichtigste, dass du einen extrem blitzsauberen Keller hast eigentlich, ne? Weil sich sonst eben irgendwelche, also es da viel schneller geht, dass sich irgendwelche Pilze oder sonst irgendwas einschleichen. Bakterien, die den Wein halt ratzekal kaputt machen.
Naja.
Also insofern sind auch nachher eben die Tanks oder Fässer irgendwie wieder komplett rein, bevor da was Neues reinkommt. Ne? Und manchmal hast du ja auch eine Zwischenbelegung drin, damit die Fässer nicht zu stark austrocknen. Ne? Da kommt dann irgendein, weiß ich nicht was, sag mal bei einem Rotweinfass, irgendwie kommen da 1000 Liter Portugieser Fassware rein für ein paar Euro, ja, damit einfach der...
Was, wirklich? Ja, aber nimmt denn das Holz nicht den Charakter von dem Weins da an?
Nee, wenn man das Holz hat es eigentlich hinter sich sozusagen. Also das Holz...
Nimmt nicht mehr viel
ab. Nee, es gibt nicht mehr viel ab.
Und nicht mehr viel ab.
Aber es sollte halt nicht durchtrocknen. Ne? Wenn es durchtrocknet, dann während der Belegung, dann geht es halt hinüber.
Da könnte ich mir vorstellen, wird der Wein eher so ein bisschen spröde, oder?
Dann wird vielleicht der Wein spröde, aber du hast mit Sicherheit irgendwann ein Problem mit der Dichtigkeit im Fass, wenn die das Holz sich zusammenzieht. Ne? Also es arbeitet dann einfach zu stark zwischen, zwischen der Feuchtigkeit und der Trocknungsphase.
Ja, riechen wir mal rein. Was haben wir denn hier Schönes? Also der ist ja von der Farbe ist auch richtig quietschegelb. Ja?
Ja.
Finde ich. Oder feucht das jetzt hier über diesen...
Nee, es ist wirklich goldgelb. Ne?
Ja, genau.
Es ist wirklich goldgelb. Ja, da war ich auch vorhin stehen geblieben. Die lagen sehr lange eben im Fass.
Ja, lange.
Lange heißt, der 2010er, der ist ja so etwa im November 2010 vergoren. Also hat angefangen zu gären, dann gehen wir mal davon aus, dass der bis Januar, ich meine, der hätte noch bis Januar, ich war Januar 2011, war ich bei ihm und da haben die teilweise noch ordentlich geblubbert. Und dann hat er nochmal bis, ich glaube, Oktober 2011 im Fass gelegen. Auf der,
Wahnsinn, ne?
Auf der Hefe. Ne?
Wo andere schon längst ihre Spätlesen im Verkauf hatten, mehr oder weniger.
Ja. Also es ist ganz, und das nicht nur bei diesem Lagenwein, also es gibt in, der Axel Köhler geht, hat sozusagen drei Klassifikationen, wie das jetzt der VDP ja insgesamt machen möchte und schon viele Winzer gerade in Rheinhessen auch machen.
Verband der Prädikatsweingüter.
Genau, VDP, Verband der Prädikatsweingüter. Die haben eigentlich drei Qualitätsstufen. Die erste Qualitätsstufe ist der Gutswein. In den Gutswein kann eigentlich alles rein, was man im Weinberg hat, sprich pro Rebsorte. Also wenn ich jetzt einen Gutswein Riesling habe, dann kann ich aus allen Lagen, sagen wir mal so, Lagen, die ich habe,
egal woher sie kommen,
kann der Riesling in den Riesling Gutswein. Ob der jetzt in dem Fall aus Heimatsheim oder Alzey oder sonst irgendwo herkommt, ist egal, kommt in den Gutswein rein. Die nächste Stufe ist der sogenannte Ortswein. Das ist dann in dem Fall, wäre das der Heimersheimer Riesling. Das heißt, dort kommen die Weine aus den Feldern rein, die eben um die Gemarkung Heimersheim herum sind oder in der Gemarkung Heimersheim. Und dann gibt es eben den Lagenwein, jetzt wie den hier, den Alzeyer Rotenfels. Das ist halt dann die Einzellage. Ne?
Genau.
Und auch bei den Gutsweinen hat er teilweise den Wein bis Oktober letzten Jahres im Fass gelassen. Also ich weiß es jetzt von der Scheurebe beispielsweise, die hat er so lange drin gelassen. Und ich glaube, den Gutswein Riesling, glaube ich auch.
Ja doch, den hatten wir ja auch probiert und hatten das ja auch festgestellt, dass der so ein bisschen
reduktiv. Ja, das war der Ortswein, ne? Aber auch da ist es ja ungewöhnlich.
Genau, da konnte man das auch schon in der Nase rauchen, halt schon, dass der so ein bisschen reduktiver war.
Ja. Also bei vielen ist es ja so, der Wein kommt irgendwie dann Oktober, November ins Fass und dann verkehrt er über den Winter hinweg. Dann ist er eigentlich im Januar mehr oder weniger fertig und wird dann im Februar, vor allen Dingen aber im März abgefüllt. Bei den meisten wird der normale Gutswein im März abgefüllt.
Mhm.
Und die Spätlesen dann später, vielleicht im Mai. Und die richtig guten Weine, also die, sagen wir in Anführungsstrichen, die großen Weine des Weinguts, die vielleicht dann erst im August, September.
Genau. Und er hat seine kleinen Weine noch.
Er hat selbst seine kleinen Weine. Ne? Das kann man natürlich auch nur machen, letztlich, wenn man so ein Freak ist wie er. Das kannst du nicht machen, wenn du jede Menge Restaurants hast oder
und Verbindlichkeiten, Händler, Verbindlichkeiten, die Weine auf den Markt bringen zu müssen.
Genau.
Aber kann sich das leisten?
Anscheinend.
Gut, man muss jetzt sagen, das ist ja jetzt Region Rheinhessen. Ne? Im VDP gibt es ja auch andere Bezeichnungen.
Ja.
Das ist in der Nahe, machen sie es auch so, oder? Rheinhessen macht es in der Nahe, ist es auch so. Steht auch QBA. Steht auch nur die Rebsorte drauf.
Ja.
Auch eine Gemarkung, oder? Wie war das nochmal bei der Nahe gewesen?
Bei den Gutsweinen?
Oder nee, die haben ja dann auch, wie bei Dünnhoff steht da eben Tonschiefer drauf oder sowas. Da gibt es den normalen Kubiar Riesling, dann gibt es den Tonschiefer und dann kommen die Lagenweine.
Ja. Ja, genau.
Obwohl die halt sich andere Namen benutzen. Die benutzen andere Namen. Ist das in Rheinhessen auch so? Also bei Emre Schönleber, dann sagt man, da gibt es dann eben Mineral zum Beispiel. Oder einen, der Lenz heißt.
Genau.
Das scheint ja jetzt mein Name. Das Wetter, das hast du noch nie getrunken?
Hast du noch nie getrunken?
Noch nie getrunken, nee. Aber das sind ja so Fantasienamen, mehr oder weniger, ne? Aber die brauchen auch keine spezielle Lage, um die in die Flasche zu bringen. Nee,
wahrscheinlich
nicht aus verschiedenen Lagen zusammen.
Also der Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel in Rheinhessen, also um die Ecke jetzt vom Axel Köhler, der hat ja seinen Riesling auch Riesling vom Porphyr genannt und das ist ja eigentlich auch die Ortsweinqualität. Ja. Wobei der jetzt mittlerweile eben, um dem gerecht zu werden, Sieversheimer Riesling vom Porphyr heißt. Ne?
Ach, tatsächlich?
Und die Weißburgunder und die Silvaner, also alle Ortsweine heißen jetzt auch Sieversheimer, weil halt seine Lagen alle um Sieversheim herum sind. Ja, hat er umbenannt. Hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass er mal vor Jahren diesen Begriff hat schützen lassen, Riesling vom Porphyr. Also Porphyr ist ja eine Bodenschicht, die seine Weine, also seine Riesling auch wirklich auszeichnet. Die kommt in den wenigsten Teilen Rheinhessens so markant vor wie in Sieversheim. Damit ist er auch bekannt geworden, sozusagen diesen Boden aus dem Wein so ein bisschen rauszupolieren. Also sehr stark eben auf diese Bodeneigenheit zu achten im Wein und hat sich dann eben den Namen Riesling vom Porphyr schützen lassen, weil es sozusagen seine Marke geworden ist. Aber das hat jetzt, glaube ich, nach den neueren VDP-Richtlinien oder so, ist es nicht mehr erlaubt, weil es irgendwie so einen Wildwuchs gegeben hat, dass jeder irgendeine Rebsorte zusammen mit einem Boden, mit einer Lage irgendwie.
Rotliegendes, aber das gibt es ja immer noch. Rotliegendes, oder?
Ja, gut.
Grauschiefer. Ja,
aber es ist halt nicht mehr so, dass einer das für sich alleine beanspruchen darf. Ne? Okay, also wenn jetzt andere dürfen auch ihre Riesling vom Porphyr nennen. So.
Ja, das macht auch einfach mehr Sinn. Ich meine, das ist ja auch eine Gesteinsschicht, die kann sich ja jetzt nicht einer irgendwie.
Nö, aber das hast du ja in anderen Bereichen, hast du es ja auch. Das ist ja teilweise furchtbar.
Ja.
Also ich meine, du hast es bei der Telekom auch, ja, dass du irgendwie ein Telekom-verwandtes Produkt irgendwie, dass du da den Farbton Magenta nicht nutzen darfst, ne? Sondern direkt halt irgendwie einen Anwalt am Hals hast, ne? Wenn du irgendwie
Magenta benutzt.
Magenta benutzt, ja.
Hörgeräte, Akustik Becker in Godesberg. In Godesberg. Kleine Werbung für Leute, die Hörgeräte brauchen. Die haben auch Magenta-Farben, das als Logo sozusagen. Auch schon, ob das wohl eine Tochterfirma sein mag, Telekom. Ja, aber was riecht man hier jetzt?
Also, ich habe so ein bisschen. Also.
Oder? Es ist ein bisschen fast so. Also, es ist ein bisschen wie. Also, er ist sehr frisch, finde ich. Aber er hat trotzdem auch so ein. Fast so ein bisschen wie ein Honigton.
Ja, genau. Finde ich auch. Oder? Ja. Finde ich auch.
Okay, also, ich fand nicht zu weit aus dem Fenster gesehen.
Nee. Finde ich auch. Fand ich auch gestern, war es sogar noch ein bisschen markanter mit dem Honig. So, also, ein bisschen cremig Honig.
Ja.
Jetzt genau, keine besondere Fruchtigkeit, also da ist jetzt sticht jetzt nicht ein Pfirsich oder eine Aprikose oder ein Apfel oder so vor, ne? Das ist eher so dieses.
Aber hat so auch ein bisschen Blütenaromatik, würde ich hierzu sagen, oder?
Ja, so ein bisschen Blüte und so ein bisschen Kräuter, aber jetzt der riecht jetzt nicht würzig, ne? Also nicht so, als wäre das so konzentriert, ne? Und ich finde in der Nase ist es so, dass er im Mund fast so ein bisschen süßer haben könnte, ne? Also vielleicht liegt
er kommt auch so ein kleiner Karamellton durch, würde ich fast schon meinen, oder?
Ja, vielleicht, ja.
Auf jeden Fall finde ich es jetzt für einen Riesling nicht ganz so typisch. Also man wird jetzt auf Riesling kommen, ne? Das ist jetzt nicht so schwierig, sage ich mal.
Zumindest nach dem Ausschlussverfahren wüsste ich jetzt nicht, was es sonst sein sollte.
Ja.
Also es ist kein Chardonnay.
Nee.
Es ist kein Silvaner, es ist überhaupt keine Burgundersorte. Ne? Es kann,
ja,
also jetzt also ich schon einigermaßen. Also bei dem anderen, bei dem Ortswein.
Was hat man denn da geschnuppert?
Da
hat es sehr,
sehr schwer gefallen,
obwohl auf
Riesling zu kommen erstmal. Ne? Und ich fand das auch nachvollziehbar. Also ich meine, ich wusste es ja. Aber
ein bisschen gebraucht,
ne? Ja, du hast ein bisschen gebraucht und das ist bei dem jetzt irgendwie klarer, ne?
Na gut, hier wissen wir jetzt, ich weiß ja jetzt, was im Flächlein ist. Gleich wird es vielleicht noch ein paar andere Probleme geben. Ich meine, ich weiß immerhin, welche Weine Christoph heute Abend probieren muss.
Ja, genau.
So, das ist immer ein ganz unfaires Spiel.
Umgekehrt ein Desaster werden.
Nein, das kann es gar nicht.
Ich
verlasse mich da voll.
Nee, ich finde auch, das ist ja auch Quatsch.
Ja, das macht, oh, genau, ich finde es auch Quatsch.
Das ist also ja kein Wettbewerb. Das ist ja ein Spaß. Ne? Und wir hatten, als ich irgendwie meine Geburtstagsweine aufgemacht habe in unserer Bonner Weinrunde.
Erzähl jetzt bitte nicht. Das ist jetzt peinlich. Das erzählt er jetzt.
Gab es ja auch den einen oder anderen Fall. Ja,
danke. Die ganze Runde hat versagt.
Und auch der verehrte Herr Heilmann Löwenstein hat bei seinen eigenen Weinen, also ich meine, ja.
Hat es das schon
erwähnt? Woher solltest du?
Ich weiß nicht, hast du das erwähnt?
Nee, hatte ich noch nicht erwähnt. Ja, das muss ich nochmal erwähnen, wenn ich den Heilmann Löwenstein hier im Pro habe.
Wir hatten nämlich das Vergnügen, Bonner Weinzirkel Heilmann Löwenstein zu Gast zu haben, samt Frau.
Genau, welcher einer der bestimmt wichtigsten Winzer an der Mosel ist.
Und sicher auch einer der wichtigsten Winzer
Deutschlands, ja. Also einer der wichtigsten Riesling-Winzer überhaupt genau. Ist. Ja.
Wenn wir 20 in Deutschland, danke. Da fällt es dann auch schwer viel zu.
Ja. Also er macht eigentlich nur Riesling. Und das eben.
Nichts anderes.
Nö, eigentlich nicht. Vielleicht hat er noch ein paar Spätburgunder eben irgendwo rumstehen. Ne? Aber er macht ja noch einen Sekt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein reiner Riesling-Sekt ist. Aber eigentlich macht er nur Riesling und das eben aus ganz markanten Lagen. Aber dazu irgendwie ein andermal. Ja. Weil ich an dem Abend mit ihm vereinbart habe, dass wir mal einen Podcast zusammen machen.
Das wird bestimmt schön.
Ja, das glaube ich auch, weil das irgendwie durchaus auch ein streitbarer Typ ist und ein Charakterkopf. Und aber wir einen ausgesprochen netten Abend hatten. Ne? Das fand ich echt schön.
Ja. Mhm. Oh, große Klasse. Mhm. Also das kann man schon mal so sagen. Mhm. Das konstatiere ich jetzt schon mal. Also das ist wirklich ganz toll. Das ist super cremig.
Ja.
Trotzdem hat er so eine Mineralik, aber die ist eher so ein bisschen zurückhaltend. Also diese Cremigkeit liegt da drüber, oder?
Ja.
Trotzdem ist er frisch, er wird nicht träge oder so.
Nee.
Auch nicht zu schwer. Man hat ja oft, wenn die so cremig werden, dann hat man auch oft gleich das Gefühl von Schwere. Hier sind wir bei 13,5 Volumenprozent Alkohol.
Schon. Aber ich meine, das ist eigentlich für rein hessische Rieslinge auf dem Qualitätsniveau eigentlich mittlerweile relativ normal. Ne?
Ja.
Ich denke, dass die ganzen Rieslinge von Keller oder von Wittmann oder so auch so in diesem Bereich liegen. Ne? 13,5%. Nee, aber er hat diese Frische, er hat eine schöne Säure und darüber liegt dieses Cremige, was mit Sicherheit eben durch dieses lange Hefelager hervorgerufen wird. Das ist eine schöne Länge. Und
also ist jetzt nicht so die Kategorie spritziger Wein. Ne?
Nee, aber spritziger Wein ist ja auch, ich sag mal, das ist ja jetzt auch ein 16-17 Euro Wein. Ne?
Ja,
das ist ja auch so in der Ecke. Ne? Das ist ja jetzt auch kein Alltagswein, der jetzt irgendwie spritzig auf der Terrasse irgendwie im Frühling oder Sommer serviert wird. Das ist ja schon eher so ein bisschen so ein Meditationswein oder auch wahrscheinlich auch ein ganz guter Essensbegleiter. Ne?
Ja, könnte ich mir vorstellen. Also Terrassenweine eignete sich im Sommer jetzt nicht für.
Nee. Ja, aber das ist schon super. Mhm. Das finde ich schon sehr schön. Und das ist ein Wein, den du auch wirklich auch erstmal ein paar Jahre im Keller legen kannst. Also nicht, den du jetzt schön trinken kannst, aber den du genauso gut auch nochmal 5 Jahre in den Keller legen kannst.
Das stimmt, also er hat jetzt nicht, das ist kein Wein, obwohl er ja, das ist jetzt der 10er Jahrgang, er beißt nicht, ne?
Ja.
Wie vielleicht viele andere noch aus diesem Jahrgang?
Auch das ist mit relativer Sicherheit dem langen Hefelager zu schulden, dass er irgendwie so ein paar Säurekanten sozusagen abgeschliffen hat, ne? Dass er nicht zu säurelastig ist.
Also er braucht die Säure, man hat das Gefühl, wenn man diese Cremigkeit am Gaumen hat, dann denkt man, oh, jetzt braucht er die Säure.
Und dann hat er sie auch.
Und dann hat er sie auch, hinten raus hat er sie auch. Und das ist schön. Und was die, wozu die oft neigen, wenn die dann so ein bisschen cremig breiter sind, der ist ein bisschen breiter, dass sie dann hinten raus so ein bisschen schwerfällig bitter werden, finde ich oft. Riecht ihr irgendwas? Außer Wein?
Irgendwie habe ich das die ganze Zeit das Gefühl, als würde ich das noch nach irgendwas anderem riechen hier.
Oha, nach Chai. Also wir sitzen hier jetzt wieder in einem Büro.
Ja, genau. Wir sitzen da, wo ich mit dem Holger auch schon gesessen habe, nämlich im Büro meiner Frau, was sich gerade anbietet, weil ich zu Hause ja noch Kinder habe.
Und ich auch, deswegen kommt man
so auch bei mir machen. Genau. Und das würde irgendwie die ganze Zeit
noch stören. Wir wollten die Kinder nicht zwischendurch noch ins Bett bringen müssen.
Genau.
Ja. War es die Duftkerze? Hast du
Was die Duftkerze? Ja, ich glaube, es war die Duftkerze.
Die Kinder, da hinten stehen ja noch ein paar schöne Sachen.
Ja, ja, aber ich glaube, es war die Duftkerze. Und ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, hier stimmt doch was nicht. Da ist doch irgendwas Fieses. Sowas. Ja. Da ist doch ein Vanillebäumchen irgendwo.
Vanillebäumchen. Ja, doch, ist ein schöner Wein, ja, ne? Muss ich sagen. Mhm. Okay.
Ja, das ist, glaube ich, also ich muss mal fragen, was er davon noch hat. Ich hoffe mal, er hat noch was davon. Mhm. Weil das wieder ein schöner Beitrag zu dem bald dann doch wieder ins Leben gerufen werdenden, sagt man das so, werdenden Originalverkaufsshop sein wird.
Ja. Wird wieder ein Shop aufgebaut.
Genau. Ja, weil das habe ich ja schon im Vlog angekündigt, nachdem ich irgendwie im Januar einigermaßen am Boden war damit. Aus verschiedenen Gründen, die aber eigentlich mit dem Shop selber ja nicht viel zu tun hatten. Aber irgendwie zu einer Unterfinanzierung des Shops geführt haben, den erstmal schließen musste. Wirklich weinend sozusagen, weil es wirklich bitter war. Nachdem ich da sehr viel, wirklich sehr viel Arbeit und Zeit, Geld, Herzblut vor allen Dingen reingesteckt habe.
Herzblut, ja.
Und dann wirklich auch dachte, das ist jetzt vorbei, ne? Das war es dann erstmal. Und schauen wir mal, ob ich in der Weinbranche an sich irgendwie weiter Geld verdienen kann. Weil ich ja eigentlich Grafikdesigner bin. Ja, und dann kam eben, kurze Zeit später kam schon jemand und wollte mir den Shop abkaufen. Das habe ich aber erstmal zur Seite gelegt, so ein bisschen. Und ja, und dann gab es irgendwann Interesse daran, irgendwie einzusteigen und das Ganze, den ganzen Shop wieder flott zu machen. Ne? Und jetzt werden wir es halt so machen, dass wir irgendwie das mit 4 Leuten machen. Und noch 2 andere sozusagen hinten dran beteiligt sind und das Ganze irgendwie auf einem ordentlichen Fundament steht und wir ich denke mal Mitte Mai wieder starten werden. Mhm. Und das ist eigentlich, also mit dem gleichen Konzept, wir werden allerdings ein bisschen was an der Oberfläche ändern, so was ich jetzt so gelernt habe. Auch
das haben wir noch nicht angesehen, Entschuldigung, hatte noch keine Zeit dazu.
Ja. Nichts. Aber wir werden eben was an der Benutzerfreundlichkeit nochmal ändern, wir werden auch ein anderes Shop-System dahinter haben, sodass wir ein bisschen flexibler sind, auch in der Gestaltung. Also das, was ich halt bisher hatte, das war ein Open-Source-Produkt, was ich jetzt unterm Strich nicht besonders gelungen fand, weil es einfach auch Fehler hatte, die wir nicht ausmerzen konnten. Also
ein paar unangenehme Fehler.
Ja,
für den einen oder anderen Kunden.
Ja, genau. Ich hatte irgendwie dann plötzlich im Ausverkauf, wo dann wirklich auch viel, also ich habe ja da wirklich auch viel verkauft, dann plötzlich die Weinstände nicht mehr stimmten, ja, und sich eben herausstellte, dass der Shop mehr verkauft hat, beziehungsweise die Bestände eben nicht so reguliert hat, wie er es hätte tun sollen. Dann ich bei Weinen schon ausverkauft war, die eigentlich, also laut Shop eben noch vorhanden waren. Das geht natürlich nicht. Mhm. Und so habe ich jetzt, also jetzt habe ich in Zukunft, denke ich, ein System, was runterläuft. Naja, und dann kommen einfach noch verschiedene Auswahlkriterien dazu, die ich bisher nicht hatte. Und dann werden wir eben auch Kreditkarten mit dazu nehmen als Zahlungsmittel. Das hat einfach auch gefehlt. Und,
ja, vorher mussten die Leute immer ein bisschen in Vorleistung gehen.
Ne? Die mussten, in Vertrauen gehen. Ne? Also die mussten entweder über PayPal bezahlen, was viele nicht mehr machen wollen. Also was viele an sich schon nicht machen wollen, weil sie sich da ja auch erstmal wieder anmelden müssen. Du musst halt ein eigenes PayPal-Konto haben.
Also ich habe zum Beispiel auch keins.
Was hat das
immer genervt? Ja, sowas.
Ja, ne? Genau. Das nervt schon mal viele. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist halt, dass PayPal seltsame Regeln auch aufstellt. Ja, für das, was ich beispielsweise als Händler verkaufen darf. Wenn ich jetzt beispielsweise kubanischen Rum verkaufen würde, würden die mir die Lizenz entziehen. Ja? Das ist jetzt bei einem anderen Shop passiert.
Wieso das?
Ja, die
bei hast PayPal. Hast du nicht draufgeschrieben, bitte nicht unter 18 bestellen? Oder?
Nee, es gibt ein, das ist ja ein amerikanisches Unternehmen und die nehmen das sozusagen mit der amerikanischen Gesetzgebung sehr genau. Und sagen halt, weil es einen Boykott gibt, der Amerikaner gegen Kuba, darf ich hier in Deutschland keinen kubanischen Rum verkaufen.
Aha.
Ja,
das ist interessant.
Und das ziehen die aber anscheinend auch gnadenlos durch. Ja. Und das ist schon, also das finde ich schon ziemlich schräg. Ja.
Wusste ich nicht. Also wenn jetzt kubanische Zigarren so.
Ja, darfst du nicht. Also darfst du nicht über. Also dann.
Was? Dann macht PayPal da nicht mit, oder?
PayPal
da
nicht.
Das habe ich ja nie gehört.
Wenn die das mitkriegen. Ja.
Das ist ja cool. Also jetzt eine Che Guevara-T-Shirts oder so, kann man auch nicht mit PayPal.
Kannst du auch nicht mit bezahlen. PayPal bezahlen. Ja, das müsste man mal gucken, ob man bei Spreadshirt oder so.
Ich meine, es ist doch relativ populär, dieses T-Shirt.
Ja, ja, eben. Ob du bei Spreadshirt. Aber
vielleicht machen sie es wegen des Geldes, machen sie dann doch wieder mit. Das gibt es ja eigentlich.
Ja, ich meine, dass mit diesem Jamaika rum, mit diesem Warum, das wäre ein relativ großes Unternehmen sogar gewesen. Ich muss da nochmal nachgucken. Ich habe das jetzt irgendwie nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber es ist schon schräg.
Ja.
Ah, du hast Schaumwein
mit. Ich habe Schaumwein mitgebracht. Hey, cool. Bevor es hier knallt, ich halte schon mal den Korken fest. Ich habe den, also alle Weine sind jetzt in Aluminiumfolie gehüllt, damit er das ja nicht erkennen kann, was es hier gibt. Ne? Aber man sieht gleich, die Flasche sieht schon nicht mehr so aus wie eine normale Weinflasche. Ne?
Ja, genau. Ja, gut. Etwas. Und ich habe natürlich die Agraffe gesehen hier. Die, ja, okay, also die.
Aber steht hoffentlich nichts drauf.
Steht nichts drauf.
Und ja. Also wir haben den jetzt hier quer durch Bonn transportiert. Ich hoffe nicht, dass es jetzt hier eine kleine Überschwemmung gibt. Soll ich das mir hier so...
Jetzt mal erst, sollte es erst mal flott machen. Man dreht ja die Flasche, ne? Also was man hält es schräg und dreht die Flasche. Und nicht den Kopf.
Das geht nicht wegen der Alufolie.
Ach so. Okay.
Ja, okay.
Ups.
Ach, das war doch super hier, schau mal.
Okay, das ist also jeder, der vorher schon eingeschlafen ist, ist jetzt wieder wach.
Ja, genau. Das war jetzt der zweite Wein.
Wobei das dann nachher irgendwie gelevelt wird. Also es gibt irgendwie eine Software, die nennt sich Levelator. Und die levelt... die ist irgendwie aus, also vor allen Dingen die verschiedenen Stimmen, also deine und meine irgendwie.
Ach, tatsächlich, also nicht wie bei mit Holger und dir, dass man
das
mit
Holger so ein bisschen zurückgesetzt. Ja gut, du kannst es nicht ganz ausblenden, aber ich denke, dass dieser Levelator dann auch so ein bisschen die Spitzen so ein bisschen kappt und so, ne? Das Ganze ein bisschen harmonischer wird im Sound.
Sich besser anhört und besser
zu
ertragen ist. So, was haben wir jetzt hier? Also der sieht genauso aus von der Farbe wie Köhlers Sieversheimer.
Ja, ist ein bisschen...
nicht Sieversheimer, das ist richtig.
Genau, er hat auch diese goldene Farbe, aber er ist stumpfer, ne? Der hat...
Das ist
matter.
Stumpfer. Ne? Der kann auch noch jetzt ein bisschen an der...
Nö, das ist, da ist Hefe drin, ja, würde ich sagen. Aha, ist ja
okay,
das ist ja, also es riecht ein bisschen nach Limo, finde ich.
Limo.
Aber eher so,
findest du?
Ja, also es ist was Süßes mit drin und es ist irgendwie einem,
also bei Limo bin ich jetzt auch nicht dabei.
Also ein bisschen wundert. Das ist jetzt auch, soll jetzt auch nicht so despektierlich sein, aber es hat so, ich finde, es hat ja sowas in Limo, weil es ist irgendwie sowas orangig, fruchtiges mit Süße und eben Bläschen. Aber es ist nicht orange, ne? Es ist eher sowas Birniges, finde ich.
Also ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht. Ich weiß ja, was das ist.
Ja.
Ja, ich weiß zwar sonst nicht viel, ich weiß aber, was das ist. Ich kann jetzt keine Romane zum Weingut erzählen.
Also es ist ungewöhnlich. Also es ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher Schaumwein von der Nase.
Ja, genau, das meine ich. Ne?
Ja. Also das wäre jetzt nichts, was ich irgendwo in die klassischen Schaumweinproduktionen einordnen könnte. Ja. Also das ist jetzt für mich keine Champagne, es ist kein französischer Cremant, es ist kein klassischer deutscher Sekt. Das könnte eher... Ja, der hat was Brausiges. Das ist schon witzig.
Was Brausiges?
Irgendwas erinnert er mich. Also an irgendeine markante...
Also ich habe auch irgendwie so ein Obst.
Aber
ja, genau. Bei mir ist es mehr so die Quittenrichtung. Ja? Oder?
Also ich kann es, glaube ich, gar nicht so ganz genau. Es ist eher so ein bisschen obstsalatig.
Ich sage jetzt mal nicht so viel, sonst kommt da noch drauf. Kommt da eh drauf. Nee, kommt da nicht drauf.
Und was eben auch markant ist, ist, dass er fast keine Bläschen hat. Ne? Steigt fast nichts auf. Also ganz wenig.
Aber, guck mal, das ist irgendwie. Aber ist das wirklich alles die Hefe?
Ja.
Der hat wirklich so ein. Wie sieht
also
das
ist aus? Trüb.
Ist richtig trüb, ja.
Er ist und trüb überhaupt und
kein Perlage.
Er hat fast keine Perlage, dafür hat er eher so ganz feine.
Aber also, es ist wie so ein, wie nennt man das? Also dieses, es sieht aus, als hätte so eine Wolke innen drin.
Ja, genau.
Also wie so eine,
Ja, aus feinsten Perlen.
Ja, es gibt ja so Schaumweine, wenn man die in den Mund nimmt, dann entwickelt sich erst dieser Schaum. Das finde ich total eklig und unangenehm.
Das könnte bei dem jetzt auch sein.
Aber die Nase bin ich wirklich auch überrascht.
Aber es ist auch sehr cremig, irgendwie in der Nase, finde ich.
Ups.
Oh, jetzt hat er Sigi vor lauter Schreck.
Genau das ist passiert, wovon ich sprach.
Wirklich,
der Schock ist im Mund. Man hatte Angst, das Zeug kommt einem wieder zur Nase raus. Also man muss...
Direkt aus Schreck den Mülleimer umgetreten.
Ja.
Ja. Das ist schon, also der...
Ja, also ich hatte noch keine Gelegenheit, den jetzt so richtig zu genießen.
Was hast du denn da? Da hast du was ganz Komisches angeschleppt.
Was ist das? Ja, ich wollte es ihm nicht leicht machen.
Nee. Okay, also. Nee, ich habe auch keinen blassen Schimmer,
was ist das auch nicht sein so schlimm. Könnte, ist auch nicht gesagt, so schlimm. Ja, ja. Aber wir haben ja jetzt, ist ja noch nicht so lange her, da haben wir ja mal so ein paar Schaumweinchen aufgemacht.
Also, wenn, dann würde ich am ehesten ja wieder irgendwie auf Österreich tippen, ne? Das ist irgendwie ein grüner Veltliner Schaumwein.
Was gibt es sowas?
Nee. Doch, sowas gibt es bestimmt.
Okay, also ich schließe das mal aus, ist nicht. Es ist kein grüner Veltliner. Aber die Rebsorte ist auch nicht, in der Nase würde ich was ganz anderes erwarten, weil ich die Rebsorte kenne. Hat damit nichts zu tun.
Ist das oxidativ so ein bisschen?
Riecht so, ne?
Ja, ne, so nicht oxidativ.
Ich weiß nicht, was ich interessant fand, deswegen habe ich den überhaupt hier angeschleppt. Es ist tatsächlich kein typischer deutscher Schaumwein. Mhm. Aber es ist ein deutscher Schaumwein. Mhm. Also wenn das jetzt ein italienischer Prosecco wäre oder so, dann würden sie den hier nicht verkaufen können. Auch keine spanische Cava.
Aber es ist ein deutscher, ja?
Es ist ein deutscher
Wein. Ja. Und ist das denn so ein Ancestralwein? Sprich ein Wein, der...
ich weiß, ich habe zugehört beim ersten Podcast, aber ich weiß es nicht, aber ich glaube es auch nicht.
Nee, dafür ist er eigentlich trocken. Ancestral ist eigentlich, hat eine relativ hohe Restsüße, ne? Weil er eben in der ersten Gärung nur halb vergärt, ne? Sozusagen, und Süße übrig bleibt und dann eben.
Also der hat ja eigentlich keine Süße, oder?
Nee, er hat eigentlich keine Süße.
Also ist nicht ganz trocken.
Er wirkt in der Nase halt süß, weil er diese greifbirnigen Aromen hat.
Und er ist ein bisschen. Er hat genau das, was der Köhler als Riesling nicht hatte, nämlich. So einen leichten, bitteren Nachgeschmack. Ah ja, also ich habe den mitgebracht, weil ich dachte, das ist mal was ganz anderes.
Ja, das ist in der Tat was ganz anderes.
Also ich habe auch schon mal von dem guten anderen getrunken.
Ist es denn Wein? Also ist es Reb?
Ja, es ist aus Trauben hergestellt.
Ist aus Trauben, genau, das meinte ich. Ist es aus Trauben hergestellt oder vielleicht aus Champagnerbratbirnen? Das könnte ja auch
sein. Ja. Nee, ist es auch
nicht. In Deutschland wird ja nun auch guter Schaumwein aus Birnen beispielsweise hergestellt oder auch aus Äpfeln. Nee, es ist schon Weintraube.
Mm, okay. Ja. Also was man sagen kann, es ist kein Riesling.
Ne? Ja. Das ist kein Riesling.
Okay, also was. Ich finde ihn ja ganz witzig, aber was mir nicht gefällt, ist diese
komische Eruption von Schaum auf der Zunge.
Ja, und diese anschließende
Bitterkeit. Ja, der ist irgendwie so ein bisschen durch den Wind. Ne? Der ist am Anfang, hat ja diese komische Birnen-Oxidationsaromatik in der Nase. Dann kriegt er in der Nase auch schon was Herbes, finde ich. Mhm. Ja, aber irgendwas, was nicht so ganz sauber ist,
finde ich. Deswegen dachte ich auch erst an Quitte.
Dann hat er im Glas irgendwie kaum Schaum und dafür aber dann auf der Zunge. Und dann ist es auch wirklich so ein bisschen, also es ist unelegant, ne, was er da so auf der Zunge hat an Schaum.
Ich hoffe, das gut verzeiht uns. Mhm. Bitte nicht hinhören. Die haben einen anderen, also machen einen Riesling-Sekt. So, machen einen Riesling-Sekt, der von einem unserer Lieblingskritiker, dem Stuart Piggott, sehr gelobt wird.
Vielleicht ist es ja Elbling.
Nee, es ist also, man kommt auch nicht drauf, weil er das auch diese Rebsorte auch nicht in der Nase widerspiegelt. Also okay. Hier ist weder Stachelbeere drin. Ja.
Dann sag mal.
Ich sage Stachelbeere. Also es ist ein Sauvignon Blanc.
Echt? Okay.
Deutscher
Sauvignon Blanc. Auch mit dem mit der.
Was? Ja, mit es, der knistert, es knistert jetzt mal kurz. Ich nehme das dann weg.
Die Hölle.
Die Alufolie. Knusper, knusper, Knäuschen. Ja. Also das ist, ne?
Ja, okay.
Von
ach Gott.
Den Geschwistern Köberisch aus Leiben an der Mosel.
Okay. Und es ist der, also es passt zur Stadt, weil es ist der Ludwig van Beethoven Sauvignon Blanc von den Geschwistern Köberisch.
Okay. Aus Leiben an der Mosel, ja.
Das ist schon ungewöhnlich. Ja. Also nicht nur, dass sie den Beethoven vorne drauf pflastern.
Ja,
also auch die haben Flaschenform ist schon ungewöhnlich, das ist ja eher so italienisch anmutend. Bisschen, ja. Und da mal einen Sauvignon Blanc Sekt von der Mosel zu machen, ist auch ungewöhnlich.
Richtig, ja. Witzig. Ich habe leider nicht viel dazu recherchieren können, weil ich mich kurz dazu entschlossen habe, den heute Abend hier zu präsentieren, mehr oder weniger.
Ja.
Hatte nur von dem Macher irgendwo auf Wein Plus einen Brief gelesen, wo er sich anscheinend ein bisschen dafür rechtfertigen musste, dass sie diesen Wein hergestellt haben. Ich weiß es aber nicht, es sind alles nur Gerüchte. Ja, also da müsste ich mich jetzt ein bisschen tiefer reinhängen.
Ja.
Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich dachte, das machen wir einfach mal auf, weil ich dachte mir, dass du sowas auch noch nicht probiert hast. Nee,
habe ich auch noch nicht probiert, in der Tat. Das ist schon witzig. Das ist in der Tat witzig. Ja.
Und dieser Beethoven, der Riesling, den habe ich auch mal getrunken. Es ist ähnlich von der Struktur, weil er auch dieses Aufschäumende auf der Zunge hat, was ich persönlich nicht so schön
finde. Nee, ich finde es auch nicht schön.
Das hat der Riesling-Sekt auch, aber er wird allgemein auch als guter Sekt anerkannt. So, müssen wir mal wegkippen.
Müssen wir mal wegkippen. Ja.
Es gibt erstmal einen Schluck Wasser.
Genau.
Wie viel Prozent Alkohol hat er denn?
12,5. Also normal so für Schaumwein.
Willst du auch einen Schluck, oder?
Ich hatte gerade. Ich habe mir schon genommen. Ja, das ist schon witzig. Also ich meine, Sauvignon Blanc-Sekt ist ja eh schon selten. Ja, das Ganze dann auch noch von der Mosel. Ja. Das dürfte schon ein Alleinstellungsmerkmal sein. Ja,
genau. So, jetzt muss ich hier
okay.
mit dem Teil umgehen.
Jetzt musst du noch können. Die Schlauchnut durch die Lasche ziehen. Ja.
Und das ist jetzt einer mit einer Seele, ne? Oder wie ist das? Das ist ein...
genau.
Das ist ein Korkenzieher mit Seele. Begrifflichkeiten so schön. Das ist ungefähr so wie erfahrene Golfbälle.
Ja, genau.
Erfahrene Golfbälle gibt es.
Erfahrene Golfbälle?
Ja.
Das heißt, die haben schon was erfahren.
Die sind schon mal geschlagen worden.
Die lagen schon mal im Wasser und wurden dabei rausgeholt.
Ja, wie ich es gesehen habe. Also, auf dem Golfplatz, da konnte man die kaufen. Erfahrene Golfbälle. Auch schön. So, hast du den Korken gesehen?
Nee.
Den Korken.
Also ich habe den Korken gesehen, aber ich habe nicht gesehen, was drauf stand. Okay. Ich habe jetzt auch tatsächlich überhaupt nicht drauf geachtet.
Sehr schön.
Ja.
So, jetzt gibt es wieder was Weißes.
Ne? Genau, wir trinken jetzt einen Wein aus einer grünen Schlegelflasche. Was hattest du
jetzt?
Jetzt habe ich da ins Wasser gespült.
Ja.
Okay. Du warst irgendwie abwesend.
Ah ja. Oha. Er sagt gleich.
Er sagt aha. Sagt er.
Ja, okay, das ist jetzt ziemlich krass, ne?
Jetzt nach dem Sauvignon
Blanc
von Beethoven Sekt, ja. Ja, Stille. Stille muss ertragen werden beim Weinprobieren. Es gibt ja wenig Schlimmeres als Stille, wenn man zuhört. Aber
man kann schon mal zum Kühlschrank gehen oder so.
Ein paar Sekunden. Genau, man kann mal zum Kühlschrank gehen und sich eine Flasche Bier holen, während man für den Wein-Podcast zuhört. Wenn man es einfach nicht mehr ertragen kann. Nee, ich brauche jetzt ein Bier.
Ja, genau. Ja, was sagst du? Ach Gott, nee.
Was denn?
Ja, ich sag's jetzt nicht. Du musst anfangen. Ich weiß ja, was es ist.
Ja. Dir gefällt's nicht, was du da riechst?
Naja, es ist jetzt. Es kommt ein bisschen drauf an, was auf der Zunge aussehen wird.
Ja, ich würde sagen.
Wir haben hier einen relativ apfelsäurebetonten Riesling. Also einen frischen Riesling.
Ja.
Einen relativ einfachen Riesling. Also wenn wir jetzt in den Kategorien weiterreden, bei denen wir vorhin waren, dann würde ich den als einen Gutswein einordnen.
Hört, hört. Ja.
Man hat halt in der Nase neben dem, was irgendwie Riesling ausmacht, eben vor allen Dingen diesen frischen Apfel, ne? Was eben darauf schließen lässt, denke ich, dass es einfach ein Jungwein ist, ne? Also das ist sozusagen das Primäraroma, das, was als erstes bei so einem Wein auftaucht, dann ist in dem Fall jetzt dieser frische Apfel, frische grüne Apfel. Dazu kommt dann auch so ein bisschen was Hefiges. Also was auch noch so ein bisschen auf diesen Jungwein schließen lässt, weil die Hefe sozusagen noch im Wein drinsteckt, ja, die dann irgendwann im Laufe der nächsten Monate wahrscheinlich verschwinden wird. Also der hat jetzt nicht so lange auf der Hefe gelegen wie der Köhler vorhin, das ist klar. Beim Köhler wird es einfach Bestandteil des Weines bleiben. Das soll es ja auch, weil er eben so lange auf der Hefe gelegen hat. Bei dem hier soll es nicht so sein. Aber bei einem jungen Wein schmeckt man einfach dann oder riecht man die Hefe dann halt noch raus, ne? Die sich dann irgendwann halt verflüchtigt. Hm. Der hat eine ordentliche Säure. Oh ja, wir haben hier noch so Becher, ne, zum dezenten Spucken, damit wir das hier nicht, weil wir nämlich nicht all das trinken, was wir, also runterschlucken, was wir hier probieren. Weil das bei der Batterie an Flaschen, die du da mitgebracht hast, ja, der Gesundheit auch so ein bisschen abträglich wird.
Vor allen Dingen könnte man dann den letzten Wein, also spätestens dann nicht mehr beurteilen, den letzten Wein.
Also nicht mehr beurteilen.
Oder eher ein bisschen früher.
Und es ist ja, jetzt nicht so, dass wir uns sozusagen live ins Koma saufen wollen. Ja. Das war jetzt eigentlich nicht Ziel dieses Podcasts.
Genau. Hm. Ich weiß nicht, ob sich die Ereignisse nicht überschlagen würden am Ende.
Also, wenn ich bis dahin richtig liege, wäre sozusagen noch die Frage, wo der Wein herkommt. Kann ich jetzt gar nicht so leicht beantworten, muss ich sagen.
Das kann ich nachvollziehen. Also erstmal, ich habe ihm die Flasche nicht gezeigt, ja? Aber alles, was er bis jetzt gesagt hat, ist vollkommen richtig. Völlig richtig.
Also es könnte ein, also ich würde fast sagen, es ist Mosel.
Mosel.
Obwohl es nicht typisch Mosel ist. Also
Ich finde, du hast ihn schon sehr schön beschrieben. Er ist auch dieses, dieses Abfällige. Er hat auch so ein bisschen an mich, bei mir erinnert er so ein bisschen an Brause. Ja? Mhm. Aber das haben wir ja auch.
Die Brause, ne?
Das stimmt auch. Das ist so ein bisschen brausig. Ja. Das ist meines Erachtens nach Terrassenwein eher. Das ist was, was man schon mal bei warmem Wetter schön draußen trinken kann.
Ja, gut.
Terrassenwein. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Ja, wie ist der so gemacht? Ist der okay oder ist der nicht okay?
Ich finde den okay.
Ist der lecker oder ist er nicht lecker?
Ich finde den auch lecker. Wobei man eben, also ich trinke auch durchaus gerne säurebetonte Weine. Das ist halt nicht jedermanns Sache, ne? Also noch lange nicht jedermanns Sache.
Ja.
Also das wäre jetzt sozusagen das, was das Vorurteil bestätigt, dass der Riesling eben vielen zu sauer ist.
Mhm, das stimmt.
Ich selber mag das eigentlich ganz gerne.
Für meine Schwiegermutter wäre es nichts.
Nee, ja, für meine Frau wäre es auch nichts. Ich würde das da wieder als Fiesling bezeichnen und wegkippen.
Ja. Also ich finde es aber auch sehr schön. Ich finde es, weil es genau dieses Knackige hat. Ja, es hat dieses Knackige, es hat fast ein bisschen Gerbstoff noch hinten raus. Noch ein bisschen die Zähne stumpf.
Ja, stimmt.
Kann aber auch so der Jugend geschuldet sein, ich weiß nicht.
Oder? Ja.
Durch die.
Ja, bestimmt. Diese? Kann gut sein.
Da wollen wir das Rätsel schon aufhören.
Ja,
das geht ja schnell bei diesem Wein hier.
Jo, ich nehme auch noch einen Schluck.
Den Rest hat er ausgesprochen.
So. Ja, ich finde, also genau das wollte ich eigentlich, es hat er sehr schön gemacht. Man kann sich drauf verlassen. Man führt ihn hier nicht aufs Glatteis, wenn man eine Flasche verhüllt.
Naja, das hast du auch.
Ne? Das ist also tatsächlich
auch schon ein genug geschafft.
Ja gut, aber das bleibt ja, bei jedem, das haben wir ja festgestellt, dass das jedem so geht.
Ja.
Es ist tatsächlich ein junger Wein, der ist auch gerade erst auf die Flasche gekommen. Das ist noch nicht sehr lang her.
Gut, mit der Mose lag er jetzt daneben. Da kann er nicht immer Glück haben. Wäre jetzt auch nicht typisch Mosel.
Ah, ist Keller. Okay.
Ja.
Das ist der jetzt frisch abgefüllte 2011er Riesling trocken von Keller, also sozusagen die Basisqualität. Das ist also ein Wein, der so um die 10 Euro herum liegen wird.
Mhm. Ja. Und den hast du jetzt wo gefunden?
Ja, bei meinem Lieblingshändler.
Ah, okay.
Bei meinem Altweinhändler sozusagen. Habe auch mal ein paar junge Weine ab und zu.
Ja. Ja, und Keller ist halt eines der führenden Weingüter in Deutschland. Macht auch den teuersten Riesling. Nämlich den G-Max. Der mittlerweile so, ich weiß gar nicht, der liegt schon jenseits der 100 Euro. Ne?
Mhm.
Ja. Was für deutschen Wein grundsätzlich ausgesprochen
ungewöhnlich ist.
Ja.
Also der teuerste trockene deutsche Wein. Ne?
Der teuerste trockene deutsche Wein. Es gibt Süßweine natürlich, also Trockenbeeren auslesen, Trockenbeeren auslesen, Beeren auslesen, die deutlich teurer sind.
Oh ja.
Sogenannte Versteigerungsweine auch häufig, die auf zentralen Börsen der Weinvereine, gerade an der Mosel, Mosel-Saar-Huber, also ehemals Mosel-Saar-Huber, versteigert werden, aber auch im Rheingau. Die sind teilweise deutlich teurer, aber das ist halt auch sozusagen dann die Essenz der jeweiligen Weine und Weingüter, die dann mit enormem Aufwand auch und mit sehr viel Verlust ja schon im Weinberg dann geerntet werden. Das sind ja meistens Mikro-
ja, ich weiß gar nicht, wie viele
Mengen
Liter.
Ja. Also es sind halt manchmal nur ein paar Liter. Ne?
Sind dann ein paar Liter. Also bei den TBAs, also Trockenbeeren auslesen,
ne? Ja,
eben. Da geht es wirklich nur um so ein paar Liter.
Genau, und das ist dann sind dann halt auch Weine, die quasi ewig für die Ewigkeit gemacht sind. Also die kann man auch in 100 Jahren noch aufmachen.
Ja.
Im Zweifelsfall, wenn es wirklich gute Jahrgänge sind. Aber der Keller macht halt den teuersten trockenen Wein, Weißwein. Aber ich wüsste jetzt auch keinen Rotwein in Deutschland, der teurer ist als. Also ich wüsste,
ja, doch, es gibt auch Rotweine, die teurer sind.
Ja.
Also auf jeden Fall, Breuer macht mit dem Assmanns Häuser Höllenberg. Da liegen wir auch bei dem Jahrgang ab im Jahrgang 9 schon bei 100 Euro.
Okay.
Okay. Ich weiß aber nicht, welcher deutsche Rotwein teurer sein könnte.
Nee, wüsste ich jetzt auch nicht.
Okay, aber der G-Max, so heißt er halt, von Keller. Wir hatten ja mal das große Vergnügen, den ersten Jahrgang, den man da den damals auf die Flasche gebracht hat, zu trinken mit unserem kleinen Weinzirkel.
Mhm.
Und das war schon ein großes Kino.
Ja. Das war dann der Wein eben schon in einem gereiften Zustand. Und man sagt, ich weiß gar nicht, wer es noch sagt, aber es gibt auch durchaus Erfahrungswerte, die sagen, dass deutscher trockener Riesling nicht so wirklich so lange haltbar ist.
Ja.
Es ist auch eben untermauert durch viele Proben, wobei wir jetzt in letzter Zeit ja doch durchaus diverse Rieslinge probiert haben, die das ganz locker geschafft haben.
Genau, auch und 10 Jahre alte Lagenrieslinge.
Ja,
jetzt
genau.
Zuletzt den Geißböhl von Birklin Wolf. Der war dann noch top. Schön arbeiten. Von 2002 war der, oder was war das?
Das, was ich jetzt mitgebracht
ja?
hatte? Ne, das war ein 99er.
99er, der war das super.
Kopertsberger
ja,
Bodenmorgen, ne? So, war kein Geißböll.
Kein Geißböll, ne. Okay.
Und der Müllenwein war ja auch, war ja auch 99, war auch super in Form.
Und schon ein paar Tage
auch. Naja, und die Heilmann-Löwenstein-Weine, die wir mit Heilmann-Löwenstein probiert haben, die waren, also jetzt 98, 99, war ja auch top.
Also der, ich weiß noch, dass der G-Max, der 2000er, da hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten, den überhaupt als Riesling zu identifizieren, oder?
Ja.
Das war schon große Klasse.
Ja.
Also wenn die so große Gewächse etwas älter werden, wird es, glaube ich, schwierig, die so eindeutig zu identifizieren.
Ja.
Das ist jetzt bei so einem Wein ist es relativ einfach, finde ich. Wenn man so ein paar Rieslinge getrunken hat, dann kann man das mit dem Ausschlussverfahren relativ gut hinkriegen, ne?
Also sehr würzig, ne? Also je länger der jetzt im Glas ist, desto stärker öffnet er sich. Auch diese einfachen Weine tun das ja. Und wir haben jetzt, finde ich, viel mehr Würze als ganz am Anfang. Also so mit Würze bezeichne ich so eine Mischung aus Kräutern, so eine Kräuterigkeit in Verbindung mit Stein. Ja, also ja. Das zusammen, man nennt es ja auch schnell Mineralität, also das, was sozusagen der Rebstock aus der Erde, also aus den Gesteinsschichten zieht, wird dann eben in diesem Wein markant. Und das ist im Zweifelsfall, wirkt es sehr würzig.
Ja, und dieses Brausige ist ein bisschen weg.
Ja. Ja. Ja, also ich denke, das ist halt, das ist beim Köhler so und das ist auch beim Keller so, dass ein Gutswein von diesen wirklich guten Weingütern, auch ein Gutswein einfach eine Qualität hat, die verlangt, dass man diesem Wein Zeit gibt.
Ja, ja. Also ich finde auch, dass es, also wenn man den im Jahr aufmacht, glaube ich, dann tut man ihm Gefallen mit.
Ja. Also sowohl Zeit, so ein bisschen Zeit im Keller, auch wenn man den jetzt gut trinken kann, aber eben auch ein bisschen Zeit im Glas. Ja. Ne? Und wenn man ihn jetzt ein paar Minuten offen hat, dann wirkt der schon ganz anders als direkt nach dem Öffnen. Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt einfach auch Weingüter, bei denen selbst die Gutsweine sozusagen so eine erstmal für ein paar Monate dicht machen. Ne? Also bei Clemens Busch von der Mosel weiß ich es jetzt, also aus Erfahrung, dass die einfachen Weine, eigentlich alle seine Weine, in den ersten Monaten oder nach einem halben Jahr, sag ich mal, sozusagen die Schotten dicht machen. Da könnte man meinen, der Wein hat nichts drauf, weil der einfach irgendwie sich schließt. Das ist schon verrückt. Ne?
Also aber könnte es da nicht auch eine Spontanvergärung liegen?
Ja.
Ich weiß, die Keller macht das jetzt hier mit diesem Wein auf jeden Fall nicht. Ne?
Nee.
Ist ja auch kein Öko-Weingut in dem Sinne.
Nee. Ne?
Spontanvergären, glaube ich, macht das schon, aber...
bei den größeren Sachen, oder?
Ich weiß jetzt nicht ganz genau.
Es gibt ja auch Weingüter, die spontan angären. Also Spontanvergärung, um das nochmal zu erklären, heißt eben, dass ein Wein mit den Hefen vergoren wird, die auf den Traubenschalen existieren. Also sprich, das sind Hefen, die im Weinberg existieren, die sozusagen automatisch auf die Trauben geflogen kommen, beziehungsweise auch im Keller des Winzers vorhanden sind. Und diese Hefen lösen die Reaktion aus, dass der Zucker in den Trauben in Alkohol umgewandelt wird. Das ist ja nun mal der Gärprozess. Und früher wurde natürlich nur spontan vergoren, weil es gar nichts anderes gab. Und im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich dann eben hat man dann eigene Hefen gezüchtet, die diesen Prozess übernehmen, statt der Spontanvergärung, weil eben diese Hefen ganz anders dosiert werden können und letztlich den Gärprozess viel genauer zu taxieren ist. Also das ist der eindeutige Vorteil. Man kann genau sagen, ich nehme jetzt Hefe und vergäre den Wein, so wie ich ihn haben will eigentlich.
Aber es hat auch ein bisschen was mit der Temperatur zu tun. Früher konnte man das nicht, die Temperatur nicht so gut steuern.
Stimmt. Oder das, ne? Ja, die Temperatur kommt noch dazu. Auch das ist, also auch mit der Temperatur, mit der man einen Wein vergärt, kann man einen Wein wesentlich beeinflussen. Also wenn ich beispielsweise einen Weißwein kalt vergäre, dann kriege ich viel exotischere Aromen in den Wein, als wenn ich ihn bei mehr oder weniger Normaltemperatur vergehe.
Auch bei Rotwein ist das da auch so?
Bei Rotwein weiß ich es jetzt gar nicht.
Gibt ja auch eine Kaltmazeration.
Ja.
Okay, aber auf jeden Fall kann man das heute alles viel, viel kontrollierter machen
als früher. Ne? Und man kann vor allen Dingen, sozusagen die Kehrseite ist eben auch, ich sag mal jetzt für den Naturweinfreund, der den Wein so natürlich wie möglich haben möchte, dass ich eben mit Hefen eben auch sehr deutlich manipulieren kann. Also es gibt, ich sag mal, 100 verschiedene Hefesorten. Ja. Es gibt welche speziell für Schaumweine, es gibt welche speziell für Beaujolais, es gibt welche speziell für Sauvignon Blanc und so weiter und so fort, die eben eine bestimmte Geschmacksaromatik im Wein rausheben oder vielleicht erst erwecken, sodass man manchmal auch Weine hat. Wir hatten es schon mal bei einem Chenin Blanc aus Südafrika. Ich hatte es jetzt letztens bei einem Grillo aus Sizilien. Ich habe es irgendwo gelesen über einen Silvaner und auch über einen grünen Veltliner, die irgendwie alle nach Sauvignon Blanc schmeckten. Also diese ganz typische Sauvignon Blanc Aromatik hatten von Stachelbeere und weißen Johannisbeeren und so ein bisschen grasig. Ja. Und das alles kann man tatsächlich mit einer speziellen Sauvignon Blanc Hefe auch aus dem Wein rausholen. Ja, und dann ist man irgendwie überrascht, dass man eigentlich eine ganz andere Rebsorte im Glas hat und meint, man würde einen Sauvignon Blanc probieren. Ja.
Also dann können wir das bei den Geschwistern Köverich schon mal ausschließen, dass sie diese Hefen zur Hilfe genommen haben, weil der
er wirkte jetzt wenig, nicht so, wirkt jetzt nicht so klassisch.
Sauvignon Blanc, ja. Also ich finde den, mag den Wein, ich finde den, das ist ein toller Einstiegswein einfach und es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es einfach gut. Ich meine, 10 Euro ist auch nicht wenig, aber
ich hatte den Gutswein noch nie so von ihm. Ich hatte mal so eine Sonderabfüllung, die der Keller mit Pinade Picard macht, einem Weinhändler aus Saarbellen, also im Saarland, bei dem ich früher häufiger Weine gekauft habe. Das ist auch einer der wirklich guten Weinhändler in Deutschland ist.
Ja, relativ groß und bekannt. Ja,
groß und bekannt und neben den einer großen Anzahl sehr guter deutscher Winzer eben auch ein sehr schönes, eigentlich ein sehr schönes Südfrankreich-Sortiment vor allen Dingen hat, das muss man schon sagen. Ja, kann man, gehört mit zu den Weinhändlern in Deutschland, die ich empfehlen würde, mit dem einen Abstrich, dass mir einfach die Texte rund um diese Weine schon einigermaßen auf den Senkel gehen.
Ja, doch, sehr blumig. Halt,
ja, sehr blumig sind und auf Dauer eben auch so überkandidelt wirken einfach, ne? Weil es halt immer die gleiche Euphorie ist, mit der die Weine beschrieben werden. Und wenn ich auch selber gerne mal euphorisch bin, was Weine angeht, kann ich das doch nicht irgendwie die ganze Zeit durchhalten für mich selber. Und wenn ich das lese, also ich lese es mittlerweile eben nicht mehr.
Ja,
ich kann aber durchaus Weine bestellen. Ich überfliege es auch manchmal, genau. Ja. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht so den Drang, es zu lesen.
Also in den Artikeln haben sie ja manches im Fettdruck gesetzt. Das erleichtert einen noch. Ja.
Genau.
So einiges. So, ja, jetzt sind wir hier mit dem Riesling durch, nicht, oder?
Ja.
Dann geht es jetzt zu den Rotweinen, oder?
Ah, okay.
Das war's mit Weiß.
Bist du jetzt enttäuscht?
Nö. Wir trinken ja ganz gerne nicht. Weiß.
Ja, wir trinken gerne Weiß. Ja.
Genau, aber wir haben es ja noch ziemlich schattig draußen. Und noch ist es nicht richtig warm, deswegen kann man jetzt durchaus noch ein paar schöne Rotweine trinken.
Der Sigi schüttet schon daneben. Oh Gott, man schüttet schon daneben.
Das ist aber jetzt unangenehm, hat aber keiner gesehen, oder?
Der Sigi hier schüttet schon daneben. Das kann man jetzt nicht sagen nach einem guten Wein. Ja, möchtest du hier so ein, ich habe mal einen Hopstock mitgebracht.
Das ist gut, bevor ich noch mehr verschütte.
Genau.
Ich mache den Korken weg. Noch ist er ja nicht kurzsichtig. Ist das so?
Es gibt bestimmt ganz fiese Geräusche im Mikrofon mit diesen Anrufen, dieser Alufolie.
Ah ja, ja.
Bestimmt.
Dann nehmen jetzt die Ohren ab. So, wir schenken ein.
Okay.
Ich habe die zu Hause schon aufgezogen,
ja. Ist,
aber nicht dekantiert, der Wein. Also ist jetzt irgendwie 2 Stunden auf. Großer Schreck jetzt nach dem Weißwein, ne?
Ja, man muss sich jetzt komplett umstellen, aber es ist... schon mal spontan ein schöner Geruch, finde ich.
Ja.
So ein bisschen Holz.
Schön frisch.
Schön frisch, auch von der Farbe her. So ein kräftiges Rot. Was ist das? Kirschrot, würde ich sagen.
Das, ja. Also ja. Lila Reflexe, sagt man immer so schön. Ja. Lila Reflexe, ich weiß gar nicht, was das ist.
Siehst genau du die denn?
Vielleicht so ein, also ich eher nicht. Ich würde das wahrscheinlich dann eher nicht als Lila
bezeichnen. Also ich würde das jetzt auch nicht als Lila bezeichnen.
Aber er hat so ein bisschen, ja, es gibt ja so diese bestimmten Wortschatz für Rotweinbeschreibung.
Ja.
Kaminrot.
Ja. Auch schön Karmesinrot. Also es ist vanillig in der Nase, was eben auf den Gebrauch von frischem Holz schließen lässt. Aber jetzt nicht übermäßig. Eigentlich eine ganz angenehme Dosis, würde ich sagen.
Ja, eher zurückhaltend.
Ja. Also ja, dann frische Frucht. Da ist bestimmt Kirsche dabei. Das ist, Ja, vor allem die Kirsche, würde ich sagen.
Ja, finde ich also ganz deutlich.
Ja.
Ja. Aber nicht so eine richtig fette. So eine Amarena ist es nicht. Ne?
Das ist, ist jetzt keine Herzkirsche oder jetzt eine, so eine Schwarzkirsche. Ist eher so eine schöne, saftige,
ja,
reife, aber nicht überreife Kirsche. Nicht überreife
Kirsche, genau.
Kirche. Kirsche. Ja, was sagt man eigentlich? Du kommst ja aus der Eifel. Was sagt man denn da?
Zu Kirsche. Welche Kirsche meinst du denn?
Wie heißt denn Kirsche auf
Eifel? Ja, das, also auf Eifelblatt, ich komme aus der tiefsten Eifel, da benutzt man das Wort Kirsche ja nun gar nicht, da heißt es dann,
ach so,
wir sagen ja zur Kirsche, also die Kirche, die Kirsche ist die Kiescht.
Die Kiescht? Ja, die
Kiescht. Wir essen ein Kiescht, das ist dann, wir essen eine Kirsche.
Was heißt denn, wir essen eine Kiste Kirschen?
Boah, jetzt, ne? Wir essen ein Kistkiechten, würde das dann heißen. Okay. Liebe Eifler, nimm es mir nicht übel, ich habe schon einiges verlernt. Und wenn wir sonntags zur Messe gehen, dann gehen wir in die Kirsch.
Eine Kirsch.
Deswegen habe ich auch das Problem mit dem SCH und dem CH, weil ich das in meiner Jugend nun wirklich überhaupt nicht gebrauchen musste. Ja, also wir gehen in die
Kirsch.
Kirsch. Beyond on Kirsch.
Kirsch sozusagen.
Ja, aber man muss also aber sagen, also ich komme ja aus dem Eifelteil, der eher diesen Kölner Einfluss hat. Gibt ja so eine Linie sozusagen. Man kann ja wirklich so immer eine nähere Linie ziehen.
Also weil da mal die Kurfürsten, die kölnischen Kurfürsten waren oder so.
Genau, also ich denke, dass es damit zusammenhängt. Es gibt ein paar Kilometer weiter südlich. Das ist eher so ein fränkisch-eiflerischer Bereich. Da hatten die Franken etwas mir das sagen. Und die sprechen zum Beispiel ein ganz hartes G. Und da, wo ich herkomme, also ein paar Kilometer weiter nördlich, spricht man überhaupt kein G. Also wir sprechen, wie die Kölner auch, ausschließlich ein J.
Ah ja.
Also Jud. Ne? Aus Jud ist es immer noch Jud, die Jange. Ne?
Ja.
Also das ist ein klares J, also wie in Köln eigentlich auch. Und ein paar Kilometer weiter, eine Freundin von mir, die kommt halt aus Lichtenborn, das ist irgendwie nur 10 Kilometer weiter entfernt, da gibt es das Gut. Da sagt man immer nur Gut. Das ist immer noch gut gegangen. Ja, also da wird ein ganz klares G gesprochen.
Ja.
Und die kennen das J überhaupt nicht. Also das ist eher der fränkische Einschlag. Das ist so, ich weiß nicht, aber es war halt damals, ich weiß nicht, da ging es ja auch drunter und drüber.
Naja, und das ist ja relativ nah an der belgischen Grenze dann, ne? Oder?
Ein Steinwurf.
Steinwurf, ne?
Winterspelt für die Gebildeten unter uns, ja. Alfred
Anders gibt es da. Gebildeten zumindest.
Ja, aber auch ja, literarisch
so, gebildet. Stimmt.
Alfred Anders, ne, hat ja ein Buch geschrieben, Winterspelt.
Da ging es aber um den
Kriegsende, genau. Kriegsende. Und wurde auch verfilmt im Übrigen. Ich weiß gar nicht, wann es war. Irgendwann in den 70ern mit Katharina Thalbach und Hans-Christian Blech in den Hauptrollen. Winterspelt.
Hans-Christian Blech, wer ist das
nochmal? Hans-Christian Blech war damals eine große Schauspieler-Ikone.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht, seit wann der schon tot ist.
Und die Katharina Thalbach hat es?
Ja, noch als junges Mädel.
Also war das DEFA-Film, oder? Hat die Katharina Thalbach hatte nicht im Osten?
Nee, nee.
Oh Gott.
Ich weiß wirklich
nicht. Schmeiß ich das jetzt
kurz. Weil ich war noch relativ jung und das bin ich dann jetzt nur nicht mehr. Also sie war sehr jung damals. Sie ist auch nicht sehr viel älter als ich. Wie alt ist Katharina Thalbach eigentlich? 60? Wenn überhaupt? Naja, gut. Also 10 Jahre liegen wahrscheinlich so zwischen uns.
Ich stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Es gibt ja zwei Thalbachs, ne? Also Mutter und Tochter.
Wie heißt denn die Tochter noch?
Ja.
Katharina Thalbach ist halt die Mutter von der Blablabla Thalbach.
Ja. Ja.
Kann man noch rausgraben?
Die kämen, also die hätten irgendwie, meine Güte, ich dachte immer, die kämen aus dem
Ostfilm.
Ich meine, das kann ja auch sein, dass die Alfred Anders war doch irgendwie, haben die doch auch.
Ja, Alfred Anders hat jetzt nichts weiter geschrieben, was irgendwie.
Haben wir das denn an Originalschauplätzen gedreht?
Das wurde damals in der Eifel. Also in unserem, also in dem Dorf, aus dem ich komme, also Winterspelt ist halt 3 Kilometer weiter, das war schon zu modern sozusagen und man konnte das da nicht verfilmen. Man ist einfach ein paar Kilometer weiter über die Grenze gegangen nach Belgien und hat da gedreht. Da gab es halt wirklich tatsächlich noch alte Bauernhöfe, die genauso aussahen wie vor dem Krieg oder während des Krieges. Da hat man das Ganze verfilmt.
Ah ja.
weiß gar nicht, ob es den Film überhaupt noch gibt. Ich habe da auch nicht recherchiert. Aber das ist bestimmt
ja.
Ganz witzig. Und es geht auch die Mär, dass Ernest Hemingway den kleinen Weiler Hemmeris sozusagen zum ersten Mal deutschen Boden betreten hat. Das ist also wirklich auch aus dem Ort, aus dem ich komme. An der Ur gelegen. Und die haben sich da von so einer Bauersfrau, so geht die Geschichte, nachdem sie die Grenze betreten haben, einquartiert in so einem alten Bauernhaus und haben sich zwei Hühnchen braten lassen.
Aha. Naja.
Berühmt, ne, die Gegend.
Ja,
berühmt. Aber ich glaube, die amerikanische Armee hat proklamiert, dass sie in Holland zum ersten Mal, also in der holländisch-deutschen Grenze, den sozusagen zum ersten Mal deutschen
da gewesen sein.
Ja, so richtig Niederrhein.
Ja.
So ist es offiziell, aber es.
Es kann sein, also ich weiß es auch nicht.
Vorher sind sie, glaube ich, inoffiziell schon weiter südlich über die Grenze gekommen.
Ja, das ist sozusagen das, was man, also in Goch jetzt, was man bei der Brücke von Arnheim irgendwie nachschauen kann. Ne? Mhm. Also dieser, mehr oder weniger dieses Desaster Arnheim einzunehmen und
mit diesen Brücken.
Was dann nicht funktioniert. Also eine Brücke zu viel heißt der Film ja im Englischen. Und die Brücke von Arnheim haben sie ja nicht eingenommen. Stattdessen haben sie dann eben meine Heimatstadt Goch irgendwie zu 95% platt gemacht. Ne?
Die haben dann von der Grenze aus rübergeballert oder
irgendwie? Und die haben Luftangriffe vor allen Dingen. Ja, also vor Goch, also zwischen Goch und Rhein und Holland liegt der sogenannte Reichswald. Hört sich auch schon super an, ne? Der Reichswald. Und da hatten sich die deutschen Truppen halt festgesetzt.
Ja.
Und die mussten halt dadurch auf dem Weg ins Ruhrgebiet. Und die haben halt in diesem Korridor, also vor allen Dingen eben Goch, eben fast komplett zerstört. Was sehr schade ist natürlich, weil es ein sehr, also sehr viel schöne alte Bausubstanz hatte. Davon gibt es nur noch 5 Häuser oder so. Ich habe mal in einem Haus gewohnt, in einem alten Jahrhundertwendehaus, was aber auch wirklich eine heftige Schlagseite hatte. Also wenn man zu meiner Wohnung hochgegangen ist, ich habe in der oberen Etage gewohnt, da hatte man irgendwie immer das Gefühl, man ist auf dem Schiff.
Ja, das ganze Haus war.
Das ganze Haus war. Also Haus daneben, also beide Häuser daneben, glaube ich. Nee, das rechte Haus daneben war halt weggebombt worden. Das Ganze ist so ein bisschen gekippt. Dann hat man
wieder eins dahin
gebaut. Ja. Man hat halt wieder eins dahin gebaut.
Zum Abstützen.
Aber dieses Gekippte ist halt geblieben.
Zum Andenken sozusagen.
Konnte man nicht wieder zurückkippen.
Ja, jetzt hatten wir
wieder Wein, ne?
Ja, die Nase ins Glas. Das hier hat, glaube ich, weniger was mit der Eifel oder auch mit dem Niederrhein zu tun.
Nee.
Wir sind immer noch bei den Kirschen. Viel weiter sind wir nicht gekommen. Nee, aber da haben wir jetzt auch nur die Nase ins Glas gehalten.
Ne? Ist auch ein relativ junger Wein, ne? So wie er zumindest im Glas auch wirkt, von der Farbe her, aber auch von der Aromatik. Das ist
ja, ich hätte da wieder so ein bisschen Lakritze zu bieten.
Bisschen Lakritze oder Süßholz, ja, sowas.
Süßholz. Lakritz.
Auch so ein bisschen steinig, so ein bisschen Stein, nasser Stein, aber zurückhaltend, also jetzt nicht so im Vordergrund.
Also
aber jedenfalls schön ausgereift, da ist nichts Grünes oder so. Es wirkt so in der Nase, also ich hätte spontan, also als ich spontan die Nase in das Glas gehalten habe, dachte ich, das ist ja Bordeaux. Und dann hatte ich zwischendurch das Gefühl, es könnte auch Tempranillo sein.
Mhm. Ich gucke zur Sicherheit nochmal auf den Korken.
Stattdessen ist es deutscher Ortega. Das ist doch Ortega, das heißt doch wieder.
So wie klar.
Ist nicht direkt wenig,
drauf gekommen.
Mit ein wenig Portugieser versetzt und Dornfelder. Für die Farbe.
Ist Ortega so hell? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Ich
bin kein Ortega-Spezialist, muss ich gestehen. Aber es gibt ja auch, es könnte ja auch Cabernet Mito sein.
Ach stimmt, gibt es ja auch.
Zum Beispiel. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, dann, wenn dieser Wein so frisch ist und dieses weiche, vanillige Holz, auch wenn es eben nicht übertrieben ist, aber du hast diese Primärfrucht und dann hast du dieses Holz und dann weiß ich nicht so genau, was es sein könnte.
Okay, ich habe gedacht, die Farbe wird es ein bisschen verraten, tut es aber nicht. Das ist doch relativ nur dicht von der Farbe. Na, ist, also kein Wein, durch den man durchgucken kann.
Nee.
Da schließt sich dann schon mal ein Spätburgunder oder ein Frühburgunder oder sowas aus.
Ja. Also weil ich das auch der von der Aromatik her in der Nase jetzt nicht sagen
kann. So, ne? Aber es ist auch sehr kirschlastig.
Es ist sehr kirschlastig. Es ist kein... Also ich finde, er hat wenig mit Cabernet Sauvignon zu tun. Also es ist jetzt nicht so, was mit Johannisbeere oder so zu tun hätte, was für Cabernet Sauvignon sprechen würde. Da es sehr kirschlastig ist, dachte ich, jetzt könnte Tempranillo sein, weil Tempranillo durchaus schon mal diese Kirscharomatik hat. Aber es könnte halt auch... Uff. Also er hat so ein bisschen was von Zedernholzkiste auch. Was... Für mich wieder auch so ein bisschen ist, dieses steinige, mineralische wirkt für mich, also zusammen mit dieser Zedernholzkiste, eher wieder Richtung Bordeaux, muss ich sagen.
Also man sieht, wie schwierig das Ganze ist.
Mhm.
Das, was man dann liest in Zeitungen oder in Blogs, das ist dann die feine Version der ganzen Diskussion, die man vorher geführt hat.
Ja,
das ist schwierig. Vielleicht muss man auch anders anfangen mit dem Wein.
Mhm.
Du sagst, er ist frisch. Was glaubst du, wie frisch ist er?
3-4 Jahre. Ja, hat er vielleicht nicht mal. Sagen wir 2012. Schwierig. Also ich finde schon, diese Primärfrucht, diese Kirschfrucht ist schon noch sehr dominant, oder?
Mhm.
Ist er älter?
Er ist in der Tat älter.
Er ist in der Tat älter.
Mhm. Spricht für ihn.
Mhm.
Was hat er denn nicht? Er hat mehr Säure als Tannin.
Er hat mehr Säure als Tannin. Ich finde, er hat nicht allzu viel Alkohol. Wirkt zumindest nicht so.
Genau. Also was eher, also wenn du jetzt sagst Bordeaux, dann müsste er an der Regel zumindest, aber Merlot, für Merlot passt nicht. Die Kirscharomatik passt nicht. Also würde man sagen, dass das Tannin ist jetzt hier nicht so überdeutlich.
Ja. Das stimmt.
Die Säure ist ausgeprägter. Es ist auch diese Kirscharomatik, die setzt sich auch in der am Gaumen so ein bisschen fort, finde ich. Ne? Dass da so ein bisschen die.
Ja.
Also ich kenne den Wein, ich habe ihn auch schon häufiger getrunken.
Das ist bestimmt ein Italiener.
Er kennt meine kleine Affinität. Das ist bestimmt ein Italiener.
Also die durchaus vorhandene Säure spricht für den Italiener, wobei ich ihn insgesamt nicht italienisch finde. Es kann aber auch sein, dass das irgendwie am Holz liegt.
Also er hat nicht so lange im Holz gelegen.
Nee.
Hat nur ein Jahr im Holz gelegen.
Tja, gibt es mir noch was?
Ist nicht so einfach.
Ne? Nee, ist nicht so einfach. Ja.
Aber es ist auch gar nicht so wichtig, weil es ist, glaube ich, gar nicht, es ist kein, ich sag's mal so.
Ist es ein reinsortiger Wein?
Es ist ein reinsortiger
Wein. Es ist ein reinsortiger
Wein. Also es ist keine Cuvée.
Okay. Ja? Es ist kein Cabernet Sauvignon, es ist auch kein Tempranillo, es ist kein Merlot, es ist auch kein Cabernet Franc, glaube ich. Es ist kein Syrah.
Also
ist auch nichts aus Südfrankreich.
Man kann das nach dem Ausschlussverfahren, kann man das ein bisschen machen, ne?
Es wirkt nicht deutsch. Jetzt auch nicht, was es sein sollte.
Okay, was gibt es noch? Übersee?
Na gut, man könnte noch nach Österreich gucken, aber das wirkt auch nicht österreichisch. Also ich wüsste jetzt nicht Zweigelt oder Blaufränkisch. Ja, es könnte Übersee sein. Aber dann eher so cool kleiner, so kühlere Lagen in... Was?
Jetzt hab ich gerade die Augenbrauen hochgehoben.
Achso.
Das hat den Christoph jetzt irritiert.
Es wirkt nicht so, als käme er aus einer heißen Region.
Ja. Er wirkt nicht so, als käme er aus einer heißen Region. Ja, genau. Das, war so.
Das ist das Überraschende dabei?
Das ist das Überraschende dabei. Okay, genau. Das ist eigentlich auch das Schöne dabei. Okay. Also es ist tatsächlich nicht gerade kühl in der Ecke. Aber es ist, hat nicht diese typische Übersee-Charakteristik. Ne?
Aber es ist dann Übersee, sagst du ja?
Nee,
ist es nicht.
Sag ich nicht. Ja.
Achso. Okay.
Oder? Hat er diese...
Du sagst es doch.
Ja, oder? Also ich empfinde das nicht so. Das ist jetzt eine... Also das, was man oft so, wenn man die Nase ins Glas hält, sofort riecht, finde ich. Man darf diese Kirscharomatik.
Ja. Dieses Zedernholz. Was irgendwie auch markanter wirkt.
Wird. Okay, es ist schwierig. Also es ist wirklich...
Wer hat denn noch Kirsche? Pinotage?
Habe ich noch nicht so viel getrunken. Dass ich das beurteilen könnte. Aber du warst schon mal ganz gut. Ich will dich jetzt auch wieder vom Weg hin wegführen. Also wenn wir in Italien bleiben, wollen, dann in Italien, wir wissen ja alle, ne? Wie viele autochthone Rebsorten haben die?
Ja. Gut.
Da kommen schon ein paar hundert zusammen.
Ja.
Die dann, also da die richtige zu finden. Ne? Also es ist ein italienischer Wein.
Ja, wenn es heißer ist, dann ist es irgendwo unten. Also das geht dann in die Richtung Negro Amaro, Primitivo, aber Primitivo glaube ich jetzt nicht unbedingt.
Nee, Primitivo, eine andere Aromatik.
Ja. Gibt es noch, Aglianico gibt es da noch, aber Aglianico ist eigentlich herber.
Ja, hat viel mehr Tannin. Ja.
Also Negro Amaro könnte schon sein. Oder eben, ja, doch.
Okay, also der Rest ist wirklich Spekulation.
Mhm.
Na, was würdest du für den Wein bezahlen? Wie viel Geld würdest du ausgeben für den Wein?
Ich finde, der ist gut gemacht. Das ist ein schöner Wein, der ist lecker, vor allen Dingen. Ich finde den vor allen Dingen lecker und das ist ja schon mal wichtig. Der ist jetzt nicht allzu tief, nicht allzu komplex, aber er hat eine schöne Frucht, er hat irgendwie so ein schönes Gerüst, eine schöne Säure, wirkt eben nicht, überhaupt nicht überalkoholisiert oder so, wirkt nicht heiß und ist im positiven Sinne eben lecker und hat auch eine schöne Länge eigentlich. Ich finde, der könnte durchaus 12, 13, 14 Euro kosten. So.
Okay, also du würdest ihm aber nicht mehr attestieren, weil da fehlt ihm so ein bisschen die Komplexität. Fehlt ihm
vielleicht so ein bisschen die Komplexität, ja. Aber so in dem Bereich.
Ja. Sollen wir es auflösen?
Ja,
dann lösen wir es auf. Es knistert mal wieder. Die Alufolie muss weg. Da ist es schon. So.
Okay.
Also er guckt jetzt aufs Etikett.
Sieht schön aus.
Ganz nett gemacht.
Die
Rebsorte steht nicht drauf.
Gott, Vigna Pedale, ja, Vigna Pedale von Castel del Monte. Das ist dieses Castel.
Also Torrevento, das ist
Torrevento.
Das Weingut, nennt sich Torrevento. Castel del Monte ist die Appellation.
Castel del Monte ist dieses markante Castel mit diesem.
Stauferschloss. Kein Schloss, sondern es ist so eine.
Das ist eine Trutzburg, so richtig,
genau,
ne? So eine Fünf, so ein. Wie nennt man das?
Wie viel Kanten hat es?
Oder Oktaeder oder sowas?
Ja, ich weiß nicht mehr.
Auf jeden Fall ein sehr markantes Gebäude.
Genau.
Was auch im.
So eine Wehrburg war das. Das war eine Wehrburg von den Staufern damals errichtet. Ich weiß gar nicht mehr genau wann.
Und auch nochmal eben im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, nochmal ordentlich umkämpft, das Ganze. Ja, Castel del Monte ist die Denominazione di Origine Controllata. Rosso Reserva 2006.
Genau, es ist ein Uva di Troia.
Uva di Troia.
Oder Nero di Troia.
Okay.
Die Rebsorte. Also der Wein kommt sozusagen doch sehr weit südlicher aus Apulien.
Ja, also es ist sozusagen vom Stiefel der Absatz.
Genau.
Zieht sich so ein bisschen hoch, wie so ein der komplette Absatz so ein bisschen weiter hoch. Ne?
Es ist eher ein karges Gebiet. Eher heiß. Ja. Das kann man mal so sagen. Aber auch sehr steinig, sehr felsig.
Ja.
Ja, und das ist halt ein Wein, der ist, das ist eine Reserva. Der kommt tatsächlich aus einer Einzellage. Deswegen heißt, hat auch diesen Namen, dieses Vigna Pedale. Das ist eine 5 Hektar Einzellage. Mhm. Das Torrevento selbst, das Weingut Torrevento, ist recht groß. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben 90 Hektar allein an Wein.
Und machen auch noch andere Sachen, oder?
Die machen auch andere Sachen. Aber das ist eigentlich so der bekannteste und auch der meistverkaufte Wein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Der Wein ist 2010 zumindest von der Weinwirtschaft als zum Wein des Jahres gekürt worden. Allerdings geht es da mehr um Preis-Leistung. Mhm. Ja, also es geht nicht so darum, also es war der Wein des Jahres, das bedeutet nicht, es ist der beste Wein des Jahres gewesen, sondern okay, klar. Von der Preis-Leistung ist es ein ganz toller Wein. Und was er immer wieder hat, Jahr zu Jahr, ist im Gambero Rosso seine drei Gläser.
Echt?
Ja. Und der Wein kostet ungefähr 8-9 Euro.
Ja, das ist super. Das ist ein Weinwert.
Ja, das ist ein Weinwert. Ne?
Das ist ein Weinwert. Also das finde ich schon, das finde ich schon echt gelungen. Also für den Preis und Wein zu machen, finde ich super.
Ja. Und das ist ja auch eher was Großes. Ne? Das ist ja jetzt nicht so,
wo hast du den jetzt her?
Hier aus dem Weinkommissar. Ja, also den gibt es relativ häufig.
Ne? Also den häufig. Gibt's, ich hab der den ist mir wieder irgendwie noch nie untergekommen.
Also von P&M? Also ich
sitze hier ganz nah am Mikrofon.
Okay, dann hört man nichts. Hm? Ich dachte, die Zuhörer könnten mal.
Du meinst, sie könnten sich das jetzt über das Mikrofon anschauen.
Ja.
Die könnten zumindest mal hören, wie sich das anhört, wenn man diese Flasche über den Tisch schiebt.
Ja, genau.
Wenn sie ihn schon nicht probieren können.
Ja,
schön. Nee, finde ich super. Also finde ich wirklich gut.
Ja, deswegen wollte ich ihn dir auch präsentieren, sozusagen, weil ich das als Weinwert einfach super finde.
Ja.
Also ich finde, es gibt schon Weine, die in diesem Preissektor wirklich hervorragend sind. Und der Wein gehört ganz klar dazu, finde ich.
Ja.
Und dass er im Gambero Rosso immer wieder seine drei Gläser bekommt, jetzt weiß gar nicht, seit 5 Jahren regelmäßig eigentlich, das finde ich schon erstaunlich und das ist auch verdientermaßen so.
Ja.
Also das finde ich auch das Schöne eigentlich am Gambero Rosso, dass man sich da nicht so sehr jetzt
immer nur an Namen und
an Namen und auch
Preis,
am Preis orientiert, was ja häufig auch so ist, das wollen wir ja jetzt nicht so nicht zu tun, als wäre es nicht so. Also,
ja.
Aber heute Abend werden wir noch andere Überraschungen erleben, glaube ich.
Wir haben noch ein paar. Ja, haben wir noch drei Rotweine.
Der
Sieg hat voll aufgefahren.
Ja, ja.
Und er will eine 3-Stunden-Sendung
machen. Ja, genau. Wie viel haben wir denn schon? Ich weiß es gar nicht.
Bitte?
Ich habe die Uhr geguckt. Wir müssen das jetzt.
Wir haben jetzt zumindest 20 vor 10. Ne?
Okay, da müssen wir das stringenter gestalten.
Ja.
Also, das war jetzt der 8 bis 9 Euro Wein. Ich weiß nicht, je nach Anbieter.
Ja, 1,5 Stunden haben wir.
Oh, dann wird es aber Zeit.
Also ich persönlich finde das ja bisher sehr kurzweilig.
Weiß jetzt nicht, aber ich trinke natürlich auch Wein dabei. Ja, genau. Also man sollte sich vielleicht beim Zuhören eine Flasche Wein auch machen. Aber ich glaube, du stellst auch die Weine, die stehen dann auch, wenn du es nicht auf dieser, wie nennst du das?
Show Notes.
Genau, wenn es da nicht...
Doch, vorher. Also die,
ja, dann kann man sich doch, das wäre doch was, ne? Wenn die Leute sich dann die Flasche Wein dazu aufmachen. Das ist ja fast so wie eine... Also das ist ja ein Wein, den kann man sich mal leisten.
Ja, auf jeden sozusagen. Fall. Deswegen fragte ich auch, wo hast du den her? Aber wenn du sagst, den kriegt man an mehreren Ecken sozusagen der Republik, dann ist das ja super.
Also bei allen italienischen, also von Superiore bis Bellini bis, wie heißt das andere, Ronaldo, nee, nicht Ronaldo, das ist immer dieser komische Fußballer.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also es gibt jede Menge italienische Anbieter, wo man den
herbekommen kann. So, jetzt schauen wir mal. Kommen wir hier noch, knister. Sehr schön. Das wäre, was ich letztes Mal beim Holger vergessen habe, aber eigentlich ja einführen wollte, war sozusagen als eine der wenigen, Eckpfeiler der Sendung, dass jeder Gast von mir drei Weine vorstellen soll, nämlich einen bis 10 Euro, einen bis 20 Euro und einen, der einem besonders am Herzen liegt. Ja. Das habe ich bei Holger dummerweise vergessen. Ich hatte ihn zwar beauftragt, dass er mir drei Weine nennen soll, wobei der ja die Weine, die er probiert, meistens vergisst und es ihm dadurch gar nicht so leicht fällt, dann
drei Weine zu empfehlen.
Aber das wollte ich eigentlich machen, eben für die Zuhörerinnen und Zuhörer als... Ich habe ja noch mehr von diesen Dropstops.
Oh ja. Man hört gleich, der geht eher etwas gröber ins Glas.
Ja, genau. So, und es knistert schön weiter. So, zack.
Dropstops
sind ja diese, das sind so Aluminiumplättchen, die, also so runde, die man rollen kann und in den Flaschenhals tut, weil Rotweine ja tropfen, im Gegensatz zu Weißweinen, weil die eine andere Oberflächenspannung und Tropfen haben.
Ach echt, liegt es in der Oberflächenspannung?
Ja, ja. Und es gibt eine Firma, die nennt sich Dropstop und die hat dieses Patent mit der Europatentnummer 0560777 entwickelt und verkauft es halt für unfassbar viel Geld
eigentlich. Ja, genau.
Und also die erfüllen schon ihren Zweck. Also ich habe mir die Dinger gekauft, seitdem ich Veranstaltungen mache. Also für Veranstaltungen ist es super, für den Heimgebrauch ist es irgendwie absurd, das Geld dafür auszugeben. Manchmal bekommt man vielleicht sowas irgendwo mal geschenkt.
Ja, ich habe jetzt bei Jede Woche eine neue Welt, habe ich mal ein paar Stück kaufen können.
Jede Woche eine neue Welt?
Ja, wir wollen ja keine Schleichwerbung machen.
Was zum Teufel ist, jede Woche
eine neue Welt? Fängt mit T an und mit O auf, ja. Also bei Chibo gab es die, aber die gibt es jetzt nicht mehr.
Okay. Genau. Chibo gibt es nicht mehr. Oh.
Doch. Aber die Dropstops
gibt es da nicht mehr. Gehörten die zu Schlecker? Nein.
Ja, wir lachen.
Ja, Schlecker gibt es ja auch noch.
Ja.
Zumindest in Oberdollendorf.
Ja, in Kesselich, den haben sie schon mal zugemacht. Ich lasse mich da jetzt nicht so aus. Wir sind ja systematisch nicht hingegangen.
Nee, es gibt wenige Läden, wo ich nie hingegangen bin. Und Schlecker gehörte zu den Läden, wo ich tatsächlich nie gekauft habe, nie.
Ja, ich glaube, ich habe da einmal in meinem Leben Farbfilme gekauft, als es damals noch Farbfilme gab.
Ja.
Ja. Also es scheint schon ein bisschen länger her zu sein.
Das war so eine der wenigen Konstanten irgendwie bei mir.
Ja.
Ja, ich fand es schon immer eklig.
Ja.
Also dieses ganze Konzept.
Aber es hat sich ja auch relativ früh schon rumgesprochen, dass so Drogeriemärkte, oder wie nennt man das eigentlich? Drogeriemärkte, wie nennt man das?
Doch, Drogeriemärkte.
Ist das ein Drogeriemarkt?
Das ist ein Drogeriemarkt, ein klassischer.
Kurzware?
Nee. Niederware.
Nein. Kurzwaren.
Drogerieartikel.
Ja, okay, also das zum Beispiel DM oder Rossmann mehr für ihre Mitarbeiter tun, ja. Das war ja schon relativ früh.
Wobei die jetzt alle weinen, ne? Ich meine, gut, sie haben ihre Arbeitsplätze verloren. Aber, es hieß immer die ganze Zeit, die werden ausgebeutet und schlecht behandelt, überwacht und im Zweifelsfalle wird
ja, ja.
Ein Ladendiebstahl unterstellt, ja, und so weiter. Und,
aber wenn es um die Arbeitsplätze geht, dann.
Klar, ich meine,
ich weiß es nicht, wir können uns da vielleicht da reindenken, ja, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand es immer unangenehm und ich fand die Art überhaupt der Gesamtpräsentation bei DM halt immer auch viel angenehmer.
Ja.
Wobei die da halt auch viel mehr Energie investiert haben, um es den Leuten halt auch angenehm zu machen.
Also erstens den Mitarbeitern, aber auch den Kunden. Man hatte bei Schlecker immer das Gefühl, sie geben sich auch von den Kunden nicht unbedingt viel Mühe.
Genau, das hat sich halt jetzt auch
gerecht. Ne? Ja. Also ich finde das schon konsequent.
Ja.
Okay, wir müssen uns ein bisschen schmuten. Ne? Was haben wir denn hier im Glas?
Was haben wir denn hier im Glas?
So, das riecht jetzt anders.
Das riecht ganz anders.
Die Farbe ist
ähnlich.
Aber nicht so, aber nee.
Es ist nicht ganz so frischkirschig.
Ja,
aber es ist schon auch kirschrot.
Hat auch ihren, ja, aber ihren Braunton noch mit drin.
Ja, hat es schon.
Das hat aber nichts mit dem Jahrgang zu tun.
Sondern?
Es ist eher, ja, das ist jetzt hier nicht so ein Kamp. Was ist das für ein Rot? Das ist eher so ein Braunrot, finde ich, oder?
Also ich finde es noch nicht braun.
So, okay.
Aber es ist zurückhaltender zumindest als der Torrevente.
So, die Nase ist auch ein bisschen gedeckter, finde ich. Mit gedeckt meine ich jetzt, es ist nicht so offensichtlich fruchtig, wie jetzt bei diesem Torrevento. Diese Kirscharomatik, die hat er jetzt nicht so.
Nee, der kommt eher so aus dieser Würzecke. Ne? Also es ist eher so würzig, aber jetzt nicht so kräutermineralwürzig wie vorhin beim Kellerriesling, sondern eher so ein... Ja, es hat schon was... wie so eine Würzsoße, also so ein bisschen konzentrierter. Also es ist nicht soßig, aber es ist ein bisschen konzentriertere. Riecht auch eher fleischig. Also,
ne? Ja, genau. Ist auch gut beschrieben. Hat eher so die dunkle Fruchtaromatik.
Ne? Ja, dunkle Frucht, also. Eher fleischig, würzig. Bisschen metallisch. Kühl, also er hat was Kühles, er hat so ein bisschen was von so ein bisschen was Medizinisches.
Habe ich das auch gedacht, als ich die probiert habe beim Öffnen, glaube ich, habe ich auch daran gedacht.
Ja.
Der erste Schluck sagt schon, da ist deutlich mehr Tannin.
Es ist dichter, es ist würziger, es ist älter. Also diese, sagen wir, diese Primäraromatik Kirsche ist, oder überhaupt Frucht, ist nicht so markant. Es ist insgesamt dunkler, erdiger.
Ja. Ganz genau. Hat mehr Tannin.
Hat mehr Tannin.
Ist. Die Säure ist jetzt nicht so ausgeprägt. Es geht wirklich mehr in diese würzige Aromatik. Ne?
Ja.
Ein bisschen. Ja. Richtig dunkelbeerig ist er auch nicht.
Nee. Also er hat wenig wirklich Frucht, markante Frucht, finde ich.
Aber also gleichzeitig ist er auch sehr saftig.
Ja.
Bisschen kühler von seiner Charakteristik als der erste Wein. Also ja. Man hat jetzt so das Gefühl, ich würde hiervon vielleicht mehr trinken können. Oder?
Ja.
Wie viel Prozent hat er denn? 13%.
Ja. Was meinst du, was der hier hat?
Ja, ich denke auch so.
Also der könnte vielleicht so ein halbes Prozent mehr haben oder so.
Könnte ich mir vorstellen. Du schon auflösen?
Nein. Ich will mir noch was nachschenken.
Okay, kannst du mir noch was geben.
Tja.
Ja, da ist ja Christoph wieder gefragt.
Soll ich wieder
wissen, wieder nicht
was
leicht
das sein
gemacht.
Soll.
Wieder nicht leicht gemacht?
Nee.
So, ist das eher ein internationaler Stil?
Nö.
Ist es nicht. Also es ist nicht so klassisch. So, ist es eine Cuvée oder eher eine...
Ich würde eher auf eine Cuvée tippen.
Ja.
Ich würde eher auf eine Cuvée tippen.
Also eine Cuvée ist eine...
Also,
habt ihr das letzte Mal darüber gesprochen?
Nein, gar nicht. Also es ist eine Mischung aus verschiedenen Rebsorten, würde ich behaupten. Es ist jetzt, wirkt jetzt nicht so, als wäre es eine klassische Einzelrebsorte jetzt wie Syrah oder Cabernet oder Merlot oder sowas. Wirkt eher wie eine Komponente aus mehreren. Wobei ich jetzt überhaupt nicht eigentlich bei... Ja. Schwierig. Es könnte Syrah mit drin sein, aber es wirkt jetzt nicht wie, ich sag mal, französischer Syrah. Es wirkt eher wie mittelitalienischer Syrah.
Mittelitalienischer Syrah, gibt es den da überhaupt?
Toskana.
Toskana gibt es nach Syrah, aber weiter südlicher nicht mehr.
Ja, nee. Also ich meine Toskana.
Okay, ja. Aber ist das italienisch? Wer weiß, ich tendiere oft zu italienischem Wein. Aber wir hatten das letzte Mal eine italienische Runde. Mhm. Aber ich weiß eher, also ich glaube, ich kann deine Überlegung nachvollziehen, dass du versuchst, wenn du an die Toskana denkst.
Ja, ich glaube, es könnte sozusagen eine Mischung sein aus Bordeaux-Rebsorten mit was anderem. Ja. Und da würde mir jetzt einfallen, zum Beispiel eben diese neueren Gebiete in der Toskana, also die Gebiete, die eben diese Rebsortenmischung anbauen.
Ach, deswegen kommst du auf den Syrah.
Als deswegen kam ich auch Zusatz? Auf den Syrah als Begleitung, ja. Aber auch durch dieses Fleischige. Es könnte aber auch sein, sozusagen Südafrika mit Pinotage. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es reine Bordeaux-Cuvée ist, was jetzt wäre Cabernet Sauvignon, Merlot, vielleicht noch Cabernet Franc und vielleicht noch Petit Verdot. Aber es könnte sein, dass von allem was drin ist. Aber ich glaube, dass irgendwas Würziges mit dabei ist, was da halt nicht mit drin ist. Und das könnte Syrah sein oder Pinotage. Wenn du sagst, es ist kein Italiener, dann würde ich jetzt
wir haben mal, uns gerade angeguckt.
Also wenn ich dir jetzt entnehme, dass nach dem ersten Italiener kein zweiter folgt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eine Pinotage-Cuvée ist und entsprechend aus Südafrika käme, zum Beispiel.
Also liebe Leute, Sie mal eins sagen, auf den Mann kann man sich verlassen. Ja? Diesen Mann können Sie trauen. Es ist tatsächlich so.
Ja?
Ja? Ja. Das ist also eine große Klasse. Wir können jetzt uns darüber unterhalten, wie die Cuvée sich zusammensetzt. Das könnten wir vielleicht noch so ein bisschen austaxieren. Aber es ist tatsächlich ein Wein aus Südafrika. So, ne? Er hat so ein bisschen diese kühle Aromatik, hat er auch. Ist ja auch nicht gerade untypisch für südafrikanische Weine.
Ja. Ja.
Und es ist tatsächlich eine Cuvée aus Pinotage, Cabernet Sauvignon, Merlot. Und jetzt können wir noch ein bisschen über die Anteile streiten.
Ja. Also der, ich finde diesen Pinotage dann schon markant. Ne? Also im Zweifel würde ich sagen, dass der 30-40% hat.
Ja, also mehr müssen wir jetzt auch wirklich nicht dazu sagen. Das ist also wirklich super.
Bin schwer beeindruckt, es knistert mal wieder. Ich packe aus.
Ah, super. Ja. Ja. So, das ist also ein...
okay.
Das ah, über das Alter hatten wir uns gar nicht unterhalten.
Nee, das stimmt.
Aber es muss jetzt ein bisschen zügiger gehen.
Ich hätte jetzt auch gedacht, das ist ein relativ junger Wein. Es ist ein 2009er. Der Wein heißt Kadett. Das ist sozusagen die Einstiegsklasse des Weinguts
Canon Coop. Zweitwein sozusagen.
Ja. Canon Coop ist eines der führenden Weingüter in Südafrika. Vor allen Dingen bekannt durch... zwei Weine. Zum einen den Paul Sauer. Paul Sauer. Das ist die
Bordeaux Blend.
Genau, klassischer Bordeaux, klassische Bordeaux-Cuvée aus Südafrika. Mit, ich glaube, manchmal mit einem kleinen Anteil Pinotage. Dann gibt es den.
So ist es.
Ja, ne? Dann gibt es den Pinotage. Das ist Pinotage ist ja eine Rebsorte, die, also eine Rebsortenkreuzung, die nur in Südafrika vorkommt. Und da auch wirklich schöne Qualitäten hervorbringen kann. Und Canon Coop gehört eigentlich zu den Weingütern, die seit Jahrzehnten, würde ich sagen, sehr gut Pinotage machen und zuverlässig eigentlich auch immer mit in der ersten Riege sind. Ja, dann gibt es die Kadett. Was gibt es sonst noch?
Also ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert. Also es gibt einen ganz klassischen Cabernet Sauvignon.
Ah ja, stimmt.
Für den sind die eigentlich auch recht bekannt.
Ja.
Also der Blätter hat, glaube ich, also Blätter ist so der
sozusagen der Robert Parker von Südafrika.
Ja, also der hat jetzt den 2004er Cabernet Sauvignon, glaube ich, 5 Sterne gegeben. Also das ist also die Maximalauszeichnung sozusagen. Also für den Cabernet sind sie auch relativ bekannt. Kadett ist tatsächlich so der Brot- und Spielewein. Damit verdienen die eigentlich das große Geld, mehr oder weniger.
Der liegt auch so um die 10 Euro, ne?
Ein bisschen drüber.
Mittlerweile.
Ja, mittlerweile.
Okay.
Ja.
Also, hat auch ein bisschen die haben insgesamt die Preise angezogen bei Canon Coop, glaube ich. Ne?
Ja, also der Paul Sauer, ich weiß noch genauer, der Paul Sauer, dass ich meine erste Flasche gekauft habe. Ja, auch ich habe mir mal einen teuren Wein gekauft. Da kostete der 32 Kracher. Und inzwischen sind wir schon bei 45 mindestens für den Paul Sauer.
Das ist schon heftig.
Wobei man sagen muss, das liegt halt auch daran, dass der Paul Sauer mit vielen, vielen Bordeaux-Weinen gut mithalten kann.
Genau, und die eben die Preise so angezogen haben, dass die hinterherziehen konnten auch. Genau.
Also zum Teil.
Also wir haben ja auf meiner Geburtstagsweinprobe einen Paul Sauer probiert.
Das war ein
96er. Der aber, wie die beiden anderen in dem Flight, nicht wirklich beeindruckt hat, ne? Muss man schon sagen. Also wir hatten einen 96er Paul Sauer, wir hatten einen 96er Leo Gilbarton, das ja eigentlich auch wirklich eines der führenden Weingüter ist in Bordeaux. Und einen 95er Little Springs. Das ist ein Fandel von Rich aus Kalifornien, was eigentlich auch ein super Weingut ist. Und ich hatte mir echt viel versprochen von den drei Weinen. Und die waren eigentlich alle drei enttäuschend. Ne?
Ja. Dann gab es einen Wein, der... War der Wein? Der portugiesische Wein in diesem Flight?
Nee, der war davor.
War davor, okay. Also da kommen wir nachher noch zu.
Genau.
Wenn du mich fragst, welchen Wein ich zwischen 10 und 20 Euro empfehlen würde.
Ja. Ja, aber der Canon Coop ist sozusagen der Einstiegswein des Weingutes und auch wenn man dafür 12 oder 13 Euro bezahlen muss, es ist ein wirklich sehr gut gemachter, sehr leckerer, sehr markanter Wein vor allen Dingen auch. Der hat einen sehr schönen eigenen Charakter, der wird, und das ist auch ganz schön, es ist relativ bei Canon Coop immer sehr gut beschrieben auch hinten drauf.
Ja.
Wann da steht normalerweise auch sozusagen anhand einer Kurve bei den teureren Weinen, wann der optimale Trinkzeitpunkt, also die Trinkreife erreicht ist. Und hier steht eben, dass er 3 bis 5 Tage auf den eigenen Häuten gelegen hat, bei 28 Grad, 14 Monate lang in Barriques, also in 225 Liter Fässern, Holzfässern gelagert wurde, in französischen Holzfässern, und dass er zu 46% aus Pinotage, zu 30% aus Cabernet Sauvignon, zu 18% Merlot und zu 6% aus Cabernet Franc besteht.
Doch noch ein bisschen Cabernet Franc drin.
Ja, das ist auch ein, er hat 14% Alkohol.
Das hat man ihm jetzt nicht so angemerkt,
ne? Finde ich auch. Also es ist ein bisschen mehr als so klassischer Bordeaux-Stil oder so. Aber es merkt man ihm nicht an. Er wirkt nicht überalkoholisiert oder so. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Wein.
Ja, also ich finde auch von, deswegen habe ich ihn auch ausgewählt, ja, weil es wirklich von seiner Preis, vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich, klar, 12 Euro sind nicht wenig.
Nee.
Ich weiß auch nicht, man muss ein bisschen gucken, kriegt man ihn auch schon mal ein bisschen billiger. Aber ich finde, dass das Geld sich lohnt. Das ist ein ganz toller Essensbegleiter, den kann man auch super zu einem richtig tollen Essen servieren. Ich wollte mal ein bisschen was zu der Geschichte Canon Cope erzählen. Canon Cope, das ist ja so ein etwas komischer Name. Das Etikett ist jetzt auch nicht so doll.
Auf dem Etikett, aber man es erklärt sozusagen den Namen, weil Kanone halt auf der Kuppe steht.
Genau, also Cope ist kommt von Kopje, aus dem Holländischen natürlich, und das ist der Hügel, und da stand diese Kanone, und diese Kanone wurde immer im 17. Jahrhundert entzündet, um den Farmern der Umgegend in Stellenbosch sozusagen mitzuteilen, dass Schiffe auf dem Weg sind und dann ihnen vorbeikommen würden, wo sie dann ihre Waren verkaufen konnten. Deswegen ist diese Kanone immer wieder, wenn Schiffe herannahten, ist sie sozusagen ausgelöst worden. Und diese kleine Kanone in so einer Miniaturausführung steht auch immer noch da.
Ja,
ja, toller Wein, ne?
Also schöner Wein.
Gibt's nichts. Ja. Ich habe übrigens gesehen, es gibt, inzwischen haben die ein Pinotage gemacht seit mehreren Jahrgängen. Der nennt sich Black Label. Okay. Also dieser Wein hier hat, also wie alle anderen Weine auch von Canon Cope, so ein gelbes Etikett.
Ja, so Creme. Gelb, wie so ein Taxi, ne?
Ja, eher so ein bisschen I. Die haben jetzt Black Label Pinotage gemacht.
Ja.
Der soll angeblich so um die 100 Euro und drüber liegen.
Ups.
Okay. Ja, also das muss wohl so dann der beste Pinotage
Südafrika sein, in
Zweifelsfall. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wo sonst noch.
Der Welt.
Der Welt. Dann natürlich auch der
Wenn,
Welt.
Wenn, dann machen wir schon den besten Pinotage der Welt.
Das können wir Südafrikaner auch. Übrigens sind die Reben ja auch nicht so ganz jung. Die sind alle, also gerade für diese Weine auch, die sind ja auch schon recht alt. Und auch der Weinbau in Südafrika muss man ja auch nochmal ganz klar betonen, dass es schon seit Jahrhunderten dort Weinbau gibt und es eigentlich auch eine alte Weinbautradition dort gibt. Ne?
Genau, und das sind im Wesentlichen eben Burengüter, ne? Also holländische Einwanderer, die dort, also wenig, es gab ja eine Welle französischer Einwanderer, und das sind aber vor allen Dingen holländische Güter, die teilweise wirklich auch extrem schöne Gebäude haben. Beutenverwachting oder so, das sind einfach traumhaft schöne Gebäude.
Ich war leider noch nie da.
Nee, ich auch nicht leider. Ich kenne es auch nur von Fotos und aus Erzählungen. Verdammt.
Ja.
Ich muss unbedingt Geld sammeln. Ich habe es ja nicht mal nach London geschafft. Ja. Normalerweise wäre ich seit Freitag in London, beim Florian Siepert, mit dem ich irgendwie durch London tingeln wollte, und dann habe ich irgendwie eine Autoreparaturrechnung über 800 Euro bekommen, und dann hatte sich das mit London schon wieder erledigt.
Ja, und Schweinschlachten ist auch nicht mehr.
Nee, Schweinschlachten.
Da wäre dann ein Schwein geschlachtet
auch nicht mehr. Ich wollte mit Florian Siepert einen Podcast machen. Florian Siepert ist ein Foodie, also einer, der sich in der Food-Szene extrem gut auskennt, der selber auch so also Food-Trips macht, Barcamps zum Thema Essen, Genuss und so weiter. Und wir kennen uns bisher nur über das Internet. Wir wollten uns endlich mal kennenlernen. Es hat leider nicht geklappt, weil ich kurzfristig absagen musste. Aber das wird irgendwann noch kommen.
Also ich das wäre natürlich eine tolle Sache.
Ja, ich habe zumindest sozusagen das Geld, was ich zum Geburtstag schon in Pfund bekommen habe, habe ich mir zur Seite gelegt, und es wird
irgendwann. Ach, das ist ja schon mal gut.
Es wird irgendwann kommen.
Der wird ja nicht
so ein bisschen in meinem Twitter, weil ich hatte. Genau, da ist er. Ich kam gerade nicht auf den Namen von Jamie Good. Das ist ein englischer Weinautor, der ein sehr schönes Buch über Naturweine geschrieben hat. Also über Naturwein, Biowein und so weiter. Und der war nämlich gerade. Der hat sich gerade intensiv mit Canon Cope Weinen beschäftigt. Also bei Jamie Good, G-O-O-D-E. Der schreibt ein ganz schönes englisches Blog. Der hat gerade relativ viel über über Kanalkoop gepostet. Also er ist gerade aus Südafrika wiedergekommen, der war irgendwie in einem Komitee, das die 100 besten südafrikanischen Weine gekürt hat und er hat relativ viel über Kanalkoop geschrieben.
Leider. Ja gut, also die liegen immer mit weit vorn. Ja. Inzwischen gibt es natürlich andere, auch prestigeträchtigere wahrscheinlich. Bitte.
Ja, aber es ist irgendwie schön, also auch vom Etikett her, die müssen es halt nicht zeigen sozusagen. Ja. Es ist jetzt nicht, da ist überhaupt nichts überkandidelt.
Oh, Kadett ist ja schon. Also Kadett, ja. Ich meine, was heißt heute Kadett?
Ja, Kadett.
Also wenn wir uns an den Kadett erinnern, den Opel Kadett, ne? War ja auch nicht unbedingt ein schönes Auto.
Wir hatten zwei.
Zwei Kadetten.
Wir hatten einen Kadett 1 und 2, glaube ich.
Das Coupé war auch ganz schön.
Das Coupé war ganz nett. Ja, und wir hatten halt einen Kombi in Froschgrün.
Oh, ja. Okay, das geht. Da ist ja wieder Kult.
Ja, das war schon süß irgendwie. Ja, schön.
Nee, ja, toller Wein.
So, jetzt müssen wir aus. Zwei sehr schöne Weine.
Ja,
also vergleichsweise, ich finde vergleichsweise, also sagen wir so, mit einem sehr guten Preis-Genuss-Verhältnis.
Ja. Ja. Ja, unter diesem.
Drei Weine eigentlich. Mit einem sehr guten, also Keller finde ich auch für den Preis okay. Ich finde auch Güller für den Preis okay, aber es ist halt gut 16 Euro oder so für einen Riesling, gibt man halt nicht so schnell aus.
Ja.
Das muss man dann schon wollen. Aber ich finde so 10, 12 Euro oder 8, 9, 10, 12 Euro für einen gut gemachten Rotwein
finden wir okay.
Oder für ein gutes Essen finden wir okay. Weil da ist irgendwie, gibt es eine nach oben hin offene Richterskala, nach unten hin nicht so.
Nicht so richtig viele.
Es wird schon, also drunter, unter 8 Euro für Rotwein wird es schon schwieriger.
Ja, schwierig.
Bei Weißwein gibt es dann auch vieles drin. Genau, ja. Aber Rotwein, schwierig.
Also dann werden sie ein bisschen austauschbar. Es gibt jede Menge leckere Weine, man trinkt die auch immer wieder, die sind alle lecker, aber sie sind nicht gerade, ja, sie haben nicht unbedingt viel Charakter, wenn man mal so sagen will. Ne? Sind ja oft Industrieweine und in großen Mengen hergestellt und also nicht so ausdrucksstark. Das hier sind wirklich auch schon eher Persönlichkeiten, die man hier trinkt. Ne? Also die wir jetzt getrunken haben. Also der Sekt von den Geschwister Köberisch, der kostet sich ja auch so um die 12 Euro. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig, ne?
Nee, das ist nicht gerade wenig und das würde ich dafür auch nicht ausgeben.
Nee, also wenn man mal einen exotischen Sekt auf den Tisch stellen will, dann kann man das machen. Ne? Dann kann man den kaufen, aber das
Geld
würde
ich jetzt auch nicht
so unbedingt ausgeben. Ne? Ja.
Nee, so, jetzt kommt der nächste. Hier, also diese Kadetta könnte ich mich ja reinsetzen. Das könnte ich den Rest des Abends jetzt gut trinken.
Ja, das kann man wahrscheinlich über den nächsten Wein nicht sagen.
Okay.
Das ist schon mal meine Prognose. Mal gucken, ob es der ist.
Müsste noch einen Dropstop. Ich habe noch einen.
Ich habe bitte.
Dropstop reichlich.
Der hatte schon vor Chibo.
Dropstop en gros. Im und Export.
So, zack. Willst du mal ein bisschen Wasser ins Glas? Ja, machst du so. Weil
das ist auch egal.
Kann nur ein bisschen mehr Farbe geben.
So. Okay. Das ist jetzt braun. Braun-rot.
Ja, das ist jetzt braun-rot.
Ja, braun-rot.
Der Trend geht auch eher zum Braun.
Ja, der Trend geht zum Braun. Die Nase auch eher braun.
Ja.
Das ist Nazi-Wein.
Hat aber nichts mit der Mentalität dieses Weines zu tun.
Das ist Nazi-Wein. Also Nazi-Wein wird ja, also Hitler-Wein wird ja in Italien beispielsweise ziemlich gut verkauft.
Was? Ne? Was ist denn das für Wein?
Ja, ist halt Wein mit Hitler-Etikett drauf.
Und nee, gibt's sowas?
Ja, jede Ach,
da Menge. Ist das nicht verboten, oder?
Nee, genau, jede Menge. Wenn du von wenn du über die Alpen fährst und nach Südtirol reinkommst und mal irgendwie an einer Raststätte anhältst oder eine Tanke und da in die Weinregale guckst, dann hast du normalerweise jede Menge von diesen Nazi-Weinen.
Die Italiener denken, ach, guck mal, ein deutscher Wein. Denken die dann, oder?
Nee, das sind italienische Weine.
Ja, ja, aber...
Ach so. Nö, ich glaube nicht, dass die Italiener das jetzt
so kaufen. Wie heißen die dann? Wie nennen die sich irgendwie? Adi-Weine oder was ist das dann?
Ich weiß nicht.
Wieso brauchen die dieses Etikett? Wahrscheinlich gibt es den Duce, gibt es wahrscheinlich auch
jede Menge. Wahrscheinlich irgendwie cool ist, ne?
Wie mag der schmecken? Brauner Soße wahrscheinlich.
Genau.
Also der ja auch was
dumpf macht brauner Soße.
Ja. Genau. Okay, jetzt der Podcast war zu lang.
Ich muss mal eben hier zurückschreiben, weil ich morgen meinen Sohn abhole in Brüssel.
Und das ist jetzt eine Nachricht von ihm?
Das ist eine Nachricht von seiner Mutter.
Also ich habe hier schon mal die Nase ins Glas gehalten, aber ich weiß ja, was es ist. Wir müssen also warten, bis er seine Mail verschickt hat, damit er auch was dazu sagen kann. Ich habe schon ganz viel erschnuppert.
Ja.
Sage ich aber nicht. Aber es folgt alles gleich. Es wird nämlich der Christoph alles auch sagen, ich bin mir ganz sicher.
Also es handelt sich um einen gereiften Wein. Das sieht man nicht nur an der Farbe, man riecht es auch. Es ist diese sogenannte Primäraromatik, das hatte ich ja jetzt schon mehrfach. Also diese frischen Früchte oder sowas, das ist halt ganz weg. Was dahinter kommt, normalerweise bei einem gereiften Wein, sind eher so Dinge wie fleischige, würzige Komponenten. Das kann auch mal Leder sein. Man bezeichnet es auch manchmal als Pferdeschweiß. Ja. So Sachen. Also hier ist es ein bisschen fleischig, aber vor allen Dingen auch so ein bisschen ledrig, auch würzig. Also hier finde ich das noch viel stärker, dass es so eine, wie so eine Würzkonzentratsoße ist.
Ja, genau. Es ist ein bisschen wie Magikraut.
Ja, es ist ein bisschen wie Magikraut, genau.
Aber nicht so viel, dass es unangenehm wird.
Nee, genau. Es tut nicht weh in der Nase. Also man hat auch nicht. Genau. Also es gibt auch Weine, die wirklich so nach Magi riechen, dass man eigentlich gar nicht mehr probieren möchte. Ne?
Also den hier, den hat man das Gefühl, den kann man noch trinken.
Ja.
Also deutlich.
Ja.
Wir hatten ja mal einen 74er Dujamillon Rothschild. Da haben wir uns nicht getraut, ihn zu trinken. Wir haben nicht getraut, ihn zu schlucken.
Genau. Also wir haben ihn schon einmal durch den Mund gespült, aber wir haben ihn dann auch wieder ausgespült.
Ja. Wir haben es einfach nicht übers Herz gebracht.
Nee, es war schon fies. Das ist jetzt hier nicht so. Ne?
Das ist hier nicht so.
Aber es ist schon deutlich gereift. Ne?
Ja. Hat also ganz klar dieses, was ist das für eine Farbe? Ja, das ist schon wirklich braunrot. Ne? Also das ist schon... Okay, Christoph hat getrunken, jetzt kommt's.
Braunrot, ich habe mal einen Schluck probiert. Also je älter die Weine werden, desto, also nach meiner Erfahrung, desto schwieriger wird es dann auch, sie zu verorten. Mhm. Weil eben das, was wir so von den einzelnen Rebsorten kennen, dann nicht mehr so markant ist im Zweifelsfall. Manchmal hat man auch in diesen gereiften Aromen irgendwas, was vielleicht typisch ist für eine bestimmte Rebsorte oder vielleicht für ein bestimmtes Anbaugebiet. Aber insgesamt finde ich es schon schwieriger. Da würde ich auch wieder eher nach einem Ausschlussverfahren gehen. Also es wirkt nicht wie ein Bordeaux zum Beispiel. Es wirkt nicht wie gereifter Cabernet oder Merlot. Es hat nichts Salziges oder so, was ja auch schnell mal ein Bordeaux hat. Oh Gott. Genau.
Es hat nichts von sie, aber ist, ja. Das finde ich auch. Also diese Salzigkeit, dieses, aber es ist herb.
Ne? Es ist herb. Es ist herb.
Und er hat sogar, also Tannin ist auch da.
Erklär doch mal Tannin, bitte.
Tannin. Doppelpunkt. Gleich Gerbstoff, ja. Also das ist der Gerbstoff, der eigentlich aus den Traubenhäuten kommt.
Genau, aus den Traubenhäuten und im Zweifelsfall auch aus den
Kernen.
Und
Stielen sogar. Bei
und aus den Stielen, weil teilweise eben auch Weine mit Stielen vergoren werden. Vor allem heute selten, aber immer noch vorkommt.
Macht man nicht so gerne heute, weil die...
Nee, weil die Weine dann relativ schnell grün, sogenannt grün wirken. Ne?
Ja, und, aber sie werden natürlich 100 Jahre alt, aber wer will das schon?
Ja, genau.
Heute nicht mehr ganz so populär, früher war das kein Thema. Aber früher waren die, ich weiß nicht, warum haben die das früher so oft gemacht? Die haben ja auch nicht darauf spekuliert jetzt. Also gerade in Burgund, da hat man ja oft mit Stiel vergehrt.
Vielleicht, weil es einfacher war. Es ist halt zusätzliche Handarbeit, die Stiele von den... Ja. Also ich meine, wenn du so einen Buntrauben vom Stock nimmst, dann hast du die Stiele immer noch dabei.
Das ist natürlich einfach, aber
und du musst Burgund, sie halt
ich meine, haben.
Ja, gut, aber ich meine, Burgund war nie so teuer wie jetzt. Ne? Also ich meine, du hast früher auch schon relativ viel Geld bezahlt, aber...
Okay, aber auch Bordeaux war nie so teuer wie jetzt und trotzdem waren es immer schon oder zeitweise zumindest die teuersten Weine der Welt.
Ja.
Also ich denke...
Ich glaube, der Weinstil hat sich auch verändert. Ne?
Ja, heute möchte man es halt gerne ein bisschen. Man möchte es noch zu Lebzeiten trinken können.
Mhm. So.
Also den hier.
Ja, irgendwie schon.
Ja, das
ist nicht wie Vacheron Constantin, wo man schon daran denkt, die Uhr zu kaufen, um sie seinen Kindern zu schenken.
Ja, oder bei manchen Premier Cru Gütern, ja, aus dem Bordeaux oder so, die kann man ja zu Lebzeiten, also wenn man jetzt einsteigt und so alt ist wie ich, sollte man sich das gut überlegen.
Kannst du mir die noch vermachen?
Den Christoph kann ich die dann vermachen. Ja, genau. Ich muss dann immer an diesen
Kabinett. Deine Kinder werden das rundheraus ablehnen, die zu nehmen, weil sie eh schon denken, ihr Vater wäre ein Trinker.
Ja, genau, die gehen immer damit hausieren. Was ist denn das Hobby deines Vaters? Wein trinken?
Oh Gott.
Ja, alles klar. Ja, aber guck mal, im Glas macht er eigentlich noch eine ganz gute... Ja, jetzt kommt er so ein bisschen, ne?
Ich finde, der macht auch am Gaumen noch eine ganz gute Figur.
Ja. Ist jetzt kein Ausbund an Finesse.
Nee.
Ja, sagt man immer so schön, die Finesse fehlt so ein bisschen. Das Raffinierte.
Ja.
Die Tiefe ist auch so ein bisschen dahin.
Ja.
Jetzt können wir das nach dem Ausschussverfahren noch ein bisschen weiter dran. Das zum Thema Gerbstoff haben wir jetzt alles gesagt, ne?
Ja,
Gerbstoff sind wir durch, ne?
Genau.
Also wenn ich Trauben heute lange auf der Maische liegen lasse, und je länger ich die liegen lasse, umso mehr Tannin oder Gerbstoffe kann ich extrahieren. Die Stiele.
Ja, also ich presse die Trauben an. Die Trauben, also alles sozusagen bleibt im Bottich und fängt an zu gären. Und irgendwann presse ich das Ganze durch und der Saft läuft ab und gärt weiter. Ja, das ist so. Genau, und je länger ich das eben auf den Häuten liegen lasse, desto stärker wird es. Ich kann zwischendurch schon mal irgendwie ein bisschen was ablassen oder relativ am Anfang und mache irgendwie eine Tranche Rosé draus aus dem Wein. Hab dann das, was bleibt, noch konzentrierter. Das wird ja gerne gemacht. Dass ich, also gerade seit Robert Parker eben Weine bewertet, dass man eben sehr konzentrierte Weine hat. Sehr reife, sehr konzentrierte Weine. Und aber das mit den Häuten ist eben immer noch so eine Sache. Das dient eigentlich letztlich eben, wie du schon sagtest, der Haltbarkeit des Weines. Also hat aber auch den
und die Gerbstoffe.
Farbe. Und der Farbe. Hat aber eben auch, also es hat sozusagen den Vorteil, dass die Weine länger haltbar sind, hatte eben den Nachteil, dass sie in der Jugend schwieriger zu trinken sind. Genau. Und wenn man sich irgendwie sozusagen durch die frischen Bordeaux, also klassifizierten Bordeaux, also diese hochwertigen Bordeaux-Weingüter durchprobiert, ja, und da irgendwie ein paar Dutzend Weine probiert, die irgendwie ganz jung sind, dann hat man halt irgendwann ein taubes Mundgefühl. Eigentlich, weil die Gerbstoffe so massiv irgendwie schon auf die Schleimhäute und so weiter wirken, dass man irgendwann auch das Geschmacksempfinden verliert. Ne?
Obwohl sie am Anfang ja noch sehr primärfruchtig sind. Also wenn sie ganz jung auf die Flasche gefüllt werden, geht es ja noch.
Ja.
Finde ich, kann man sie noch ganz gut trinken. Aber dann kommt eine Verschlussphase, dann geht dann gar nichts. Ne?
Ja.
Also Bordeaux finde ich deswegen noch...
Die Tannine sind halt sehr markant. Ne? Also die Gerbstoffe sind schon teilweise eben so, wirklich so massiv, dass du, wenn du wirklich mal eine größere Anzahl dieser Weine probierst, dass du dann halt irgendwann wirklich mehr oder weniger taube Zunge hast.
Ne? Ja. Okay, jetzt kommen wir hier zu dem Schätzchen zurück.
Ja. Also ich finde es schwierig. Ne? Also wenn es Frankreich ist, würde ich sagen, ist es Bordeaux. Ja. Als Alternative würde mir dazu jetzt noch Italien einfallen.
Italien, so alt? Was käme da in Frage? Also so
da
alt.
Wäre ich auch am ehesten wieder bei der Toskana. Ja, also Barolo wird es nicht sein.
Aber dann wäre es auch wieder eine Cuvée in Italien.
Ja.
Auch eine Bordeaux-Blend eher. Wenn man von Bordeaux-Blend spricht, dann meint man immer die drei klassischen Rebsorten.
Genau. Cabernet, Merlot.
Cabernet Franc, aber...
Also Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc.
Ja. Weniger Petit Verdot, den gibt es in Italien jetzt nicht so. Ich weiß gar nicht,
nee,
machen wir auch Petit Verdot?
Boah, irgendjemand wird es schon machen, aber es ist nicht so klassisch.
Ja. Okay,
Also es ist sowieso eigentlich also Italien hat ja so viele eigene Rebsorten, dass es eigentlich nicht, also es gibt keine Tradition von diesen Allerweltsrebsorten wie Cabernet Sauvignon und Merlot. Also das sind ja so auch nicht Pinot. Das sind ja so die Weine, die irgendwie mehr oder weniger über den ganzen Globus verstreut sind, wobei Pinot, also Spätburgunder, eben sehr, also eine Diva ist sozusagen unter den Rebsorten, sehr schwer anzubauen, sehr, also sehr arbeitsintensiv. Cabernet und Merlot sind da viel angenehmer zu bearbeiten und verarbeiten. Die brauchen auch nicht so ein ausgeprägtes Klima, die brauchen auch keinen so ausgeprägten Bodenbeschaffenheit. Die wachsen auf relativ vielen Bodenstrukturen und die gibt es halt weltweit. Ja. Es gibt gute und schlechte Weine, vor allem schlechte Weine. Und es gibt sie halt mittlerweile auch in Italien, und es war für Italien in gewissem Maße auch ein Segen, weil es irgendwann Italien mit seinen eigenen Weinen und seinen eigenen Rebsorten sich irgendwie komplett den Ruf vermasselt hat, so wie Deutschland das auch geschafft hat mit den eigenen Rebsorten. Und da gab es dann eben Leute wie beispielsweise den Marchese Antinori, die angefangen haben, internationale Rebsorten anzubauen in der Toskana. Mhm. Und zwar auf einem sehr hohen qualitativen Niveau und damit sehr erfolgreich geworden sind. Man nennt die Weine heutzutage Super Tuscans, also Super Toskana. Das sind halt Weine, die eben wirklich aus diesen klassischen französischen Rebsorten gemacht werden. Und die haben eigentlich den gesamten, muss man schon sagen, den gesamten italienischen Weinbau hinter sich hergezogen.
Ja. Also so, dass man auch später wieder mit den autochthonen Rebsorten hinterher konnte.
Wobei natürlich damit auch einhergeht, dass Winzer verstanden haben, hallo, wir müssen einfach bessere Qualität machen. Ne? Also ich meine, es lag letztlich an der Qualität und es lag daran, dass man hier in Deutschland eben Chianti aus der 3 Liter Kopfflasche getrunken hat und sowas. Und Soave in der Pizzeria bekommen hast, ne? Was wirklich eben keinen Wert hat als Wein.
Oder Pinot Grigio.
Oder Pinot Grigio, genau.
Okay, aber diese Super
Tuscans. Das hat sich geändert. Ne? Ja, das hat sich, wie in Deutschland sich die Qualität insgesamt geändert hat, hat sie sich in Italien eben auch massiv geändert. Aber Vorreiter waren tatsächlich, es ist eigentlich peinlich so ein bisschen, aber Vorreiter waren halt internationale Rebsorten.
Sassicaia, Ornellaia, Tignanello.
Genau so.
Komischerweise sind die mit dem Preis gar nicht so wie die Bordeaux mitgegangen jetzt. Ne? Also ich glaube, ein Tignanello kostet auch so um die 80 Euro. Ich habe noch nie einen getrunken, ich weiß nicht. Ich glaube, der kostet so um diese, ein Ornellaia, glaube ich, 110, 120. Ist natürlich ein Haufen Schotter.
Was ein Haufen Schotter ist, aber im Bordeaux-Preisvergleich relativ günstig. Ja. Wobei ich halt qualitativ auch nicht sagen kann, was da jetzt irgendwie so...
Nee, kann ich ja nicht. Ich habe auch nie einen Ornellaia getrunken. So, was ist das jetzt? Also du willst dich jetzt hier auch nicht festlegen?
Nö. Okay. Würdest du dich festlegen, wenn du es nicht wüsstest?
Nö. Aber Knister, Achtung. Ich hab mir was dabei gedacht, den Wein dir auch. Ich habe mir gedacht, dass der so schmecken würde.
Okay.
Ich habe nicht mehr von diesem Wein erwartet. Was glaubst du denn, was für ein Jahrgang das ist? So, wir haben ja schon so ein paar alte Dinger getrunken.
Ja, es könnte um die 80er herum sein, würde ich sagen.
Okay, ist der...
Also er wirkt jetzt im Glas von der Farbe her noch nicht so, so super alt. Also es ist schon sehr braun, aber es ist auch noch rot dabei und es ist jetzt das, also
zu den Wasserrahmen,
zu den Rändern hin, genau, der Wasserrahmen ist nicht so groß. Also er ist noch nicht so super alt, aber er ist alt, er wirkt alt und relativ alt, und aber er wirkt eigentlich noch relativ kompakt, finde ich. Also der ist noch nicht so auseinandergefallen oder so. Also ich würde mal sagen, so um die 1980 rum.
Okay. Du willst dich aber nicht festlegen, ob es jetzt ein Italiener oder
Bordeaux. Wir haben ja, also als wir beim Jörg diesen Malbec getrunken haben.
Achso, den Argentinischen.
Den 78er Malbec. Da wäre ich ja nie im Leben drauf gekommen.
Ja.
Das war ein super Wein.
Aber der hatte auch noch, ne?
Ja, der hatte eine andere Qualität Aromatik jetzt als das.
Ja,
viel besser. Er hatte eine andere Aromatik. Aber ich wäre nie im Leben drauf gekommen, dass es ein Malbec ist. Also, ne? Hier weiß ich es jetzt auch nicht. Also es ist
schwierig, weil er so alt war. Also weil er schon diese Primär-Aromen völlig verloren hat. Ja, sekundär, man kann schon fast von... schon die dritte Stufe mehr oder weniger. Also man hat so ein bisschen Champignons noch drin. Man hat ein bisschen...
Und dann diese Tertiär-Aromen.
Ja. Also so eher dieses Erdige. Ne? Alles, was man mit Erde verbindet.
Ja.
Nicht unangenehm.
Nö.
Also es ist,
Das ist schon ganz schön. Also weil er halt... Der wirkt insgesamt noch kompakt, finde ich. Also, ja, er hat auch noch eine schöne Säure. Er wirkt rund. Ich finde schon, dass es ein leckerer Wein ist. Ne? Mhm. Das ist schon sehr lecker.
Aber würdest du dir jetzt nicht in den Keller legen?
Nee, jetzt nicht mehr.
Sowieso nicht. Ne?
Aber ich würde ihn jetzt trinken. Also ich trinke ihn jetzt gerne.
Du trinkst ihn jetzt gerne.
Ja. Aber es ist, was ist es? Also es ist nicht Spanien, es ist nicht Deutschland. Es ist wahrscheinlich Frankreich.
Ja, es ist Frankreich.
Dann ist es mit ziemlicher Sicherheit Bordeaux.
Ja, genau so ist es. Also es ist wirklich ein Franzose und es ist ein Bordeaux-Wein. So, ich habe den aber nicht unabsichtlich auf. Ich knistert jetzt wieder. Ich habe den... Oh. Ja, ein O und ein Ups. Genau,
krass. Das ist krass.
Das ist krass, aber ich habe mir gedacht, dass dieser Wein nicht mehr so die Klasse haben wird, die man vermuten würde.
Hm? Ja, also wir reden jetzt gerade von einem 1997er Château La Mission Aubryon Pessac Léonon. Classé de Graf und La Mission Aubryon ist eines der schon auch wichtigen Weingüter in Bordeaux.
Zwischen,
die Appellation, also das Gebiet Pessac Léonon, liegt sozusagen schon direkt an der Stadt Bordeaux dran. Ich war jetzt im letzten Mai da. Es ist,
hast du es dir angeguckt? Ja. Hast du es gesehen?
Ja, ich war bei Aubryon. Ne? Ja. Aubryon ist sozusagen eines der Top 5 Weingüter in Bordeaux und gegenüber von Aubryon liegt La Mission. Ich habe es gesehen. Es ist wirklich sozusagen an der Peripherie der Stadt. Es ist direkt dran.
Tja, die Stadt ist größer geworden und ist rangewachsen. Die Stadt ist
größer geworden und dieses Weingebiet ist direkt dran gewachsen. Und es ist eigentlich ein sehr gutes Weingut. 97er ist jetzt.
Ja, da haben wir
das Problem.
Da haben wir das Problem.
Genau. Also der 97er ist vom Jahrgang her so schwierig, dass er jetzt wirkt, als wäre er 17 Jahre älter.
Genau, mich. Ja. Richtig. Und das ist genau das. Deswegen habe ich das auch nicht anders erwartet. Deswegen habe ich das auch heute Abend aufgemacht. Was ich aber viel interessanter finde an dem Wein ist, ich meine, der ist auf dem Premier Cru Niveau, inzwischen auch preislich angelangt. Wenn ich jetzt für den 9er, wenn ich mir den kaufe,
so grundsätzlich,
wollte ich mir also eine 2009er La Mission Aubryon kaufen wollen, dann müsste ich dafür jetzt 1000 Euro nicht für die Kiste, sondern für die Flasche auf den Tisch legen.
Für Aubryon? La Mission Aubryon?
La Mission, ja. Unfassbar. Also da geht es so richtig. Aber wenn man mal im Kaufhof ist und guckt sich mal die Weinabteilung an, also die Dinger, die sie hinter Glas halten, da gibt es unter anderem auch La Missions und da sieht man auch, dass das Preisgefälle derart dramatisch ist, dass man das als Laie überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also wenn man da an 2005er La Mission Aubryon sieht, der kostet dann 600 Euro und drunter hängt dann ein 2002er und den bekommt man dann für 140, 150 Euro. Dann denkt man, hups, was ist denn da schiefgelaufen? Ne? Aber ist es tatsächlich so, man sagt eigentlich dem Weingut nach, dass er auch in schlechten oder kleineren Jahren,
früher das Weingut eigentlich auch können.
Richtig, dass sie da sehr konstant sein sollen. Ja. Aber 97 scheint nun wirklich ein Ausnahmejahr gewesen zu sein. Auch 2002 scheint ziemlich mittelmäßig gewesen zu sein. Und 97 ist mit von Robert Parker, wir kennen ihn alle, mit 87 Punkten bewertet.
Also Robert Parker, ganz kurz, amerikanischer Weinkritiker, der führende Weinkritiker weltweit, der nicht zuletzt eigentlich auch den Bordeaux-Stil und den Rhône-Stil mitgeprägt hat durch seine Bewertung. Also er ist einfach auch stilgebend, muss man sagen. Ja. Also die führenden Weingüter im Bordeaux haben sich mittlerweile an seinen Geschmackssinn angepasst und produzieren entsprechend Weine, damit sie von Robert Parker hoch bewertet werden, damit sie einen entsprechenden Preis erzielen können.
Richtig.
Und er hat eine 100-Punkte-Skala. Für ihn ist ein 100-Punkte-Wein eben ein praktisch perfekter Wein. Auch das kommt vor. Also er hat eine ganze Reihe von Weinen mit 100 Punkten bewertet.
Jetzt im 9er Jahrgang, glaube ich, 16 Stück.
Gerade im 9er Jahrgang Bordeaux, 16 Weine sozusagen als perfekt bezeichnet, aber auch Weine, die, ich sag mal, zwischen 96 und 99 Punkten machen, kann man wirklich für viel, viel, viel Geld verkaufen. Entsprechend wichtig ist das Ganze. Ne?
Genau,
das ist, und wenn man dann eben 87 Punkte hat, dann ist das für eines der führenden Bordeaux-Güter eigentlich eine totale Pleite.
La Mission, also es gibt keinen Jahrgang, der beim La Mission schlechter war, war schon, außer 91, 92, da ging gar nichts. Ne? Aber sogar der 93er wird höher bewertet. Und das war eigentlich auch ein Katastrophenjahrgang in Bordeaux. Die Cuvée ist eigentlich, also deswegen, es war jetzt nicht so Cabernet Sauvignon, sondern es ist wirklich so halbe halbe, also ungefähr 45% Merlot und Cabernet Sauvignon auch nochmal, so 47 und ein bisschen Cabernet Franc. Aber davon schmeckt man nicht mehr viel.
Ja.
Es ist einfach diese Sekundäraromatik, diese Tertiäraromatik, die das so überdeckt, das ist nicht so. Es gibt auch noch eine schöne Geschichte dazu, also vom Kardinal Richelieu, also damit man ungefähr die Dimensionen dieses Weingutes gut. Kennst du die Geschichte?
Ja, aber erzähl bitte.
Kardinal Richelieu, wir kennen ihn ja alle aus Alexandre Dumas, die drei Musketiere. Also wenn, dann so kennen wir ihn daher.
Glitschige.
Ja, genau. Der war ja mal kurz sozusagen, was war der? Ja, König war er nicht, aber er war sozusagen eine Machthaber in Frankreich, weil der König noch ein bisschen zu klein
Stadthalter.
War. Ja. So. König war noch ein bisschen bubenhaft oder so.
Ja, das war so gesagt. Dieser verweichlichte.
Ja,
genau.
Und er soll gesagt haben, also wenn Gott es nicht wollte, dass es Wein gäbe, warum dann ausgerechnet der von La Mission so gut schmecken würde.
Mhm.
Also das, damit man ungefähr eine Dimension dieses Weingutes hat.
Ja,
ja, aber der Wein ist nicht doll und ich hätte auch, also wenn man den jetzt kaufen den wollte. Hast du
wahrscheinlich auch wieder für kleines Geld bei deinem
bevorzugten Wein. Weil, genau, wenn ich jetzt versuche, ich habe mal ein bisschen recherchiert im Internet, wenn ich jetzt versuchen wollte, einen 97er La Mission Aubryon zu kaufen, dann müsste ich immer noch 100 Euro dafür hinlegen.
Ja, Wahnsinn.
So, und jetzt, deswegen habe ich ihn mitgebracht. Also ich sage es nicht, wie viel ich bezahlt habe. Ich habe wirklich nur einen Bruchteil dieser Summe bezahlt, sonst hätte ich mich noch gar nicht gekauft.
Ja.
Also das ist...
Das ist auch jetzt, also wo er länger im Glas ist, also er riecht immer mehr nach Maggi-Würz-Konzentrat. Ne? Das ist schon ein bisschen unangenehm, auch in der Nase mittlerweile.
Genau.
Und das der ist, wirkt wirklich so, als wäre er 20, 25 Jahre
alt. Er ist einfach schon
also er baut auch ein Glas wirklich ab.
Ja. Und das ist eigentlich das, was man sich klar machen muss. Also hier geht es wirklich nur ums Prestige. Also wenn ich so einen Wein kaufe, dann geht es nur ums Prestige. 100 Euro ist einfach viel zu viel für diesen Wein.
Absolut.
So, ne, aber das wollte ich eigentlich
nur damit anschauen. Damit habe ich ja bei dem Wein, also bei dem Haute-Brion, den ich auf Haute-Brion getrunken habe, was glaube ich ein 1975er aus der Magnum war, wenn ich mich nicht irre.
Magnum ist das Doppelte von einer normalen Flasche?
Ja, genau. Auch so der Fall war. Also wer mal, ich war letztes, ich bin eingeladen worden, irgendwie letzten Mai in Bordeaux. Was eine sehr schöne Reise war. Die habe ich irgendwie in 6 Abschnitten sozusagen beschrieben in meinem Blog. Und wer mal Haute-Brion eingibt, also Haut-Brion, der der findet eben auch die Beschreibung eines Abends, den ich auf diesem legendären führenden Bordeaux-Weingut verbringen konnte. Es war wirklich, also es war so eine Mischung aus Surrealismus und guter Unterhaltung. Also es war wirklich schön. Es
war wirklich waren gut. Alle neidisch.
Genau, es gab sehr viele Neider, aber im positiven Sinne. Also wirklich, natürlich, weil ich irgendwie auf einem Dinner eingeladen war, das für die internationalen Journalisten gegeben wurde, die eben auf der Wien Expo, also auf der französischen Weinmesse rumschwänzelt sind. Und ich war halt eingeladen als einer von 333 Gästen. Und die haben
333?
Ja.
Haben die abgezählt?
Ich glaube schon, ja. Und die haben wirklich dick aufgefahren und das können die Franzosen halt auch. Die können halt schon Feste ausrichten einfach. Ne? Ich meine, das können die, glaube ich, seit dem Sonnenkönig.
Hast du einen Korkenzieher da?
Ja. Du hast den selber benutzt.
Seit dem Sonnenkönig. Ich glaube, die konnten das vorher
schon. Ja, vielleicht schon vorher. Aber das ist schon cool irgendwie. Das ist schon.
Ja, ich glaube, sowas ist einfach was Einmaliges. Das
macht man nicht so oft. Ne?
Und wenn man ungefähr ermessen kann, was das. Also, das sind ja wirklich sehr alte, auch sehr alte, traditionsreiche Güter. Ne? Also, Bordeaux schon seit vielen, vielen hundert Jahren.
Genau.
Eine große Nummer, eine große Rolle gespielt.
Genau. Und man sieht halt jedem Stein dieses Gutes an, dass er geputzt wurde.
Ja, die haben auch das Geld, um jeden Stein
zu putzen. Die haben halt auch unfassbar viel Geld.
Ja.
Ja. So ein Weingut, die sind ja nicht klein, die Weingüter. Nee, die haben ja, also ich meine, ich sag mal, ein deutsches führendes Moselweingut, ja, was, also die haben irgendwie so ein paar Fußballfelder. Ja. die sie bewirtschaften. Und die führenden Bordeaux-Weingüter, die haben 100 Fußballfelder, die sie bewirtschaften.
Wie viel hat denn Aubryon?
Weiß ich nicht, aber ich schätze mal irgendwas wahrscheinlich auch zwischen 80 und 100 Hektar. Ne?
Ja, weil, La Mission ist relativ klein, ja, nur 26 Hektar. Okay. Also immer noch, für deutsche Verhältnisse immer noch viel.
Ja.
Aber die schmeißen auch ziemlich viel weg. Ne? Kommt nicht alles in ihren super
ersten Nee, das stimmt schon. Aber insgesamt können die halt nicht klagen. Wenn, wenn dann so eine, also ich meine, die Dimension ist, dass die in Bordeaux auf flacher Ebene, also auf Ebene sozusagen, ihre Rebstöcke haben und dort zwar von Hand lesen, aber ziemlich schnell. Während ein klassisches Moselweingut eben in Terrassenlage oder sonst irgendwie im Steilhang bewirtschaftet werden muss. Auch natürlich von Hand, aber wirklich auch eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, Lebensgefahr teilweise die Weine erntet, ja, weil auf einer Terrasse 10 Rebstöcke stehen und dann muss man auf die nächste Terrasse kraxeln und da ernten. Ne? Und während eben dann Haute-Brion 1000 Euro die Flasche nimmt, für einen regulären, normalen Wein, den die herstellen, bezahlst du für ein Mosel-Weingut 20 Euro, 30 Euro. Wenn es hochkommt, 40 Euro.
Ja, aber was kostet, ja, schon, aber 40 was kostet Euro? Schon
40 Euro? Hast du schon, oder du hast halt diese Auslesen, was aber wiederum auch nicht, also das ist nicht der reguläre Wein. Ja? Das ist halt die Sonderabfüllung, die dann eben auch süß und konzentriert, ja, ist und du nicht einfach so mal trinken wirst. Ne? Und das ist schon, also ich meine,
das Verhältnis stimmt einfach
nicht. Nee, das Verhältnis stimmt halt überhaupt nicht.
Aber es ist halt dieser Name und dieses, ja, Prestige. Genau. Und die Preise sind halt derart explodiert und die alle anderen ziehen jetzt mit. Also La Mission jetzt bei 1000 Euro anzusiedeln. Ich weiß nicht, was kostet Margaux jetzt. Es gab übrigens zur Jahrhundertwende, war der La Mission mehr wert. Da haben die mehr Geld für den La Mission bezahlt als für La Tour.
Ich glaube, in den 20er Jahren hat man für Nahe-Weine auch mehr bezahlt als für Bordeaux, ne?
Ja, kann auch sein. Genau, es hat sich das so überlegt. Ausgetrunken?
Ja.
Jetzt kommen wir zum letzten Wein.
Ah, letzter Wein.
Letzter Wein. Wird ja auch mal langsam Zeit, dass wir zum Ende kommen. Das Band ist schon abgelaufen.
Ja, wir sind auch bei 2,5 Stunden
mittlerweile. Nee, da musst du ja kürzen.
Nö, ich kürze nicht.
Kürze nicht, ach du Liebe. Es hört sich kein Mensch an. Ja? Hört sich kein Mensch an. Vielleicht der Holger, das ist lauter Mitleid. Ja. 2,5 Stunden. Dabei kommen die interessanten Sachen immer zum Schluss, wie man weiß. Ja, nicht unbedingt. Ne?
Also wir machen das jetzt genauso, wie
wir es sonst. Wir machen es sonst auch. Oder? Wir quatschen nur nicht so viel, genau, über
wie man was bei macht. Uns gibt es dann längere Phasen der Ruhe und Kontemplation. Und es gibt auch noch was zwischendurch zu essen normalerweise, ja, das muss man auch sagen. Ne?
Und wir sprechen auch schon mal über unsere Kinder und Alltagsproblemchen.
Genau.
Haben wir jetzt mal weggelassen.
Genau, haben wir jetzt mal weggelassen. Das ist interessant.
Das ist interessant. Mhm. Interessant.
Auch schön. Ja, auch, ja, schön.
Das ist auch schön.
Aber nochmal konzentrieren.
Ja, es fällt schwer jetzt so.
Ja,
wie viel haben wir jetzt? Hin? Das ist der siebte Wein im Moment. 1, 2.
Nice.
Ja, das ist der siebte Wein. Achte Wein.
Na Gott.
2, 4, 6, 7
Wein. Das ist direkt aus.
Trinkt man sonst auch mal am Abend weg. Ne?
Okay.
Aber wir haben sonst mehr Helfer.
Ja.
Okay, also hier, das ist wieder was ganz anderes jetzt natürlich. Ne? Also die Farbe. Boah. Richtig dicht, richtig undurchsichtig, ja, richtig, ja.
Ja, so ein bisschen tintig, aber rot, also jetzt nicht braun oder so, es ist rot. Schwarz, also sozusagen schwarz bis rot.
Ja, es ist richtig dunkel.
Es wirkt auch in der Nase dicht, es wirkt aber nicht. Also es wirkt trotzdem kühl, finde ich. Es wirkt nicht heiß, marmeladig oder überalkoholisiert in der Nase. Es ist eigentlich relativ zurückhaltend, aber schön. Das ist irgendwie so ein Wunder.
Ja.
Ich
Da schnuppert man gerne dran, ne?
Bitte? Das ist ja so ein Ding, wo man schnuppert gerne, gerne dran, aber es ist, man muss sich schon drauf konzentrieren. Es ist jetzt nicht üppig oder extrovertiert, finde ich.
Nee, gar nicht. Ist eher, also es ist nichts Verspieltes. Nee.
Aber es hat schöne, ja, schwierig zu sagen. Es ist vor allen Dingen, also es, was ich faszinierend finde, ist so dieses Kühle. Also es ist, wie soll ich sagen, also so ein bisschen so, als hätte man einen, ich weiß es noch nicht, ich muss das noch finden. Also irgendwas, was ich noch nicht gefunden habe, in den Kühlschrank gestellt.
Oha, im Kühlschrank steht's. Wonach riecht der Kühlschrank meistens?
Ja, nee, der Kühlschrank riecht nicht. Okay. Also wir haben ja jetzt einen neuen Kühlschrank seit vorgestern.
Der riecht nicht.
Ja. Der riecht, weil wir ihn aus dem Raucherhaushalt gekauft haben.
Oh.
Und der riecht sogar im Kühlschrank.
Nee, wirklich?
Ja. Aber wir haben jetzt endlich mal einen, wo man unten 3 Fächer Gefrier und oben 5 Fächer Kühl hat.
Ja.
Und das Ganze für 50 Euro.
Echt?
Super, ja.
Und wie alt ist der?
3 Jahre.
Oh.
Ein AEG Ökosanto.
Ja, AEG ist zwar amerikanisch,
ich habe da jetzt, ja.
Kann ich alles haben? Öko klingt schon mal gut.
Ökosanto, keine Ahnung, die heißen ja wahrscheinlich alle Ökosanto.
50 Euro?
Ja.
Ja, das ist aber
gut. Ja, Zufallsschnäppchen. Also da kannst du dann auch mal, ich habe jetzt da so eine Schale mit Kaffee reingestellt.
Er riecht wirklich innen nach Rauch.
Ja.
Also der Wein hier riecht jetzt nicht nach Rauch.
Nee, der riecht gar nicht nach Rauch.
Eigentlich gar nicht nach Rauch.
Nee, wonach riecht er denn?
Das ja, riecht, also ich finde, er riecht, also das ist hier richtig dunkelbeerig. Ne? Also wenn wir heute Abend noch nicht richtig bei dunklen Beeren waren, dann sind wir es jetzt.
Das ist jetzt dunkelbeerig, ja.
Und dann sind wir auch ganz schnell bei, ja.
Es
hat diese schokoladige und sehr, sehr viel Kaffee.
Das also ich finde irgendwie Schokolade und Kaffee, ja. Ja, ja. Dunkle Beeren, Schokolade und Kaffee, etwas Vanille, aber ganz wenig. Und so ein bisschen milchig, finde ich. Weißt du, was ich meine?
So laktisch?
Ja,
wir reden
aber
immer
ganz
von laktisch.
Wenig.
Ich kann ja nie was damit anfangen mit
laktisch. Das ist so ein bisschen wie, als wäre bei diesem ganzen schokoladig-Kaffee-dunkelbeerigen so ein bisschen Quark mit reingemischt. Sahnequark. Ja? Also kein stumpfer Quark, sondern so ein sahniger, so ein Topfen.
Kein trockener Quark.
Nee, Topfen.
Genau, Topfenquark.
Handgeschöpfter österreichischer Topfen.
Ja, du sagst das ja öfters. Ne? Ich versuche dann immer, was meint da bloß?
Ja, ich habe eine Affinität zu Topfen.
Ja, ich sehe schon.
Oder zu Quark, während du eher eine Affinität zu Tanninen hast, zum Beispiel.
Ja. Also ich finde, dass die Nase einfach super ist. Weil, aber es ist nicht nur diese Aromatik, es ist irgendwie. Hat er also, was unheimlich Elegantes.
Der
hat
was unheimlich. Also wir reden hier schon über irgendwas, was elegant und teuer ist, glaube ich. Es hat ein bisschen was von dieser Zigarrenkiste, also von diesem Zedernholz. Mhm. Das wirkt am Gaumen eigentlich noch zu jung, finde ich.
Ich muss es leider sagen, ja.
Ja.
Die Tannine
leider noch
ein bisschen
zu jung. Ja. Die Tannine sind ein bisschen
präsent.
Die Säure ist ein bisschen zu präsent, finde ich. Es ist fast schade.
Fast ein bisschen. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, dass ich von diesem Wein auch schon mal in der Flasche aufgemacht habe. Ist noch nicht so lange her und da fand ich ihn perfekt.
Okay.
Deswegen dachte ich, er würde sehr gut hier reinpassen, aber ich gebe.
Das ist schade. Also es ist schade, weil die Nase ist super.
Ja, die Nase ist super. Die Nase ist besser als der Gaumen.
Und der Gaumen ist irgendwie, genau, es ist so ein bisschen, man bezeichnet das ja gerne als Kindermord. Also es ist ein übler Begriff eigentlich.
Ja, aber wenn ich das lese, kriege ich eine Krise.
Furchtbar.
Ja.
Aber es ist irgendwie zu jung geöffnet.
Ja. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn man den noch ein bisschen älter werden lässt mit der Nase. Weil, also die Nase ist jetzt schon.
Kann halt super, auch sein, dass du den bis er morgen einfach auch besser schmeckt, ne?
Wenn man den jetzt in der Nacht.
Wenn er jetzt ein bisschen Luft zieht und. Ja.
Ja. So, und was haben wir da? Das ist jetzt aber nicht so schwer, oder? So ein typischer Spanier.
Du bist witzig.
Also auf ein Land, also ein Land, das wissen wir beide definitiv, ist ich.
Bitte?
Das ist ein Land, kommt definitiv nicht in Frage.
Deutschland.
Ja, das habe ich jetzt nicht gedacht.
Warum jetzt gerade ein Land?
Ach, ich dachte, weil wir bei den Italienern haben wir uns lange aufgehalten.
Ja. Du meinst, das ist kein Italiener? Nee.
Ja, ich gebe dir recht. Es ist wirklich ein bisschen schade, weil die Nase verspricht sehr viel mehr. Finesse.
Ja, ist auch am Gaumen ein bisschen leicht. Also er wirkt so ein bisschen... Mhm. Ja, wirkt einfach ein bisschen leicht. Das ist...
Ja.
Also er wirkt in der Nase, wirkt er komplex. Also da müsste eigentlich richtig was hinterherkommen.
Ja.
Und am Mund, also im Mund, am Gaumen ist er dann... verpufft er so ein bisschen, ne? So zwischen Säure und Tannin verpufft so das Ganze, so die ganze Struktur aus Frucht und Würze und so. Was da sein könnte, ist irgendwie nicht so ganz da.
Liebe Hörer, ist das nicht fantastisch, was dieser Mann so von sich gibt? Ja, aber du hattest ja eben mal gesagt, also du hattest dich schon mal eindeutiger geäußert, was du glaubst, dass das... welche Kategorie das geht. Also es ist, ich will dich jetzt nicht beeinflussen. Wie würdest du den gern trinken? Ist das ein schöner Wein oder ist es kein schöner Wein?
Also mir haben jetzt einige Weine besser geschmeckt heute Abend. Also der Nase nach hätte ich gesagt, das ist bestimmt der schönste Wein des Abends. Am Gaumen ist das nicht.
Ja. Ja. Also für Leute mit einer Affinität olfaktorisch.
Also es wäre der Wein gewesen für Joschka Fischer, als er sein Buch über sein Jogging geschrieben hat.
Ich habe es nicht gelesen, hat er sich
ja,
da zu Beinen
ausgedacht. Ja, der hat mal ein Buch über Jogging geschrieben, als er noch irgendwie, ich glaube, das war noch zu Zeiten, als er in Bonn, also als die Regierung noch in Bonn war oder überhaupt die Politiker, und schreibt halt darüber seinen Weg zu sich selbst. Ja. Was irgendwie so peinlich ist, weil ich meine, okay, der hat mal richtig abgenommen, er hat gejoggt, er hat richtig abgenommen, er war stolz drauf und danach ist er halt aufgegangen wie ein Hefekuchen wieder, weil er halt dann
nicht ganz so dramatisch.
Die Weine, die er zwischendurch nur geschnuppert hat, dann doch wieder getrunken hat, was ja auch alles okay ist.
Hast du das in dem Buch?
Die Frage ist einfach nur, ob ich darüber ein Buch schreiben muss, dann direkt, weil ich so cool bin. Ja. Er war halt so cool und hat es alles geschafft und hat halt gejoggt und hat einen Marathon gelaufen oder zwei, und dann hat er halt mal direkt ein Buch drüber geschrieben. Das ist, ich finde es,
naja. Es hat okay. Ja sehr viele Leute erstmal sehr beeindruckt. Ja. Ja. Ich meine, klar. Der trinkt heute auch sehr hochpreisige Weine.
Das ja, hat er schon damals immer. Auch schon.
Hat er damals auch schon.
Klar.
Jetzt auch, jetzt kann er sich auch richtig leisten. Ja, hat er gearbeitet, erst beim Hedgefonds, jetzt für die Gaslobby. Ja, also da kann man sich dann den einen oder anderen teuren Wein durchaus leisten.
Ja, das war schon mal, ja. Halt damals auch schon. Und da hat er auch drüber geschrieben, dass er gerne Weine trinkt und jetzt halt nur noch riecht. Und das würde ihm auch reichen. Also für ihn wäre, deswegen kam ich gerade drauf.
Ja, weil das ist der richtige Wein für ihn, ja.
Ja, genau.
Könnte er sagen, das ist ein richtig super, hochpreisiger Wein. Ja, Fischer.
Ja, ist es wahrscheinlich auch.
Aber für die Nase ist das ein hochpreisiger Wein.
Ja. Ja. Ist ein teurer Wein? Ja.
Ein teurer Wein?
Ja.
Geht. Willst du das schon wissen, bevor wir...
Ja, sag mal.
Nö, kommt drauf an. Aus welchem Blickwinkel man das Ganze betrachtet. Wenn ich das jetzt aus dem Blickwinkel von Joschka Fischer betrachten würde, würde ich
dann
sagen...
Dann ist günstig.
Ja.
Machen wir mal, tu noch mal was rein, bitte.
Tu noch mal was.
Weil es entwickelt sich ja dann doch.
Aber Joschka Fischer hatte auch einen Trainer. Ne?
Einen Personal Trainer?
Ja. Und zwar einer der ganz namhaften Lauftrainer Deutschlands.
Ja,
der hat ihn da hingeführt.
Ja. Ja.
Richtig. Ich kenne einen. Ja. Ich kenne einen Anästhesisten, der
ist auch bei dem war.
Nee, der ist bei dem Hamburg-Marathon. Nee, ganz im Gegenteil, kann sich das ja gar nicht leisten.
Okay. Anästhesist kann es sich nicht leisten.
Der kann sich das nicht leisten. Der ist diesen Hamburg-Marathon gelaufen, den Joschka Fischer damals gelaufen ist, der erste Marathon. Der ist ja, glaube ich, bei knapp unter 3 Stunden rausgekommen, oder so?
Ja.
Ja, der ist so richtig gut rausgekommen. Ja.
Okay.
Und er erzählte mir, er kann sich erinnern, als er ins Ziel einlief, völlig geschafft, nach 42, und so weiter Kilometer, hörte er aus den Lautsprechern, und da kommt auch schon Joschka Fischer. Und er war knapp hinter ihm. Und dabei lief dieser Anästhesist schon seit vielen, vielen Jahren.
Ja. Und war, ich meine, der Fischer sah ja auch wirklich so aus.
Ja, und der Joschka Fischer hat es tatsächlich innerhalb kürzester Zeit geschafft, da wirklich an sein Lauftempo heranzureichen. Also da war er schon ziemlich geschockt.
Ich finde das, also ich kann das gut nachvollziehen. Also das ist ja so ein Extremtyp. Also wenn er was macht, macht das halt extrem. Politik oder weiß ich nicht, Frauen oder so. Oder laufen oder beitrinken. Wahrscheinlich ist das alles irgendwie, das pendelt so irgendwie zwischen den Extremen. Also so schätze ich ihn ein. Und so wie er aussah zu dem Zeitpunkt, es sah für mich nicht so wirklich gesund aus zu dem, wie er vorher aussah und zu dem, wie er jetzt aussieht.
Ja. Jetzt
ich kenne so Leute auch aus anderen Bereichen, das ist schon schräg irgendwie.
Ja.
Also dann plötzlich auf alles zu verzichten und die Erfüllung irgendwie im Marathon zu finden.
Ja, er hat ja auch nebenher noch ein bisschen Politik gemacht.
Ja, klar.
Und damals ja noch, jetzt lege ich mich zurück aus dem Fenster. Ja. Wir bleiben mal beim Bein.
Ja.
Also die Nase ist wirklich, wirklich richtig schön.
Oh.
Ja, das ist eine ganz edle Kiste, in die man da hineinriecht. Ja. Wollen wir es auflösen?
Mhm.
Glaubst du, was glaubst du, was das für eine Region ist?
Ja, von der Nase hätte ich auch wieder gesagt, das ist Bordeaux. Ja. Also es ist diese Zedernholzkiste, es ist so ein bisschen johannisbeerig am Anfang, dann ist es dunkelbeerig, es ist wahrscheinlich ist ein Cabernet Sauvignon-Anteil drin, aber auch Merlot. Wahrscheinlich ist es eher, vielleicht ist es eher rechte Bordeaux-Seite als linke.
Du meinst, da wäre der Merlot-Anteil aber höher. Ja, also es ist meistens so, in Bordeaux, dass auf der rechten Seite mehr Merlot, also die rechte Seite der Gironde sozusagen, mehr Merlot angebaut wird.
Das ist schade, aber es ist irgendwie im Mund, es flacht so schnell ab. Das ist echt schade.
Ja. Und wie würdest du die Cuvée, also wir sind in Bordeaux, das ist alles richtig. Was würdest du glauben, welche Rebsorte hat hier das Sagen?
Ja, es ist wahrscheinlich Cabernet. Wobei ich eher gesagt hätte, es ist Merlot. Aber es ist wahrscheinlich eher Cabernet.
Wieso kommst du da jetzt drauf, weil ich dich da hingeführt habe? Oder?
Weil ich.
Liebe Hörer, so ich wollte nicht da. Bitte?
Weil du so aussiehst.
Weil ich so aussehe, sehe aus.
Also ich hätte jetzt gesagt, es ist mehr Merlot. Oder Cabernet Franc. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher.
Cabernet Franc. Wegen der Nase.
Ja. Also am Gaumen kann ich es jetzt nicht festmachen. Okay.
Lösen es auf. Okay. Willst du es wissen?
Ja,
was für ein Jahrgang, ganz grob?
Also hat schon ein paar Jahre auf dem Puckel, ne? Ist wahrscheinlich ein 2003er.
2003? Wäre der dann nicht fetter? Du sagst, der ist ein bisschen dünn am Gaumen.
Ja, stimmt. Er müsste eigentlich ein bisschen fetter sein. Wobei ich jetzt auch ein paar getrunken habe, die
gar nicht so fett waren.
Ja, eben.
Frei entwickelt.
Aber so in der Ecke müsste es eigentlich sein.
Okay.
Vielleicht so zwischen 2000 und 2003.
Hervorragend.
Lieben Damen und Herren. Nee, es ist ein bisschen daneben, aber es ist nicht weit daneben. Es ist tatsächlich 2004.
Okay.
Schau mal. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es ausgesprochen wird.
Ich weiß es auch nicht.
Chateau Chamay.
Ich dachte immer, es wird Chamay, aber ich weiß nicht.
Chamay? Ja, vielleicht auch Chamay, also C-H-A-R-M-A-I-A-L. Also zum Schluss Mail.
Charmail.
Genau. Charmail 2004.
Ja, okay. Also ein Omedoc, es ist ein Cru Bourgeois.
Okay, das ist ein Cru Bourgeois, das ist also sozusagen ein bürgerliches Cru, was unterhalb dieser klassifizierten Bordeaux-Chateau liegt, wovon wir vorhin gesprochen hatten. Also wie Haute-Brion oder Léoville Baton oder solchen sozusagen aristokratischen Weingütern. Sind die bürgerlichen Chateau normalerweise deutlich günstiger, bis auf eine kleine Handvoll, vielleicht 10, 12 Weingütern, die von der Qualität her schon sehr lange eigentlich in der oberen Liga mitspielen. Dafür gibt es eine ganze Menge an Prix-Bourgeois-Gütern, die auch bei Aldi verkauft worden sind in den letzten Jahren, die sozusagen in der unteren Liga angesiedelt sind. Und dazwischen gibt es eine ganze Menge von Weingütern, wo man immer noch guten Wein für verhältnismäßig kleines Geld bekommt. Überhaupt ist ja Bordeaux eigentlich ein Anbaugebiet der Extreme, ne? Was halt oben eine Anzahl von knapp 150 oder wie viel sind das eigentlich? Ich sag mal 150 Weingütern, die extrem teuer sind. Dann hast du eine Anzahl von diesen Cru-Bourgeois-Gütern, die schon ganz weit auseinander liegen, sehr irgendwo weit, zwischen 10 und 50, 60 Euro.
Ah, nicht so viel.
40? Ja, 30.
Also wenn man den Sociando Malé mal rauslässt, das Sociando wird sicher der teuerste. Aber die lassen sich ja auch nicht klassifizieren als Cru-Bourgeois. Also, die halten sich ja da raus, aber wenn man mal von offiziellen Cru-Bourgeois ausginge, dann wäre wahrscheinlich der Depez der teuerste. Chateau Dupel?
Dupel?
Okay.
Also irgendwas zwischen 10 und 30 Euro.
Ja, ne? Also der Dupel würde wahrscheinlich ein bisschen mehr kosten. Also eher 40 Euro.
Ja, aber du kriegst beispielsweise, ich sage jetzt mal, La Tour de Bi bei Jacques Vinépot seit vielen, vielen Jahren. Das ist ein wirklich ein klassischer Bordeaux, so wie man früher immer Bordeaux gemacht hat und eigentlich früher kannte, für, ich glaube, um die 15 Euro.
Ja, sogar weniger. Etwa,
oder weniger, ja. Und das ist ein guter Bordeaux.
Sehr gut.
Das ist wirklich ein guter, sehr guter Bordeaux. Eben klassischer Bordeaux, der ist eben nicht so fett, wie Robert Parker ihn mag. Er ist nicht so überreif gelesen, wie Robert Parker ihn mag, sondern es ist ein klassischer Bordeaux in einer klassischen Bordeaux-Cuvée zu einem guten Preis, zum Beispiel.
Finde ich auch, genau.
Und davon gibt es noch ein paar andere natürlich. Und ich hatte bei mir im Laden da den aus kleineren Appellationen eben Bordeaux-Weine von der anderen Seite.
Côte-de-Bourg
zum Beispiel ist ein Gebiet, was
das jetzt... Das sind so Randgebiete, sind ein bisschen außerhalb des Medocs, ne?
Genau. Nee, nicht Medoc, sondern andere Seite. Côte-de-Bourg
War andere
eher Saint-Emilion-Pomerol, da die Außengebiete, wo eben mehr Merlot oder Cabernet Franc angebaut wird, wo es wirklich auch schöne Weine gibt zu einem guten Preis.
Ja.
Teilweise eben auch so um die 12 bis 15 Euro, wo man wirklich einen guten Bordeaux kriegt, auch einen klassischen Bordeaux. Also da gibt es schon auch schöne Sachen. Und was ich aber meinte, was jetzt die Extreme angeht, hat man halt extrem viele kleine Winzer, die überhaupt nicht wissen, wie sie ihren Bordeaux loswerden sollen.
Ja.
Aber
das ist auch das Problem. Ich meine, sie machen es auch selbst ein bisschen kaputt. Sie müssen versuchen, ihre Überproduktion zu verkaufen, an den Mann zu bringen. Also man muss auch sagen, Bordeaux ist das größte zusammenhängende Weinbaugebiet der Welt.
Ja.
Also da gehen richtig, richtig, richtig viele Flaschen über den Tisch. Und wenn ich im Supermarkt ein Bordeaux kaufe, dann ist er meistens grün und tanninstark und einfach das Geld nicht wert. Das muss man einfach mal sagen.
Grün, ne? Also man hat wirklich manchmal das Gefühl, man beißt in grüne Paprika oder in unreife, also in Stiele oder so. Mhm. Also es ist wirklich so ein Gefühl von Unreifheit immer noch in den Beinen. Also man findet es immer noch und es ist... Also ich kann es gar nicht verstehen manchmal, weil man für den gleichen Preis eben weltweit Weine bekommt, ob das jetzt Südafrika ist oder Chile oder Argentinien oder USA oder Australien oder Neuseeland, Spanien, Italien, egal wo man hinguckt, die Qualitäten sind in diesen Bereichen normalerweise besser.
Ja.
Und vor allem nicht fehlerhaft.
Ja,
ich würde so einen grünen Bordeaux halt als fehlerhaft bezeichnen.
Aber das ist halt, weil da Bordeaux draufsteht, kassieren die gleich 2 Euro mehr oder so.
Ja, ist schon verrückt.
Also hierbei handelt es, also der Chamay, ich würde mal sagen, Chamay klingt irgendwie doof, aber ich glaube, der wird tatsächlich so ausgesprochen. Chamay.
Ja. Also Charam wird ja auch Charam, also Charam.
Genau, Chamay. Aber dabei schließt sich irgendwo der Bogen, weil sie haben ja mit dem René Gabriel Glas angefangen und René Gabriel liebt diesen Wein.
Ah, okay. Ja, das passt.
Das passt. Passt. Weil, also was René Gabriel zu diesem Wein sagt, ist, er liebt die Erotik in der Nase. Mhm. So, und da sind wir ja gar nicht so weit weg gewesen. Ne?
Das ist
tatsächlich, der hat eine ganz tolle Nase.
Ja, das ist eine super Nase.
Und das sagt eben auch René Gabriel.
Umso enttäuschender dann jetzt
umso in dem Fall. Genau. Er sagt, das wäre sensationell. Er gibt dem Wein 18 Punkte, auch für den Jahrgang 2004. Ja, von 20.
Gabriel nämlich genau, der nach der 20-Punkte-Skala bewertet, während eben Parker nach der 100-Punkte-Skala bewertet.
Genau. Und er gibt diesem Wein, und deswegen, am Anfang hatten wir darüber gesprochen, er gibt auch kleineren Weingütern, weil ich wusste, er wird kommen am Ende. Er gibt auch kleineren Weingütern, und das finde ich eigentlich so gut an ihm. Relativ hohe Bewertung.
Ja.
Also ein 18-Punkte-Wein soll das für ihn sein. Und er ist es von der Nase auch, da können wir eigentlich zustimmen. Ne?
Ja, das von der Nase her ist es ein 18-Punkte-Wein. Am Gaumen dann halt leider nicht.
Ja.
Du sagst, du hattest einen, der eigentlich also deutlich besser war. Ja?
Also ich hätte denselben Jahrgang getrunken. Ich habe auch mal einen 2001er getrunken, der war auch super schön. Also
ja.
Es ist einfach ein schöner, runder Wein. Das ist der Nachbar von Saussure du Malais. Er hat den gleichen Boden wie Saussure du Malais. Also Saussure du Malais ist ja nicht klassifiziert, aber es gehört nicht zu den klassifizierten Gewächsen, gehört aber auch nicht zu den Gros Bourgeois. Also der setzt sich nicht diesem Klassement aus. Hängt so dazwischen, ist auch vom Preisniveau eher so dazwischen, aber wahrscheinlich der beste Wein im Haut-Médoc.
Mhm.
Und man sagt, Camail sei fast schon der zweitbeste. Okay. Hat den gleichen Boden, er ist der Nachbar. Man hat allerdings 1980 versucht, dieses Gut auch an Saussure du Malais und unter anderem an Saussure du Malais zu verkaufen.
Okay.
Und die wollten es nicht.
Okay.
Ja, dann musste der Besitzer sagen, okay, da müssen wir jetzt eben selber machen.
Ja.
Und dann haben sie wieder angefangen, da Weinbau zu betreiben auf diesem Gut und es hat sich auch gelohnt. Also der Wein, was würdest du meinen, was der kostet?
Ja, wahrscheinlich kostet er um die 20, ne?
Richtig, er kostet genau 20 Euro.
Ja. Ja, schön. Schöner Weinabend.
Schöner Weinabend, oder?
Bleibt noch die Frage deiner drei Weine.
Ach so, ja, also den ersten, ne, das ist tatsächlich, ich würde den Torrevento Vigna Pedale.
Genau, das ist sozusagen dein Wein bis 10 Euro.
Bis 10 Euro, den finde ich
für das Geld. Schreibe ich nochmal in die Shownotes.
Sensationell gut für das Geld.
Ich habe ihn jetzt gerade nochmal eingeschüttet. Hat sich nochmal weiterentwickelt Richtung Johannisbeere und sowas.
Jetzt, wo er ein bisschen länger auf ist, wo wir einen Teil aus der Flasche
entfernt haben, wirkt er so ein bisschen nochmal ein bisschen einfacher gegenüber dem Chamay und dem Karako. Aber es ist und bleibt ein schöner Wein und für den Preis wirklich gut. Echt super.
Mhm. Ja. Ja, meine zweite Empfehlung ist ein Wein zwischen 10 und 20 Euro.
Ja.
Den haben wir jetzt vor kurzem getrunken. Das war der Flight vor diesen ganzen Kanonen. Ja. Der Vertente.
Der davor, genau. Also ich hatte an meinem Geburtstag eben so ein paar Weine, die ich schon lange im Keller liegen hatte, teilweise. Ich habe auch ein paar Sachen dazu gekauft, aber ein paar Weine, die ich schon länger liegen hatte. Und ich hatte einen Flight, wie man so schön sagt, jetzt im Wein, also im Golf sagt man es ja auch im Jargon, genau. Also wo sozusagen Weine nebeneinander gestellt werden. Und ich hatte einen, wo vier Weine nebeneinander standen, die sozusagen meine Gäste dann auch so blind verkostet haben, wie ich jetzt diese Weine. Und da war unter anderem der Beutenverwacht den Christine. Das ist eine Bordeaux-Cuvée aus Südafrika. Ein sehr schöner Wein, fand ich.
Ja.
Relativ Holz
war auch so an Platz
geprägt, aber eins war oder auch zwei eigentlich gelegen. An Platz 1 oder 2. Hat sich sozusagen die Krone geteilt mit dem Vertente von Dirk Nieport, einer Cuvée aus portugiesischen Rebsorten.
Origa Nacional,
genau, Tinta Roriz und so weiter. Also Weine, die man wirklich eigentlich nur im Douro findet. Ja, eigentlich nur im Douro findet. Der Kniebord ist ein für mich begnadeter Weinmacher, der gestartet ist mit den typischen Portweinen und sein Portfolio ausgebaut hat zu trockenen Rotweinen, Weißweinen. Es ist schon großartig, was er macht da. Und
genau.
Es ist, ich meine, ich hatte bei zwei Weinabenden, die wir hatten in unserer Bonner Weinrunde, zwei Weine von ihm, nämlich damals den 96er Redoma.
Redoma.
Und jetzt den Vertente. Und es sind einfach geile Weine.
Ja. Und er macht keinen schlechten Wein. Ja. Er macht einfach keinen.
Also genau. Jeder. Der Vertente, also das war ein 2003er, der hat 12 Euro gekostet. Ja, der war.
Nee, war der nicht ein bisschen teurer, glaube ich. Der Vertente?
13.
Ja. Ich dachte, er läge so um die 16. Ist egal, ich empfehle ihn trotzdem, passt ja
12, 13 Euro habe ich, glaube ich, dafür bezahlt und kostet auch, glaube ich, immer noch. Und ich meine, der war jetzt 9 Jahre alt. In Anführungsstrichen preislich eigentlich ein einfacher, also
normaler.
Ja.
Wein hätte der jetzt gegen die anderen, hätte er keine Schnitte
machen. Ja, wobei, also ja, der Christine hat 19, ja, glaube ich, damals gekostet. Dann hatten wir noch einen La Bégosse CD, also ein Bordeaux aus dem Margaux, Bourgeois wieder. Etwas über 20 Euro, glaube ich, der Wein. Und dann hatten wir, gut, das war irgendwie ein Sonderfall, ein Chateau Hussard aus dem Libanon.
Aus dem Libanon.
Ja, aber auch von einem renommierten Weingut. Es gibt 2, 3 renommierte Weingüter im Libanon, die es nun aufgrund der politischen, geopolitischen Lage nicht, wirklich nicht einfach haben da und trotzdem seit 30, 40 Jahren wirklich tolle Weine erzeugen. Das war jetzt in Anführungsstrichen der Zweitwein, den wir da probiert haben. Der war so ein bisschen über
einen
Punkt.
Nicht so wie der La Mission.
Nee, wirklich nicht. Also, ja. Also es war. Und die Weine, die wir in diesem Flight hatten, die so zwischen 12, 13 und 20, 22 Euro lagen, die waren letztlich viel schöner und spannender, ja, als die, die danach kamen, nämlich die teuren, Weine. Also ja, vorhin schon gesagt, Leo Villebaton, Paul Sauer, Hidden Springs.
Genau. Und da war der Vertente ein echtes Highlight.
Ja, Vertente war super.
Und der Fabelhaft ist der bekannteste Wein von ihm mit diesem markanten Etikett.
Genau.
Meister Rabe und
von Busch, ja.
Und der Vertente ist unwesentlich teurer. Ich finde allerdings, dass der Vertente tatsächlich auch
deutlich mehr
wesentlich charakterstärker ist, ja, als der Fabelhaft. Ja. Ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ja.
Also, das finde ich auch. Also neben dem Torrevento aus dem Gebiet Castel del Monte finde ich überhaupt Weine von Dirk Nieport, und das ist wirklich eigentlich egal, was man kauft, selbst der Fabelhaft für um die 10 Euro.
Den hätte ich auch präsentieren können.
So, ja. Ist wirklich ein gut gemachter Wein. Alles, was über dem Fabelhaft liegt, und es liegt halt alles sonst qualitativ über dem Fabelhaft, ist dann auch schon wirklich charakterstark, irgendwie eigen charakterstark. Und das gilt für die Rot- wie für die Weißweine. Und die Portweine sind eh gut.
Ja. Das waren sie schon immer.
Das waren sie schon immer. Genau. Und der dritte Wein wäre dann noch sozusagen dein...
ein Wein, der mir am Herzen liegt.
Der mir am Herzen liegt.
Ja, aber ich habe lange drüber nachgedacht. Ne? Ich dachte immer, es gibt so Weingüter, die mag man einfach. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, warum man die mag. Ne?
Ja. Ja, das geht mir auch manchmal so.
Ja, oder? Also ich hab gar nicht mal so viele Weine von denen getrunken, aber die sind mir einfach super sympathisch.
Ja. Ja.
Also zum Beispiel Félan Ségur aus dem Romédoc. Ich mag dieses Weingut einfach. Ich weiß nicht genau, wieso. Ich habe ein paar Weine von denen getrunken, aber jetzt nicht so übermäßig viel, dass ich jetzt sagen könnte, das ist mein Lieblingsweingut oder das liegt mir besonders am Herzen. Deswegen sage ich auch nicht, dass es mir besonders am Herzen liegt. Es liegt mir am Herzen, aber nicht besonders. Was mir eher besonders am Herzen liegen würde, das ist La Ferme de la Sansonnier. Das ist jetzt etwas komplizierter, weil ich denke, dass
das ist ein bisschen komplizierter.
Ist ein bisschen komplizierter. Von Marc Angeli, das ist ein Winzer aus der Loire, von der Loire, der vorwiegend Chenin Blanc anbaut und in Weine bringt. Er hat verschiedene Lagen.
Eine meiner Lieblingsrebsorten, muss ich ja auch dazu sagen.
Ja, ja, Christoph mag ihn. Wir haben ja einen getrunken, den Lalue. Okay, war aus dem 6er.
Wir haben einen getrunken, ja. Ich habe mal ein paar bei FOB getrunken.
FOB, ja, genau. Gott hat FOB, sie selig.
Fegers und Berz.
Ja, ich glaube.
Eigentlich die besten Weinhändler im Bereich Bonn und Köln.
Ja, und für Loire, glaube ich, sogar bundesweit.
Für Loire wahrscheinlich mit bundesweit, die halt letztes Jahr ihre Pforten geschlossen haben. Es gab also 3 Läden in Düsseldorf, Köln und in Siegburg, also hier sozusagen vor den Toren von Bonn. Und gerade die Siegburger Mannschaft, mit denen wir auch teilweise immer noch Kontakt haben.
Ja, im Weinzirkel haben wir da.
Genau, die hatten einfach ein ausgezeichnetes Loire-Programm.
Ja.
Überhaupt haben die neben der Loire auch sonst Proben gemacht, diverse Proben im Jahresablauf, die sensationell waren. Also gerade am Anfang auch, ne? Also wo ich noch nicht selber dabei war, aber wo ich immer noch Schwärmen höre von Leuten, die da waren.
Ja. Burgund war großartig.
Also Proben, die sozusagen ihresgleichen suchen, wo man irgendwie auch noch in den letzten Jahren 20 Euro auf den Tisch gelegt hat und einfach alles probieren konnte, was Rang und Namen hat in den Bereichen. Das hat sich letztlich für die nicht ausgezahlt, leider. Und für das Unternehmen, was hinter FOP stand, die dann irgendwann gesagt haben, wir müssen die Läden zumachen.
Ja.
Und was wirklich sozusagen für die Weinliebhaber hier in der Region echt ein Verlust ist.
Ja, auf jeden Fall. Also Loire, also ganz besonders die Loire, weil die hatten den Mut, Weine zu präsentieren, die sie im Direktverkauf angeboten haben. Das ist ja auch eher seltener. Die hatten den Mut, diese Weine einem Publikum zu präsentieren, das sich aber mit den Jahren eigentlich auch da reingefunden hat in dieses Thema und das auch gutiert hat. Also das waren ganz tolle Weine. Und
Das ist halt nicht populär. Ne?
Das ist nicht populär.
Bis heute nicht populär.
Genau, aber La Ferme de la Sansonnier ist halt nochmal was ganz Besonderes innerhalb dieser Weine, finde ich. Es haben auch sehr viele andere Leute empfunden, die sich bei diesen Verkostungen eingefunden haben. Der Chenin Blanc, den Marc Angély angebaut hat, ist eigentlich noch ein biodynamischer Weinmacher. Also der er ist raus aus dieser Appellation, also er bietet seine Weine nur als Vin de Table an.
Ja, weil er die Kriterien sozusagen nicht
erfüllt. Er wollte die Kriterien für die AOC nicht erfüllen. Für die Appellation.
Das Weinbaugebiet hat ja bestimmte Kriterien, die zu erfüllen sind. Also man kann auch nicht in jedem Weinbaugebiet jede Rebsorte anbauen. Man muss bestimmte Hektoliter-Erträge garantieren und so weiter und so fort. Also es gibt relativ viele Regeln, die einem auferlegt werden, wenn man einen sogenannten Qualitätswein produzieren will. Diese Super Tuscans, von denen wir vorhin gesprochen haben, also diese Super Toscana, die haben ja damals eben auch keine Kriterien erfüllt, weil die nämlich Rebsorten ja angebaut haben, die eigentlich nicht zugelassen waren in dem Bereich. Deswegen waren diese sündhaft teuren Super Toscana eben Tafelweine, also gehörten eigentlich zur untersten Kategorie des Weinbereichs. Und auch in Deutschland hat man teilweise, also Winzer, renommierte Winzer wie Ziereisen, Hans-Peter Ziereisen aus Baden, der wirklich Top-Weine macht. Alle seine Weine sind Tafelweine. Obwohl die bis in die 40-Euro-Preisliga gehen und qualitativ auch dahin gehören, sind es halt unterm Strich Tafelweine. Was das ganze Thema Wein und Qualität halt total schwierig macht letztlich.
Also, man sieht, für jemanden, der sich nicht auskennt, ist es
einfach verflucht schwer.
Ja. Und wenn auf einem Wein, der wirklich hochklassig sein kann, Vin de Table steht oder Vino Tavola,
dann kann man doch wieder nur nach dem Preis gehen eigentlich. Ne?
Ja,
aber
wir haben es ja gerade heute Abend gesehen, dass man das eben nicht sollte unbedingt. Ich glaube, es liegt auch nicht immer am Winzer. Also man sieht es jetzt, es gibt ja auch die Meer, es gibt ja auch die Geschichte, man sollte sich ein bisschen an den Winzer orientieren.
Ja.
Aber nicht, wenn es um Luxusprodukte geht, das kann man auch nochmal so sagen, ne, und konstatieren. Weil La Mission zum Beispiel ist ein Luxusprodukt, wo auch ein schlechter Wein hoch bezahlt werden will.
Ja.
Und das ist bei anderen Sachen. Also dieser Angély-Weine, also Ferme de la Sansonnier, die liegen ungefähr der kleinste, also der La Lune ist, glaube ich, der günstigste Lagenwein, der kostet etwa 16, 17 Euro, ist schon ein Haufen Geld. Und dann geht es ein bisschen nach oben. Es gibt auch einen Cabernet Sauvignon, kannst du dich erinnern? Haben wir mal auf der Probe getrunken, der war eigentlich
nicht trinkbar.
Nicht trinkbar.
Der hat so unfassbar viel Tannin.
Ja, in 100 Jahren wird der trinkreif sein.
Genau, der hat wahrscheinlich irgendwie 14 Tage auf seinen Häuten gelegen und hatte so
und auf den Stiel,
dass man wirklich, also dass sich die Schleimhäute
im Mund
so dermaßen zusammengezogen haben.
Aber das hat FOB auch super gelöst, weil sie hatten den Wein am Tisch, Ende des Tisches, als letzten Wein, da waren wir wirklich erledigt, weil danach ging eigentlich nichts mehr. Ne? Da war alles besetzt an Rezepturen und man konnte nichts anderes mehr probieren. Ne?
Freakwein halt.
Freakwein. Das war wirklich, aber das ist eher was für Sadisten.
Ja, also das war einmal schon so ein harter Stoff. Aber die anderen Sachen von ihm sind schon sehr schön.
Ja,
wobei ich glaube, also wenn ich das richtig abgespeichert habe, ist er mehr oder weniger auch im Ruhestand mittlerweile. Ne? Ich weiß nicht, wer es weitermacht oder so. Ups.
Also toll ist auch, dass man sich von Jahrgang zu Jahrgang, also er macht es wirklich so, wie der Köhler es vielleicht auch macht. Es ist wirklich, wenn der 6er Jahrgang war, etwas, die Weine sind ein Abbild des Jahrgangs, oder wir haben einen Löwenstein, das auch in gewisser Weise macht. Die Weine können in manchen Jahren eine gewisse Restsüße aufweisen und in manchen Jahren sind sie eben etwas trockener. Aber das macht eigentlich die Sache so richtig spannend, finde ich.
Ja? Hey.
Dann haben wir das ja einigermaßen anständig zu Ende gebracht hier.
Genau.
Hier im Büro gibt es auch nichts anderes mehr zu trinken.
Das war jetzt der zweite Podcast nach der sozusagen der Nullnummer mit Holger. Der mit Sicherheit auch wieder auftauchen wird. Der Sigi wird auch wieder auftauchen, weil wir einfach häufiger miteinander Wein trinken und es funktioniert auch mit einem laufenden Tonband sozusagen.
Ein bisschen fokussierter.
Ein bisschen fokussierter vielleicht sogar, genau. Ja, also ich mache wahrscheinlich in 2 Wochen weiter mit 2 Bloggerkollegen quasi live aus der Champagne. Wenn nichts dazwischen kommt, werden wir dort sein zu Terre Vin de Champagne. Das ist ein Verbund von Winzern, also Champagne-Winzern, die eben nicht zu den großen Häusern gehören, sondern Terroir, also ja, markante, charaktervolle Schaumweine herstellen, die Champagner heißen und auch Champagner sind, weil sie eben auf diesen Böden wachsen, aber eben ganz eigen und individuell sind und viel individueller, als eben sich die großen Häuser das leisten können. Die machen einmal im Jahr einen Salon und ich wollte da immer mal hin und wenn ich schon nicht nach dort
fahre, mir das Auto nicht zusammenbricht.
Nach Epernay. Und ich habe 2 sozusagen Blogger, Kollegen und Freunde, mit denen ich zusammen dort runterfahre und ich denke, dass wir zusammen auch einen Podcast machen werden, wenn wir nicht irgendwie betrunken sein sollten nach dem Tag, wenn wir morgens runterfahren und den Tag über probieren. Aber wir werden uns bemühen, abends noch was zustande zu bringen.
Schafft ihr schon.
Schaffen wir schon, ne?
Ja.
Genau. Und ja,
hat in diesem Spaß gemacht. Sinne. Dankeschön. Ja, war nett, fand ich auch.
Sehr schön. Tschüss.
Bis bald. Beim nächsten Wein würde Carsten Hen sagen, wird alles anders.
Genau. Tschüss.